Herrschaften, bevor es losgeht mit der Big Show bei Sportradio 360, ein kleiner Hinweis, ein freundlicher Hinweis auf unseren neuen Partner Athletic Greens. Alles, was ihr wissen müsst, findet ihr unter athleticgreens.com/sportradio-nfl. Das bitte eingeben, sportradio-nfl hinter dem Slash. Und was findet ihr dort? AG1, 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen etc. etc. Wobei hilft AG1? Naja, neues Jahr, neues Glück, neue Routinen hoffentlich auch bei euch. Mehr Sport, ja bitte. Bessere Ernährung, unbedingt. Und für den Energiestoffwechsel, da hilft auch AG1 zur Unterstützung. Geht extrem schnell, sich das zuzubereiten. Ein Messlöffel, 250 Milliliter Wasser, einmal am Tag. Dauert weniger als eine Minute. Für mich als Frühläufer, hat mir mein Triathlon-Trainer früher immer gesagt, Frühlauf nüchtern, das hilft am meisten. Ich nehme es nach meinem Läufchen. So, da bekomme ich alles zurück, was ich davor verbraucht habe. Nochmal athleticgreens.com/sportradio-nfl. Wer noch ein kleines bisschen zögerlich ist, AG1 könnt ihr risikofrei und flexibel testen. Also wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt, das ist ohne Vertragslaufzeit, abbestellen oder pausieren jederzeit möglich. Und AG1 ist so von sich überzeugt, dass es eine 90-Tage-Geld-zurück-Garantie gibt. Komplett risikofrei, 2 Monate lang testen, ihr bekommt das Geld zurück. No questions asked. So, und jetzt zu euch. Apropos Geld zurück. Was gibt's für euch? athleticgreens.com/sportradio-nfl. Ihr bekommt mit einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und AG1 im praktischen Reiseformat. Zu der Mitgliedschaft bekommt man 5 AG1 Travel Packs gratis dazu. Zusammengefasst, jetzt auf athleticgreens.com/sportradio-nfl gehen 90 Tage lang komplett risikofrei testen, deine Nährstoffversorgung unterstützen und stark ins neue Jahr starten mit einer neuen, besseren Routine.
Attention. Fast live. Aus einer dreifach versiegelten Aktenmappe im Berufungszimmer des FIA-Sportgerichts kommt die Big Show von sportradio360.de. Das verzweifelte Überholmanöver in der Safety-Car-Phase der deutschen Sportpodcasts. Wir suchen uns unsere Rennleiter immer selbst aus.
Hallo, hier ist Heinz-Harald Frenzen.
Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt.
Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch.
Servus, hier spricht Fritz Dopper.
Grüß euch, das ist der Manuel Feller.
Servus, das ist Elina Strafzau.
Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
Hey guys, it's Michael Schifrin.
Salut, c'est Pierre Garbert.
Hello, this is Karin Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Big Show 594. Also wir legen wieder los mit Fußball. Und zwar mit einem Schwerpunkt auf die Eintracht aus Frankfurt. Marc Heinrich von der FAZ wird am Wochenende nach München kommen. Wir werden uns treffen. Heute ist er schon dabei. Frank Hellmann, der für die SZ ab und zu am Start ist, ist ebenfalls dabei. Und Oliver Fasnacht. Danach Uwe Semrau zur Handball-WM. Es geht weiter Schlag auf Schlag mit Nicolas Martin, Günter Zapf und Franz Büchner zur NFL. Dann 2 Motorsportteile mit Stefan de Vos Heinrich, der auf dem Weg in die USA ist, und Eddie Mielke. Dann haben wir einen lässigen Skisportteil. Ziemlich lang geworden, aber es war so viel los die letzten 7 Tage mit Lukas Zara und Tom Heberlein. US-Sport 2 Teile mit Jürgen Schmieder und Heiko Oldeb und hinten raus nochmal Tennis. Oliver ist dabei geblieben und dazugekommen dann noch Klaus Bellstedt und Paul Häuser. So, fast hätte ich vergessen, den Paul. Um Gottes Willen, nein, auf keinen Fall. Es geht aber jetzt los, bevor wir mit dem Fußball loslegen, hat mir Thomas Wagner, der war gestern in Danzig bei der deutschen Mannschaft dabei, und das kleine Amüs-Göll quasi, bevor wir mit dem Fußball beginnen, zum Handball schon das, was mir der Thomas gestern Abend um 23.22 Uhr noch geschickt hat. Danach Fußball.
Hey mein Lieber, ganz ehrlich, ich bin so enttäuscht, also wirklich wie ein Stecker gezogen. So 40 Minuten so mitspielst und dann auseinanderfällst, da möchte ich die Analyse wirklich den absoluten Fachleuten überlassen. Bitte. Ich habe echt Ich hatte echt gute Hoffnung, aber wir hatten einfach gar keine Ideen mehr aus dem Rückraum. Knorr nach 20 Minuten entzaubert, Häfner leider lange nicht mehr in der Form von vor 7 Jahren, Köster noch zu jung. Krützki lässt den einen liegen. Also eigentlich muss man knallhart sagen, viele gute Ansätze bei dieser WM, aber natürlich auch ein paar Gegner, die gar nicht auf dem Niveau waren, aber außer Goller und Wolf, keiner, der eine Chance hätte, bei den Franzosen zu spielen. Und bei den Franzosen kommen Leute einfach von der Bank rein. Wahnsinn. Echt traurig.
Ja, halt mit dem Mikrofon, aber irgendwas kein Thema. Stimmt hier gerade nicht.
Sportradio 360, die Big Show 594. Wir beginnen wie immer mit Fußball, tun das heute mit starkem Frankfurter Einschlag, aber ich habe mir Münchner Unterstützung geholt. Von Eurosport, von der Zone, Oliver Fasnacht. Guten Morgen, lieber Oliver.
Guten Morgen, Dankeschön, Gruß in die Runde, hallo.
Und die Runde, jetzt gehen wir nach Frankfurt. Zum einen, er schreibt für die SZ, wir haben ihn im Sommer zur Frauenfußball-WM schon mal bei uns gehabt. Ich freue mich sehr. Frank Hellmann, guten Morgen, lieber Frank.
Hallo, guten Morgen.
Und, ja, mit Marc Heinrich sprechen wir viel zu selten, aber haben es doch schon öfter getan. Und eigentlich, Marc, wir wollten uns am Samstag sehen. Der FC Bayern München ist leider ausgebucht, was Akkreditierungen angeht. Ich freue mich, dass wir wenigstens jetzt die Chance haben. Grüß dich, Marc.
Ja, das machen wir. Schönen guten Tag. Vielleicht können wir ja auf dem Weg zum Stadion irgendwie eine Wurst zusammen.
Ja.
Wir können ja nachher mal privat telefonieren.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Das wird mich sehr, sehr freuen. Wir fangen mit einer typischen Frankfurt-Frage an. Marc, was denkt sich Freddy Bobic, wenn er nach Frankfurt schaut, dieser Tage? Was denkst du?
Freddy Bobic schaut ja immer nur nach vorne, das haben wir ja gelernt in den, okay, in den 3 Jahren, in denen er in Frankfurt war. Ich glaube, er ist niemand, der über vergossene Milch sich groß Gedanken macht. Was gestern war, war gestern und morgen kommt. Aber ja, ich glaube, im stillen Kämmerlein wird er schon das ein oder andere Mal in sein Kopfkissen gebissen haben. Also er hat sich, auch wenn er das wahrscheinlich niemals öffentlich zugeben wird, doch reichlich verzockt. Und zumindest auf die kurze Strecke hat er sich so viel an Erfolg entgehen lassen. Und wenn wir nochmal zurückblicken auf Sevilla im letzten Jahr im Mai, ich glaube, das hätte jeder mitgenommen. Und man muss ja auch sagen, dass die Mannschaft bis dahin auch durchaus Züge seiner Handschrift noch getragen hat. Also ja, ich glaube, wenn er sich ehrlich macht, wird er sagen, ich hätte mich auch anders entscheiden können.
Frank, war das damals, war das hundertprozentig eine Bobic-Entscheidung oder gab es da auch irgendwie atmosphärische Gründe, dass er die Eintracht verlassen hat? Warum ist Freddy Bobic damals tatsächlich gegangen? War das nur einfach die neue spannende Aufgabe Hertha, die vielleicht auch mit 3,50 Euro besser dotiert war?
Nee, das war es sicherlich nicht. Also Freddy Bobic hat sich ja ganz viel aufgebaut in Frankfurt. Ich erinnere einfach gern nochmal an dieses Jahr 2016, als er anfing. Da kam die Frankfurter Eintracht aus der Relegation. Heribert Bruchhagen hatte quasi seiner letzten Amtshandlung diesen Verein ja da übergeben, gerade mal so den Ligaerhalt geschafft. Und Freddy Bobic hatte, glaube ich, 2,8 Millionen Euro zur Verfügung in diesem Sommer. Und die hatten die gleichen Startvoraussetzungen damals wie Werder Bremen. Die hatten sich damals gerettet. Die hatten in diesem letzten Spieltag gegen Frankfurt gewonnen, waren die Relegation umgangen. Und man sieht ja, wie die Entwicklung dann von Werder Bremen und Eintracht Frankfurt parallel gegangen ist. Die Eintracht war zweimal im Pokalfinale 2017, 2018. Man hat mit Niko Kovac einen guten Trainer gehabt und Freddy Bobic hat so viele richtige Entscheidungen getroffen, die an Wert ja gar nicht hoch genug bewertet werden können. Wenn ich jetzt an Sebastian Haller, Luka Jovic erinnere, also berühmte Büffelherde vorne im Sturm, jetzt noch mit Sebastian Haller damals, die haben ja alle bei Frankfurt zusammengespielt, vergisst man dann wieder gerne. Das hat ja mehr als 100 Millionen Euro dann eingebracht als Transfer, der Bau des Profi-Campus, all das geht auf Freddy Bobic zurück. Und diesen Verein damals zu verlassen, man hört immer, und das muss man wirklich sehr vorsichtig formulieren, dass vielleicht auch private Gründe eine Rolle gespielt haben. Man muss eben wissen, dass die Familie von Freddy Bobic, die Frau und die Töchter, die aber auch schon älter sind, ja in Berlin verwurzelt sind. Und ich glaube einfach, dass das eine Rolle gespielt hat. Ich will darüber jetzt nicht mutmaßen, was da im Detail gewesen ist, aber es waren vielleicht nicht nur sportliche Gründe, der Marc hat das ja richtig gesagt. Es gab keine Gründe, die Frankfurter Eintracht zu dem Zeitpunkt zu verlassen, zumal er sich ja eine Machtfülle auch angeeignet hatte, die ihm freie Hand auf ganz vielen Ebenen gelassen hatte. Das ganze gesamte Umfeld war mit Bobic Vertrauten ausgestattet, also im sportlichen Bereich, das direkte Arbeitsumfeld. Dieser Abgang wirft bis heute eigentlich Fragen auf.
Ja, und Oliver, kann das sein, dass jemand, der so ein gutes Händchen gehabt hat während der Jahre in Frankfurt, dass das mit dem Umzug nach Berlin plötzlich verloren geht? Oder sind es wirklich die traurigen Umstände, das schlechte Karma der Hertha, dass das eben jetzt dort überhaupt nicht funktioniert?
Ich glaube, bei Bobic ist, das hat Frank gerade ja auch eigentlich alles schon gesagt, aber ich glaube, das ist wirklich nicht zu unterschätzen, weil du gesagt hattest, das Thema hätte er ja auch Erfolg, er hatte ja Erfolg. Ich glaube, um Erfolg ging es ihm gar nicht so sehr. Auf der einen Seite ist eben dieses immer wieder angesprochen worden, ohne Hintergründe zu kennen. Auch da halte ich mich gerne zurück. Also privat durchaus ja auch eine gewisse Thematik gewesen. Und dann hat er ja zuletzt auch nochmal in einem Interview hat er ja auch gesagt, es ging ihm um so eine Challenge, einfach eine Herausforderung. Er hatte Bock auf was Neues. Und ich glaube nicht, dass er da hingegangen ist nach Berlin, dass er diesen Wechsel angestrebt hat, weil er dachte, er würde erfolgreich, genauso erfolgreich wie mit Frankfurt sofort sein. Die Ausgangslage war ja dann in dem Moment, zumindest bei der Hertha, ja auch kompliziert genug. Sondern er hatte, glaube ich, wirklich Lust, eben tatsächlich was Neues zu machen. Und ich finde, das also so eine Herausforderung anzunehmen, das ist erstmal ja jedem seine eigene Entscheidung. Ne? Und deswegen glaube ich auch nicht, dass er jetzt da sitzt und sich denkt, ach, wäre ich doch nur nicht in Düsseldorf, sondern in Frankfurt geblieben. Sondern ich weiß, worauf ich mich eingelassen habe, dass es natürlich komplizierter vielleicht ist, als er das in seinen schlimmsten Albträumen geglaubt hätte oder Träumen geglaubt hätte. Auch klar, aber das ist ja das Thema Herausforderung. Er sagte auch in einem Interview, dass er sich auch hätte ins gemachte Nest setzen können. Hm. Also das, glaube ich, sind alles Gründe, wenn wir eine Entscheidung, jeder für sich eine Entscheidung trifft und sagt, das wird sicherlich schwierig, das wird anders, dann muss ich erstmal sehen, wie ich Strukturen schaffen kann, wie ich Strukturen verändern kann. Das ist keine einfache Aufgabe, aber genau darauf habe ich Lust. Auf diese Herausforderung in einem vielleicht komplizierten Umfeld mit all den Bedingungen, die dort herrschen, aber auch positiven Bedingungen, die dort herrschen, aus einem Hauptstadtclub wirklich einen präsenten Hauptstadtclub zu machen, ja, dann finde ich, ist das auf jeden Fall erstmal legitim. Und dann glaube ich auch, ist die Verarbeitung dessen, was da gerade passiert, bei ihm eine andere, als landläufig von außen vielleicht geglaubt würde.
Hm. Was? Markus Krösche also wirklich offensichtlich anders gemacht oder hat er einfach diesen Erfolgsweg von Bobic, der die Eintracht ja auch attraktiv gemacht hat für Spieler, die jetzt vielleicht noch nicht ganz, ganz oberstes Regal sind, attraktiv gemacht hat. Wie gesagt, was hat Krösche anders gemacht als Bobic?
Er hat schon mal einen anderen Blick auf die Dinge mitgebracht. Er hat einen anderen Scouting-Ansatz. Er hat relativ schnell gemerkt, dass er mit Ben Manga, das war ja ein enger Vertrauter, von dem Frank eben auch sprach, der all die Jahre an Freddy Bobic Seite war und der auch viele, viele Perlen entdeckt hat. Frank hat ja ein paar Namen eben in die Runde geworfen. Jesus Vallejo und viele andere, die dann noch so nur kurz bei der Eintracht waren, sind ja noch weitere. Markus Krösche hat sich mit eigenen Ideen dran gemacht. Er hat die ersten Wochen war er meines Erachtens sehr zurückhaltend, hat den Verein schnell durchdacht, hat ihn schnell verstanden, hat geguckt, wie er Allianzen schmieden kann und hat dann seine Leute, hat Hardung jetzt ganz dicht an die Mannschaft rangebracht, hat den Schnitt gemacht mit Ben Manga, man hat ihm so lange zu verstehen gegeben, dass er nicht mehr der Gewünschte ist, hat noch von seiner Expertise, wir werden wahrscheinlich noch über Kolumuani-Einsatz sprechen, ja. Da hat man noch von profitiert, aber nein, er hat Im Scouting, glaube ich, kommt es viel auf Connections an, kommt es viel auf guten Draht an, kommt es viel auf eigenes Verstehen an. Und da hat Ben Manga einen ganz anderen Weg gewählt, den Markus Krösche aus Leipzig nicht wollte. Dieses eher datenbasierte ist sein Steckenpferd. Und da hat er jetzt Pflöcke eingerammt und man muss ja sagen, also es sind ja auch nicht alle Transfers jetzt von Markus Krösche in den letzten 18 Monaten so erfolgreich gewesen. Mhm. Also ich nenne mal jetzt einen Höge, vielleicht auch einen Alario kann man auch mal drüber sprechen. Über einen Sam Lammers im letzten Jahr kann man reden. Also die Quote, die Freddy Bobic in seinen 3 Jahren erzielt hat, es waren ja 5 Jahre, 3 Jahre bis zum Halbfinaleinzug. Also das hat er noch nicht erreicht, aber er ist auf einem guten Weg und er hat momentan alles unter Kontrolle. Er hat seine ersten Battles mit Oliver Glasner hinter sich. Sie haben sich berappelt, die beiden. Also ich glaube, Markus Krösche geht mit einem ganz guten Gefühl in das Jahr 2023.
Und mit welchem Anspruch, Frank, geht die Eintracht jetzt da rein? Ja, also sie gewinnen gegen Schalke, da habe ich nach übereinstimmenden Meinungen mit Frankfurt-Fans, ich habe einen Artikel gelesen in der SZ und Das Wort, das mir da nur aufgefallen ist, war effizient. Ja, dreimal aufs Tor geschossen, dreimal war die Kugel drinnen. Schalke eigentlich nicht schlechter. Aber jetzt haben sie halt doch zu Hause gewonnen, haben gestern in Freiburg unentschieden gespielt, nach Führung. Wie weit sind die Ansprüche gestiegen aus deiner Sicht? Bayernjäger, jetzt am Wochenende, wie gesagt, spielen sie in München. Und immer wenn man das sagt, dann verliert Frankfurt wahrscheinlich 5-0 gegen die Bayern.
Ja, dieses Wort vielleicht mal vorweg, Bayernjäger, das ist immer so schnell dahergesagt. Ich gebe nur mal einen Blick auf die Zahlen, die kann man ja bei der Deutschen Fußballliga nachlesen. Saison 2020/2021, Eintracht Frankfurt 206 Millionen Euro Umsatz, FC Bayern München 606 Millionen. Das ist dreimal so viel. Ich glaube, allein aus diesem, klar, auch wenn die Eintracht jetzt vielleicht bei 300 Millionen dann rauskommt und vielleicht in dieser Saison sogar diese Schwelle durch die Champions League noch überschreitet. Also ist maximal die Hälfte des Etats, vom Spieleretat wollen wir gar nicht reden, es ist nochmal viel, viel weniger. Und deswegen steht ja auch Oliver Glasner auf der Bremse. Er will dieses Wort Bayernjäger überhaupt nicht hören vor dem Freiburg-Spiel. Das hat er sich, glaube ich, sehr genau überlegt. Hat er den Vergleich mit Martin Hinteregger gewählt, der ja auch in Frankfurt gespielt hat und irgendwie auch was vom Bayernjäger geredet hat. Und dann hat Glasner ja so den Scherz gemacht, ja, er hätte mal bei Martin Hinteregger angerufen und er würde sich ja mit dem Jagen auskennen und würde da mal nachfragen, was man da eigentlich tun muss. Also Oliver Glasner ist das im Grunde nicht recht, dass die Messlatte so schnell nach oben geht, weil was passiert dann, wenn man jetzt schon vom Bayernjäger redet, ist dann Platz 4 sogar schon eine Enttäuschung. Das kann es ja nicht sein. Also wenn die Eintracht wieder in die Champions League kommt, diesmal auf regulärem Wege über Tabellenplatz 4, dann haben sie ja große Mannschaften wie Wolfsburg, wie Leverkusen, vielleicht auch wie Dortmund hinter sich gelassen, die vom Budget deutlich vor der Eintracht liegen. Ich glaube, dagegen stemmt sich Oliver Glasner. Aber man kann auf der anderen Seite natürlich sehen, dass Axel Hellmann und Markus Krösche in einer Pressekonferenz vor dem Restart der Bundesliga gesagt haben, man will die Grenzen nach oben verschieben und man will sich gar kein Limit setzen. Das steht eigentlich im ziemlichen Gegensatz, diese beiden Ansätze. Ist aber jetzt kein Zerwürfnis, kein Zwist. Die einen wollen das Optimale rausholen, wollen sich kein Limit setzen. Der Trainer muss natürlich ein bisschen pragmatischer und realistischer denken, weil ihm das ja sonst auf die Füße fällt, diese hohe Erwartungshaltung. Ich meine, dass die Fans jetzt Deutscher Meister SGE singen nach dem Spiel gegen Schalke. Mal ehrlich, das kommt auch vor, wenn Werder Bremen ein Heimspiel gegen Augsburg gewinnt. Das höre ich diese Gesänge auch, das darf man nicht zu ernst nehmen. Aber natürlich ist die Erwartungs- und Anspruchshaltung in Frankfurt gestiegen. Aber ich kann mal eben auch sagen, dann Spiele wie gegen Schalke zu gewinnen oder jetzt in Freiburg, glaube ich, mit relativ wenig Ballbesitz und wenig Torchancen dann 1:1 zu spielen, das liegt dann auch einem Kader, der individuelle Klasse vereint. Und da sind wir eigentlich, glaube ich, bei der Überleitung zu Spielern wie Randall Kolumbani, die eben den Unterschied ausmachen, dem weniger Aktionen genügen, um dann in solchen Spielen zu punkten. Also die beiden Auftritte in diesem Jahr haben mich nicht überzeugt. Schalke habe ich selbst gesehen, von gestern eben nur Ausschnitte, aber so das Gelbe vom Ei, ehrlich gesagt, war's offenbar auch nicht. Aber wie gesagt, die Eintracht hat einen Kader mit Unterschiedsspielern zusammen, die dann eben auch aus diesen Spielen einen Ertrag produzieren.
Okay, die Zwischenfrage, die berechtigte Zwischenfrage wäre, ist Werder Bremen im Augenblick überhaupt in der Lage, zu Hause gegen den FC Augsburg gewinnen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oliver, gerade Kolumbani, der bei der Fußballweltmeisterschaft alles richtig gemacht hat. Und ich weiß immer noch nicht, wie der argentinische Torhüter diesen Ball gehalten hat, weil sonst wäre Frankreich Weltmeister geworden. Aber ich hätte mir bei jemandem wie ihm, ja, ich kenne ihn natürlich persönlich überhaupt nicht, aber ich hätte erwartet, dass so ein Spieler möglicherweise in ein Loch fallen kann. Aber wenn man mal realistisch ist, dann ist er vielleicht gar nicht mehr viel länger da als diese Frühjahrssaison. Diese Unterschiedsspieler bei Frankfurt, siehst du die auch? Und auf wen wird es besonders ankommen, Oliver, denkst du?
Ich glaube, also ein ganz entscheidender Spieler ist Kamada, immer schon gewesen. Und das Interessante ist ja, dass der am Anfang, das werdet ihr in Frankfurt, die ihr näher dran seid, noch besser mitbeobachtet haben, wahrscheinlich ja mit Glasner überhaupt nicht zurechtkam. Und umgekehrt wahrscheinlich auch. Und dann hat man aber, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Glasner-Erfolgskonzept, eben dran zu bleiben und zu erklären, warum er etwas von Menschen fordert und warum er so ist, wie er ist. Und eben dann einen Weg zu finden über wahrscheinlich nicht nur Fachliches, sondern auch über Menschliches dann eben. Ich denke, das ist, also er ist auf jeden Fall für mich ein sehr wichtiger Spieler. Und bei Kolumbani ist es natürlich so, also Mentalität, du hast gesagt, du kennst ihn nicht persönlich, ich kenne ihn auch nicht persönlich. Aber wo soll das Loch sein? Also das Loch, er hatte die Chance
Und ich würde jetzt sagen, wenn der Götze damals den nicht versenkt hätte, wäre es auch kein Loch für Götze gewesen. Und deswegen, also bei Kolomoani hört man ja auch, dass er im Gegenteil ja wirklich einen Riesenschwung mitgenommen hat aus dieser WM. Und da spielt auch, denke ich, nicht eine Rolle, ob der jetzt nur noch dieses Frühjahr oder noch diese Halbsaison in Frankfurt nur noch spielt, bis zum Sommer. Das ist sicherlich, also wahrscheinlich nicht zu verhindern, klar. Aber das ist dem, glaube ich, auch momentan relativ egal, pardon. Sondern er will einfach eine gute Leistung zeigen. Er hat einfach Spaß am Fußball, Spaß in dieser Mannschaft zu spielen, in der er auch Glasner sein System gefunden hat. Auch das hat ja lang genug gedauert mit verschiedenen Systemen, die er ausprobiert hat. Ja, und so kommt dann eins zum anderen, hat dann über Trapp von Trapp beginnend eine starke Achse, das alles passt. Und deswegen gibt es so ein paar Spieler, die eben eine besondere Bedeutung haben. Dass er den Wegfall von Hinteregger so gut aufgefangen hat, finde ich zum Beispiel auch ein großes Thema. Auch das zeigt wiederum die Qualität von Glasner. Und wir haben über Glasner jetzt noch nicht so gesprochen, deswegen will ich jetzt nicht vorweggreifen. Du wirst es wahrscheinlich auch noch ansprechen, aber das wäre so meine Antwort zu diesem Thema. Wichtige Spieler, gibt es noch andere zu nennen, werden sicherlich die Kollegen nennen können. Und eben der Frage Kolomoani. Ob er weg ist, ist wurscht. Er ist jetzt da und er ist einfach in super Form und wird gut bedient.
So, Marc.
Also ich würde zu Kolomoani gerne noch mal was sagen, ganz kurz. Vielleicht wäre er tatsächlich in ein Loch gefallen. Ich glaube, das Problem wäre entstanden, wenn er getroffen hätte. Wir wissen ja alle, was dieses entscheidende WM-Tor mit Mario Götze gemacht hat, was danach auf einen jungen Fußballer einprasselt, ist im Grunde kaum zu bewältigen. Und dasselbe wäre ja mit Kolomoani passiert, wenn er dieses völlig verrückte Finale, ich war tatsächlich da in Doha vor Ort im Stadion und man konnte es tatsächlich nicht fassen, dass dieser Schuss nicht reingeht, dass der gehalten wird. Aber ich glaube, dass die große Veränderung wäre gekommen, wenn er der WM-Siegtorschütze geworden wäre. Dann hätte es unmoralische Angebote gegeben, vielleicht auch einen Winterwechsel gegeben. Und im Grunde hat der Spieler für mich das mit dem Elfmeterschießen schon abgehakt gehabt. Man muss sich nur noch mal anschauen, wie sicher Kolomoani dann beim Elfmeterschießen seinen Strafstoß verwandelt hat. Stimmt, das zeugt von einer immensen Nervenstärke und auch von einer besonderen Qualität. Und im Grunde, glaube ich, war es damit für ihn abgehakt. Jetzt geht's weiter und ich stimme den Vermutungen zu, dass es vielleicht dieses Märchen, was er hier in Frankfurt schreibt, nur noch bis Sommer dauert, aber da ist tatsächlich Marc näher dran und kann da sicherlich auch noch mal was zu sagen, wie er das einschätzt. Ich glaube einfach, dass diese Angebote im Sommer aus England vermutlich so hoch sein werden, dass die Eintracht nicht Nein sagen kann. Aber Marc, du weißt ja sicherlich mehr.
Ja, also sie machen ja keinen Hehl daraus, dass sie Erlöse auf dem Transfermarkt, wenn sie eine gewisse Größenordnung erreichen, durchaus sich immer anschauen werden. Was mir bei Moani noch aufgefallen ist, das ist auch sein Verhalten auf dem Weg zur Eintracht. Er hat sich ja relativ früh zur Eintracht bekannt, hat in Nantes relativ viel Trouble damals bekommen, als dann feststand, dass er ablösefrei gehen wird. Und er hat dem Druck in Nantes standgehalten. Er ist nach allem, was man so gesehen hat, ich war ein paar Tage in Dubai im Trainingslager jetzt im Winter dabei, er ist lachend, er ist freudig zurückgekommen, er ist nicht in irgendeinem Loch, wo er mit einer Hilfsleiter wieder rauskrabbeln muss. Er fühlt sich in dem Team sehr wohl, er hat mit den Franzosen, mit Ndicka, mit Touré, mit Ebimbe, der jetzt verletzt ist, er hat auch so ein paar Buddies gefunden, die ihm den Einstieg leicht gemacht haben. Und eins darf man nicht vergessen, der ist noch so jung, der Kerl, der ist 22, also das ist seine erste Auslandsstation, der ist in Frankfurt richtig, richtig gut angekommen. Er spielt unorthodox, er gibt der Eintracht einen Punch in der Offensive, den sie bis dahin nicht hatte, und es wäre der nächste große Verlust. Ich meine, wir müssen nur mal, Frank hat eben den Rückblick auf 2016 geworfen, also wen die alles verloren haben in der Offensive, die Büffelherde ist weg. Sie haben im Sommer einen Philipp Kostic verloren, sie haben vor 2 Jahren André Silva nach Leipzig abgegeben, und wenn jetzt Moani ginge, wäre das der nächste Hochkaräter, wo es dann wieder eine Neujustierung bedürfte. Also ich glaube, die sind jetzt gerade alle so im Hier und Jetzt, und eine Perspektive mit der Eintracht Champions League zu spielen, das wäre sicherlich auch was für Moani, weil er scheint mir nicht überdreht zu sein. Also die Parade des argentinischen Torhüters, die war nun mal auch unfassbar gut, muss man so sagen. Und wir erinnern uns an Sevilla, in der 118. hat Kevin Trapp auch ein Mega-Save gegen Kent gemacht. Der hätte auch drin sein können und dann hätte es kein Elfmeterschießen gegeben, dann hätte es kein Europa-League-Triumph. Also es gibt halt auch Torhüter, die ihr Fach beherrschen. Und es scheint mir nicht so, dass Moani da irgendwie geknickt daraus hervorgegangen ist. Und er ist meines Erachtens auch smart genug und clever genug. Er hat in der Hinserie auch Spiele gehabt. Ich war mit den Tottenham dabei. Er hat Spiele gehabt, in denen er keine Schnitte gesehen hat. Also gegen die im Spiel gegen bei Tottenham, da gab es Situationen in den 60 Minuten, da hast du das Gefühl gehabt, er ist überhaupt nicht auf dem Platz, er kann es körperlich, Romero kann überhaupt körperlich nicht dagegen bestehen. Und er weiß, dass er noch längst nicht am Limit ist und er hat mit Klasner jemanden, der ihn gut an die Hand nimmt. Und augenscheinlich passt es, aber wenn dann eine dreistellige Millionensumme ins Spiel kommt, ja, dann wissen wir alle, was das mit dem Berater vor allem machen.
Ja. Ganz, ganz schlimm. So, wir machen eine ganz kurze Pause und sprechen dann über auch nämlichen, hätte ich fast gesagt, Joachim Glasner, weil mir der Vorname nicht mehr einfällt, aber vielleicht fällt er mir über die Pause ein.
Ja, hallo, es ist Marcel Siem. Willkommen zu Sportradio 360.
Weiter geht's mit dem Fußball in der Big Show 594. Oliver Fasnacht, Frank Hellmann und Marc Heinrich sind am Start. Ja, Oliver Glasner, der Name, jetzt ist es mir nicht eingefallen, sondern es wurde mir gesagt, dass es nicht Joachim Glasner ist, Oliver Glasner. Also, ich weiß nicht, ob Marc, ob du in dieser Runde dabei warst. Das war sehr, sehr früh. Es war in der ersten Spielzeit. Adi Hütter war gerade weg und Oliver Glasner war da und es hat nicht gut funktioniert. Und ich habe von vielen Leuten gehört, das Stadion an der Schleißheimer Straße, Eintracht-Fan, ja, der passt überhaupt nicht zur Eintracht. Warum passt er doch?
Entschuldigung, hast du mich angesprochen?
Ja, Marc,
fang mal mit. Entschuldigung, ich war offline, pardon, ich habe deine Anmoderation nicht gehört. Du willst Lobendes und
Nein, ich möchte einfach nur wissen, warum funktioniert's?
Als Oliver Glasner vorgestellt wurde als kommender Eintracht-Trainer, haben nicht wenige in Frankfurt gedacht, das ist ein relativ, ja, Platz trifft es glaube ich nicht richtig, aber ein Trainer ohne das ganz große Charisma. Und ich glaube, er hat alle seitdem eines Besseren belehrt. Er ist ein unglaublich witziger, tiefgründiger, gewissenhafter Trainer, der ein großes Vertrauen hat an seinen Staff. Der Staff wird immer größer. Er hat eine Vielzahl an Assistenten. Er hat diesen Bessermacher-Anspruch. Und das, was Frank auch eben sagte, er ist clever genug und nicht öffentlich den Anspruch an seine Mannschaft noch viel weiter in die Höhe zu schrauben und dieses Spiel mitzumachen, Bayernjäger, ja oder nein. Aber intern, da können wir uns sowas von sicher sein. Er ist so höchstleistungsfixiert und wenn man auch mal guckt, wo er vorher gearbeitet hat, in Österreich beim VfL Wolfsburg, er hat jede Mannschaft weitergebracht und es gab jetzt ein ganz interessantes Interview, ich glaube es war in der Sports Illustrated mit Jesper Lindström und er sagt, Jesper ist ja auch noch ein junger dänischer Spieler, der auch das zweite Jahr jetzt in der Bundesliga ist, er sagt, der Trainer hat was, der Trainer nimmt sich besonders mit den Spielern auch die Zeit zu reden, die er nicht in der Startelf sieht, die er nicht auf dem Zettel hat für die Anfangsformation. Also er hat eine hohe Sozialkompetenz, er hat ein hohes Fingerspitzengefühl und er unterliegt nicht diesem Anspruch, alles selbst machen zu müssen. Er kann gut delegieren, er kann Verantwortung weiterreichen und er hat hohes Vertrauen in die Leute, die um ihn herum die Mannschaft mitbegleiten.
Also ich würde ganz gern diesen sehr fachkundigen Kommentar des FAZ-Kollegen nochmal ergänzen, ich kann das alles direkt unterschreiben, das sind vielleicht nochmal ein Detail, was nochmal wichtig ist, vor der Saison war ja Daichi Kamada so ein bisschen verstimmt, dass Mario Götze kommt, weil im ersten Moment er natürlich gedacht hat, das ist genau seine Position, Rolle hinter den Spitzen, Spielmacher, Stratege, Einfädler, so, und Oliver Glasner hat daraufhin ja, nachdem offenbar auch schon Markus Kösche einen Wechsel da Richtung Lissabon am Verhandeln und Vorbereiten war, Oliver Glasner hat dann den Spieler Kamada zu sich ins Büro geholt und es gab ein sehr langes Gespräch zwischen den beiden, in dem Glasner dem Spieler Kamada aufgezeigt hat, wie es mit beiden funktionieren kann. Dafür musste sich aber Kamada eben ein bisschen umstellen, musste Defensivarbeit leisten und dann eine Rolle als Achter interpretieren, die ihm vielleicht erstmal nicht auf den Leib geschneidert ist. Und das ist ja mittlerweile fast die Stammformation, dass Kamada und Götze zusammenspielen, gerade auch gegen schwächere Gegner, wenn die Eintracht mehr Ballbesitz hat, ist das natürlich eine Riesenoption, hat auch in der Champions League sehr oft funktioniert und da hat der Trainer einfach den Wert des Spielers Kamada gesehen, hat sich auch über Krösche hinweggesetzt, weil die Eintracht muss riskieren, dass Kamada im Sommer ablösefrei geht, Stichwort Borussia Dortmund, hinter den Kulissen ist das wohl schon sehr weit gediehen, dass der Spieler bald bei Borussia Dortmund ablösefrei dann im Sommer aufschlagen wird und dass das auch verkündet wird, aber Kamada hat dann gerade in dieser Saison der Eintracht noch viel gebracht. Ein zweiter Punkt bei Oliver Glasner ist einfach auch seine Empathie, die er nicht nur jetzt der Eintracht entgegenbringt, sondern auch der Stadt Frankfurt. Ich glaube, und das kann ich auch aus sicherer Quelle sagen, er blüht nahezu auf hier in Frankfurt. Er lebt in Sachsenhausen. Er ist in Kneipen unterwegs, in Restaurants anzutreffen. Es gibt Szenetreffs zum Beispiel wie den Konstablermarkt, wo sich jeden Donnerstag so die Frankfurter, naja, die so ein bisschen mal ausgehen wollen oder Leute kommen wollen. Auch da ist Oliver Glasner mit seinem Trainerteam oft anzutreffen. Einfach um sich unter die Leute zu mischen. Er hat dann auch keinerlei Berührungsängste, keine Probleme mit den Fans, auch einfach mit der Frankfurter Stadtbevölkerung zu sprechen. Und das kommt natürlich unheimlich gut an, wenn er dann auch mal ein Selfie macht, wenn er sich einfach stellt und wirklich als ganz normaler Frankfurter gibt. Das ist ja eine sehr multikulturelle Metropole hier, in der viele zugezogen sind. Und in der blüht auch der Trainer menschlich auf. Und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Punkt, dass er hier so viel besser rüberkommt als in Wolfsburg. Da hatte ich von ihm auch einen eher etwas spröden, teilweise sehr sachlichen Eindruck. Klar, guter Trainer, hohe Fachkenntnis. Aber ist da eigentlich genug Charisma? Und das hat ja Marc hervorragend ausgeführt. Das ist vorhanden, aber eben auch, weil der Trainer hier in der Stadt komplett angekommen ist. Und das ist, glaube ich, nicht zu verachten, wenn diese Symbiose besteht. Also er nicht nur den Verein wertschätzt, sondern einfach auch in der Stadt sich wohlfühlt. Das wissen wir doch alle, die arbeiten. Wenn du kein Umfeld hast, in dem du dich wohlfühlst, dann kannst du eigentlich auf Dauer auch keine guten Leistungen bringen.
So, Oliver, jetzt wollen wir die Frankfurter nicht zum Bayernjäger stempeln, sondern ich möchte einfach die simple Frage stellen, können die Bayern in diesem Jahr, in dieser Spielzeit überhaupt gejagt werden?
Ich bin sowieso kein Freund von diesem Bayernjäger, von diesem Begriff. Das sind einfach die Teams, die versuchen, das Beste rauszuholen, die ihren größten Erfolg versuchen zu erzielen. Und wenn sie dann nah dran sind am Bayern, dann sind sie nah dran am Bayern. Und wenn einer sagt, er möchte nicht Meister werden, dann ist das bisher immer schon aus meiner Sicht eine falsche Einstellung gewesen, weil wenn halt Bayern mal nicht da ist, müssen andere da sein, dann sind sie aber keine Jäger, sondern dann sind sie die, also ich mag einfach den Begriff nicht, weil ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber die Frage ist ja, wie sehr kann Bayern oder wie schnell findet Bayern wieder in diesen Rhythmus, dass wir gar nicht mehr groß von irgendwelchen Verfolger, Jägern oder wie auch immer sprechen müssen. Das ist jetzt momentan die Situation nach dem Spiel gegen Köln. Es kann natürlich sein, dass die Bayern gegen Frankfurt verlieren, dann wird natürlich das Thema nochmal ein bisschen größer. Und dann ist es aber auch okay. Also es geht glaube ich, eher um die Frage, nicht sind sie Jäger, sondern können sie Meister werden, oder? Das ist doch dann die Frage, die du eigentlich stellen möchtest.
Ja, ich meine einfach, die Frage ist, ist Bayern angreifbar?
Zu gehen, ohne was zu jagen, bringt auch nichts, ne? Ohne was zu erlegen.
Ja, aber ist Bayern angreifbar, denkst du? Der hat 2x1-1 gespielt jetzt, beide Male finde ich schon die bessere Mannschaft gegen Köln. Sowieso, später Ausgleich. Aber siehst du Bayern in irgendeiner Art und Weise angreifbar auf 34 Spieltage?
Eigentlich nicht, aber das was heißt eigentlich nicht? Ich sehe sie nicht angreifbar, wenn die Dinge funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Da sind ein paar Themen jetzt verrutscht bei den Bayern. Ich finde auch, dass dieses 1:1 mir fast noch ein bisschen zu positiv in der Öffentlichkeit auch von den Bayern dargestellt wurde. Klar hatten sie mehr Ballbesitz, klar hatten sie mehr Chancen, aber ich finde, es war so ähnlich in der Analyse wie Nationalmannschaft. Also man hat über ganz viele Chancen gesprochen, aber so große Chancen jetzt der Reihe nach habe ich jetzt bei den Bayern auch nicht gesehen. Und dazu, mein Gott, dazu haben die anderen Keeper im Tor und haben eine Abwehr, die sich dagegen stellt. Es ist ja nicht so, dass die Bayern ein Grundrecht haben, darauf Top-Chancen zu bekommen. Und das habe ich nicht gesehen in der Hülle und Fülle, wie es einem dargestellt wurde. Und da gibt's halt jetzt ein paar Themen, über die werden wir jetzt wahrscheinlich sprechen. Und wenn die Bayern nicht da sind, wenn die Bayern nicht abliefern, wenn es da Probleme geben sollte, wenn vielleicht sich, kann man sagen, wenn die Stimmung dauerhaft kritisch und brodelnd bleibt bei Bayern, das ist momentan sicherlich der Fall und wird sicherlich auch noch der Fall werden, wenn die Konsequenzen ziehen bei Gnabry etc. Da sind ein paar Probleme, die auf dem Weg sind zum Titel und natürlich die Frage, wie früh scheiden sie aus in der Champions League, kommen sie weiter gegen PSG, wo sind dann die Hauptthemen für die Bayern, welche Prioritäten werden gesetzt, dann kann es schon sein, dass eine Mannschaft davon profitieren kann, wenn sie nah genug dran bleibt, ja, natürlich.
Wo, Marc, siehst du bei Bayern die Angriffsflächen? Du hast dich ja sicherlich jetzt noch intensiver mit dem kommenden Gegner der Eintracht beschäftigt, als du es ohnehin schon tust.
Also ich glaube, dass die Eintracht gut beraten ist, realistisch zu bleiben. Wir erinnern uns an das Hinspiel, Start in die neue Saison, und da war sie von einem von einer Begeisterung getragen und auch von einem Mut, der an Übermut grenzte und sich dann auch relativ schnell als nicht tauglich erwiesen hat, den Bayern auch nur ansatzweise Paroli zu bieten. Und dann sind sie bei diesem 1-6 vorgeführt worden. Und ich bin mir fast sicher, dass es in der Halbzeitpause, also ähnlich wie bei Joachim Löw seinerzeit in Brasilien bei dem 7-1 den Hinweis gegeben hat, der Bayern von Nagelsmann, jetzt nimmt mal den Fuß vom Gas und führt die Eintracht hier nicht noch weiter vor. Also, wenn sie stabil bleibt, wenn sie das umsetzen kann, was auch gestern zu erkennen war, als Sebastian Rode in der Endphase der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, da war eine ganz andere Ballsicherheit im Mittelfeld vorhanden. Dann haben die Zuspiele geklappt auf Götze. Kamada ist rausgegangen, der hatte jetzt, glaube ich, nicht den Start in die zweite Saisonhälfte, die er sich erwünscht hat. Er ist zweimal ausgewechselt worden. Sie haben diese Umschaltspieler, sie haben die Möglichkeit, mit Zoe im Mittelfeld einen hohen Grad an Ballbehauptung auch unter Druck hinzubekommen und dann in die Halbräume zu spielen. Sie haben mit Lindström, sie haben mit Götze sehr variable Spieler. Über Kolumani haben wir schon kurz gesprochen. Und das wird doch darauf ankommen, ist Kevin Trapp wieder fit. Ramay hat das meines Erachtens, ich habe gestern das Spiel im Fernsehen gesehen, er hat es für seine jungen Jahre sehr souverän gemacht. Er hatte zwei Saves drin, wo man sagt, da hat er sich auszeichnen können. Es ist auch für ihn mal wichtig gewesen, der Mannschaft zu zeigen, ich bin nicht nur im Training da. Kevin Trapp ist stark erkältet, man muss mal gucken. Trapp ist mit Sicherheit zuletzt der formbeständigste Bundestorwart in der Bundesliga gewesen. Mhm. Es wird darauf ankommen, ob er dabei sein wird. Und ansonsten, wenn die Bayern spielen wie die Bayern, dann wird es für die Eintracht, da müssen sich alle Schicksale vereinen. Aber wenn es der Eintracht gelingt, erstmal diese defensive Stabilität hinzubekommen und dann auf die schnellen Kontersituationen, ja, dann.
Tja.
Aber
dann.
Mir fehlt die Fantasie, von einem Sieg in München zu sprechen. Da haben wir die vergangenen Reisen nach Fröttmanning schon so vieles gelehrt und ich weiß nicht, eben hat auch einer schon einen 5-0 in den Raum geworfen. Also auch das fände ich dann gar nicht so ganz abwegig.
Ja, aber Frank, wie muss man es denn jetzt aus objektiver Sicht jetzt nicht nur von der Eintracht her gesehen, sondern wie müsste man es gegen die Bayern denn anlegen? Weil Marc spricht von Übermut, aber ich finde schon, dass sich hinten reinzustellen und dann zu hoffen, dass aus einer Standardsituation vielleicht das 1-0 fällt und dann den Rest zu verteidigen, das funktioniert nur in den seltensten Fällen. Also ein bisschen Mut wird schon gefragt sein, auch für die Eintracht am Wochenende, oder?
Ja, natürlich, man könnte mal sagen, eine offensive Grundhaltung mitspielen. Ich erinnere da tatsächlich jetzt einmal nochmal an Werder Bremen, die haben es versucht, dann stand es irgendwie kurzzeitig 1-1, sind am Ende da auch 6-1 unter die Räder gekommen. Auch Steffen Baumgart hat jetzt am vergangenen Samstag, wollte sicherlich offensiver spielen. Das hat am Anfang ja das frühe Führungstor ihnen in die Karten gespielt. Zweite Halbzeit waren sie im Grunde auch nur am Verteidigen. Aber woran liegt es denn? Das liegt doch daran, dass die Bayern so eine individuelle Qualität haben mit den Spielern, so ballfertige Spieler haben. Die können ja die ganze Mannschaft durchgehen. Das fängt ja hinten an mit Spielern wie Alphonso Davies, lauter Nationalspieler, Kimmich, Gnabry, Sané, Musiala natürlich, Müller sitzt da nur auf der Bank. Die haben einfach so eine hohe Ballsicherheit und technische Qualität. Deswegen spielen sie eben auch beim FC Bayern. Und für mich ist eigentlich der einzige natürliche Verfolger in dieser Saison von der Kaderqualität und mittlerweile auch von der Konstanz eben RB Leipzig. Seit Marco Rose dort das Sagen hat, bringt dieser Kader ja das, was der bringen muss. Der ist ja auch von der Besetzung nochmal ein Stück besser als eben der von Eintracht Frankfurt. Wir haben ja über die ganzen Vorzüge des Frankfurter Kaders ausführlich gesprochen. Da ist für mich eben Leipzig und die sind eben mittlerweile nicht mehr so weit weg, eben der Kader, der am nächsten dran ist. Ich habe gestern Borussia Dortmund bei Mainz 05 gesehen. Ehrlich gesagt, das hat mich nicht so sehr überzeugt. Das hat eben auch Gründe, warum Borussia Dortmund da nicht ganz vorne steht. Da kann es die Eintracht mit aufnehmen. Aber nochmal, wenn die Eintracht unter die ersten vier kommt, dann haben sie schon viel erreicht. Wir haben ja immer noch Union und Freiburg. Ich glaube, eine von diesen beiden Mannschaften wird es dieses Jahr vielleicht sogar völlig überraschend schaffen, unter die ersten vier zu kommen. Und dann, wenn Eintracht Frankfurt auch einen dieser Plätze ergattert, dann ist viel gewonnen. Also für mich ist eben Leipzig dann die Nummer zwei und Meister werden wahrscheinlich dann doch die Bayern eben aus den angeführten Gründen, weil sich dort das meiste Geld und die hohe Qualität vereint. Wenn allerdings die in der Champions League ausscheiden gegen Paris und es da große, große Grundsatzdiskussionen vielleicht auch um den Trainer geht, vielleicht auch um den Sportvorstand Hasan Salihamidžić, den ich übrigens sehr, sehr kritisch betrachte, dann könnte das vielleicht noch zu einer Unruhe führen. Aber dann müssten auch die Verfolger da sein. Und daran hat es ja in all den Jahren jetzt gehapert. Borussia Dortmund war so oft eigentlich dran, die Bayern abzulösen, von der Krise zu profitieren. Und am Ende hatten sie dann doch wieder 6 bis 16 Punkte Vorsprung. Und Meister war der FC Bayern. Für die Liga würde ich es mir wünschen, für die Spannung auch. Aber ich glaube, da ist der Wunschvater des Gedanken. Oder wie sagt man da so schön?
Ja, aber ich meine, das ist natürlich schon eine Thematik, die du gerade angesprochen hast. Also erstmal Hasan Salihamidžić, der vom gestärkt, als man eigentlich dachte, dass er eher um seinen Job kämpfen müsste, wurde er auf einmal gestärkt. Und seitdem regiert er in einer Art, wo ich mir manchmal denke, ich weiß nicht, ob das alles wirklich immer noch so im Sinne des Vereins ist. Ich möchte fast sagen, er führt sich ein bisschen auf, wenn man das mal so ein bisschen landläufig sagen darf. Es ist schon ein seltsames Selbstverständnis und eine seltsame Art von Alleingängen. Für mich sind das Alleingänge gerade fast schon von Salihamidžić. Es wird auch nur noch über ihn berichtet. Er ist auf einmal der Mann, der alles macht. Von Kahn hört man überhaupt nichts. Von Kahn sehe ich immer nur, dass er eigentlich die ganzen Glückwünsche, wenn da mal ein Tor für die Bayern noch fällt, gar nicht annehmen möchte auf der Tribüne, weil alle rund um ihn herum sagen, schau mal, toll war's, und er denkt sich, was ist denn daran toll, wenn wir froh sein müssen, dass wir am Ende einen Punkt holen gegen die Kölner. Das ist ja nicht der Anspruch der Bayern. Und dann das Thema Nagelsmann. Und da denke ich schon, dass Nagelsmann jetzt nicht raus ist aus der ganzen Nummer. Und wenn er eben Champions League, also so wie es momentan aussieht, ist ja wirklich möglich, dass die Bayern gegen PSG ausscheiden. So, und dann möchte ich mal sehen, ob das dann wirklich das Selbstverständnis Bayerns erfüllt, dass man halt dann wieder Meister wird. Ja, okay, aber dafür braucht man keinen Top-Trainer eigentlich. Nagelsmann ist schon auch einer, der muss jetzt auch mal zeigen, dass er international die richtigen Ideen hat. Und zum Thema Ideen, das mag ich vielleicht hier in München ein bisschen kritischer sehen, aber ich muss jetzt sagen, also ein Feuerwerk an tollen fußballerischen Ideen und Lösungen habe ich nicht gesehen gegen Köln. Und dann kann man natürlich sagen, ja, das hätten sie auch gewinnen können. Wenn das 1-1 früher fällt, haben sie noch mehr Zeit, das 2-1 nachzuziehen. Klar, weil auch Köln einfach platt ist von dieser Dauerdefensive, in der sie dann irgendwann auch waren. Trotzdem ist es ja wurscht, also ob das jetzt früher fällt oder nicht, dass überhaupt nach einem 0-1 erst ein 1-1 fallen muss, ist ja nicht Bayern. Bayern ist eigentlich 1-0, 2-0, mal gucken, 3-0, 4-0 und dann hören wir auf und dann können wir ein bisschen wechseln, dann können wir die Mannschaft schonen für die nächsten Aufgaben. Das ist nicht mehr der Fall momentan. Und da verrutscht etwas, glaube ich. Es verrutscht auch eben etwas zum Thema Nagelsmann. Der ist noch nicht raus. Das heißt, man sieht immer noch, wo sind andere Möglichkeiten. Er muss liefern. Die Frage ist zum Beispiel, kann man zufrieden sein mit ein paar ganz netten Aktionen von Sané? Gnabry, die Nummer, ist letztlich eine Despektierlichkeit dem Arbeitgeber gegenüber. Zu Neuer muss man auch sagen, irgendwas muss ja da sein, dass einige meinen, sie hätten eigene Rechte. Denn auch ein guter Skifahrer ist ja gerade der sieht, es wird gefährlich. Ich muss jetzt nicht das machen, was ich gerne machen würde, hat keinen Sinn. Gerade von ihm hätte man eigentlich erwarten können, dass er solche Unternehmungen nicht betreibt und dass er dann eben weiß, wo die Grenze ist, wenn er schon überhaupt Skifahren gehen musste. War ihm aber letztlich wurscht für sich selber, für sein eigenes Vergnügen, Stichwort Gnabry, war ihm auch wurscht, freier Tag, mein eigenes Vergnügen. Also mir ist das ein bisschen zu viel, Kimmich, der sich ein bisschen rausgeritten hat jetzt durch diesen Treffer und natürlich ein besseres Spiel gemacht hat als im ersten Spiel, das mag schon sein, aber überzeugend war das doch von Kimmich jetzt auch nicht. Hier gehen Achsen momentan verloren, die Defensive ist das Dauerthema bei Bayern, hat sich auch nichts daran geändert. Also ich sehe schon ein paar Angriffspunkte, worüber man zumindest diskutieren muss, was das dann für Folgen hat, ist wieder eine andere Frage in der Liga.
Ich werde es mit Marc auf dem Weg zur Allianz Arena möglicherweise diskutieren. Wir werden versuchen, privat einen Termin zu finden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch dreien, bei Marc Heinrich von der FAZ, bei Frank Hellmann und bei Oliver Fasnacht. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter. Ja, erstaunlicherweise mit der Handball-Weltmeisterschaft.
Hallo zusammen, ich bin Mladen Petric und ihr hört Sportradio 360.
So, Big Show 594, weiter geht's mit Handball. Götzi, ich glaube, er ist immer noch hin und weg von der Gala der Wolfsburger am Dienstag in Berlin. Ich weiß nicht, welches Spiel er gestern in der Konferenz gehabt hat, aber Solo für Uwe Semrau, umso besser möchte ich sagen. Nein, nicht umso besser, wir lieben Götzi selbstverständlich, aber guten Morgen, lieber Uwe.
Guten Morgen.
7 Tore waren dann doch zu viel, finde ich, hinten raus, weil Deutschland gut mitgespielt hat. Aber ja, wie ist jetzt das Resümee nach diesen Niederlagen gegen Norwegen und gegen Frankreich bei der WM, nachdem die schwächeren Gegner sicher besiegt worden sind, mit Ausnahme von Serbien. Uwe, what do we make of it?
Ja, also man muss leider ernüchtert sagen, dass in den Phasen, als es darauf ankam, die deutsche Mannschaft nicht gut genug war. Da ist ein bisschen was von diesem guten Eindruck, der sich schon begann zu verfestigen, wieder zurückgenommen worden. Und man muss einfach sagen, an den Spitzenmannschaften aus Europa ist die deutsche Mannschaft abgeprallt. Und zwar in der letzten Viertelstunde gegen Norwegen und eigentlich in der gesamten zweiten Hälfte gegen Frankreich hat sich dann doch die Spreu vom Weizen getrennt und wir sind dann wieder einsortiert worden. Und ehrlich gesagt, mehr war es dann auch nicht. Also es kommt nicht drauf an, ob du in der Vorrunde gegen Serbien vielleicht mal ein knappes Spiel hast. Die deutsche Mannschaft hat geliefert, als sie es mussten, gegen die Niederlande, das muss man sagen. Mhm. Aber wo ist die Niederlande am Ende gelandet? Halt auch im unteren Mittelfeld dieses Turniers. Und mehr auch nicht, obwohl die einen großen Spaß gemacht haben. Und so ist die Bilanz, sagen wir mal, zwiespältig. Und man muss genau aufarbeiten, was gefehlt hat, wer gefehlt hat und wie man es bei den nächsten Turnieren besser machen kann.
Wir sprechen ja jede Woche über Juri Knorr und jetzt können wir den Strich drunter machen. Was wissen wir jetzt von Juri Knorr? Wie weit ist er entfernt von jemandem wie... Okay, ich häng's gleich ganz hoch von jemandem wie Mikkel Hansen.
Das ist kein guter Vergleich, weil Mikkel Hansen ja auch andere Qualitäten hat. Man kann es nur vergleichen, finde ich, gestern. Das war sehr anschaulich, welche Partie Quentin Mahé geliefert hat, der ja bei Bayer Dormagen ausgebildet wurde. Es gab ja auch Zeiten, wo man darüber nachgedacht hat, ihm die deutsche Nationalmannschaft zu offerieren, das hätte man mal tun sollen, aber er hat sich ja damals für Frankreich entschieden. Aber wie mannschaftsdienlich, wie kreativ und wie zielgenau er das Spiel organisiert hat, das war eine glatte Eins für meine Begriffe in der zweiten Hälfte. Er hat sich zurückgehalten, hat eben keine Würfe genommen, obwohl er das natürlich auch kann, aber er hat sich mehr oder weniger auf die 7 Meter beschränkt, aber er hat seine Nebenleute eingesetzt. Das war wirklich Weltklasse, muss man echt sagen. Und das hat Juri Knorr gefehlt. Da geht es nicht drum, die eigene Wurfquote durchzusetzen, sondern es geht darum, die Nebenleute gut zu organisieren. Und das ist ihm unterm Strich in dieser wichtigen Phase nicht gelungen. Punkt.
Markus Bauer hat dann in seiner Analyse eben auch gesagt, es ist natürlich schon erstaunlich, dass... Dass ich im Vorlauf höre, na, Deutschland auf den Torhüterpositionen ausgeglichener besetzt, dann kommt der zweite Goalie der Franzosen rein und hält wie ein Geisteskranker. Also natürlich auch immer Glück dabei und ein Lauf und dann von Krötzky, den kann man natürlich auch reinmachen, nicht nur er. Aber Markus Bauer hat es ja mal runtergebrochen, okay, die französischen wie auch der norwegische Torhüter, die haben einfach die 3 Bälle mehr gehalten als Andy Wolf. Und Andy Wolf war ja überhaupt nicht schlecht. Siehst du da auch, ich möchte nicht sagen Torwartproblem, aber wie entscheidend waren die Torhüter in diesen beiden Spielen gegen Norwegen und gegen Frankreich?
Das ist viel zu einfach runtergebrochen. Es gehören immer 2 dazu. Also wenn ich sehe, wie die deutschen Spieler in diesen Situationen geworfen haben, da hat die Coolness gefehlt, da hat die Kreativität gefehlt. Das kann man nicht alles dem Torhüter zuschreiben. Überhaupt nicht. Das waren teilweise Situationen, wo man den Abschluss hätte gar nicht suchen dürfen. Und von außen, da hätte ich mir auch mal ein bisschen mehr erwartet. Da hätte ich mir mal erwartet, dass einen Dreher versucht. Das ist immer gleich. Also so ein Desbonnet gestern ist kein Spitzentorhüter in Europa. Nicht im Entferntesten. Aber was hat er gemacht? Er kam weit raus. Und die deutsche Mannschaft hat es verpasst, auch nur einmal mit einem Heber dieses Rauslaufen rauszunehmen. Also das war wie das Kaninchen vor der Schlange. Das war nicht nur der Torhüter. Natürlich ist der heiß gelaufen, hat ein paar gute Bälle gehalten. Aber es ist immer Stereotyp, was in solchen Situationen passiert. Die Torhüter kommen weit raus und zwingen den Werfer zu einer Entscheidung. Ja, klar. Aber die Entscheidung musst du dann eben auch kompetent treffen. Und von daher, das zu reduzieren auf eine gute Torhüterleistung, das ist viel zu wenig. Und ich gebe dir recht, Andreas Wolf hat ja seinen Teil dazu beigetragen, dass wir noch relativ lange dran geblieben sind. Ne? Also es war auf keinen Fall eine schlechte Leistung. Aber dadurch, dass du durch die vergebenen Chancen so viele Bälle vorne verlierst, wird auch der eigene Torhüter immer wieder vor Aufgaben gestellt, die er nicht lösen kann, weil nämlich die erste, zweite Welle danach auf dich zurollt und die Schützen freies Feld haben und eben nicht in den Positionsangriff gezwungen werden. Ne? Wenn du vorne selbst ein Tor machst, dann geht's erstmal wieder los mit der Mitte und du kannst dich sortieren in der Deckung. Das war ja gar nicht mehr der Fall. Ein Großteil des Vorsprungs von Frankreich kam ja auch zustande, weil sie sehr effizient dann Tempo-Gegenstoß, erste, zweite, dritte Welle gespielt haben. Ja. Also das ist mir viel zu wenig, das nur auf die Torhüter zu reduzieren. Dem deutschen Spiel hat in diesen Situationen auch im Positionsangriff die Schlagkraft gefehlt. Da fehlt mir ein Julius Kühn im linken Rückraum, der einfach mal wirklich von 10 Metern trifft, so wie es auch Pascal Henz früher getan hat. Ja. Und warum haben wir denn mit 2 Spielmachern plötzlich die ganze Zeit gespielt? Weil ein Philipp Weber nicht funktioniert hat, weil ein Julian Köster, hochgelobt aus dem letzten Turnier, nicht funktioniert hat. Und da ist auch der Rückraum viel zu harmlos gewesen in diesen Situationen. Also es ist eine Fülle von Faktoren und das auf das gegnerische Torhüter-Duo, muss man dann ja auch sagen, zu reduzieren, das greift zu kurz für meine Begriffe.
Jetzt hat Alfred eh schon gesagt, ich habe es gerade im SED-Feed gelesen, dass er darauf hofft, dass Henrik Bekeler zurückkommt. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber wenn wir eben den Rückraum nehmen, du kannst dir ja keinen Volker Zerbe irgendwo zusammenschweißen. Gibt's da irgendwen, der wie Phönix aus der Asche kommen könnte, der auch, weil der rechte Rückraum, das ist ja wirklich eine Baustelle.
Natürlich Fabian Wiede. Also das ist ja das, was wir vermisst haben schon vor diesem Turnier. Das sind genau die 3, die wir jetzt auch auf dem Zettel haben. Das ist Pekeler als Alternative in der Deckung und als dritter Kreisläufer wäre super gewesen. Und es ist ein Kühn im Rückraum und es ist ein Wiede, der nicht nur Rückraum rechts, sondern auch auf der Mitte spielen kann. Der hätte die Variabilität in diesem Kader deutlich erhöht. Auf den Außenpositionen sind wir gut besetzt. Das ist gar keine Frage. Auch das Duo Golla und Kohlbacher am Kreis, ja, aber du brauchst einfach, wenn du Weltklasse spielen willst, brauchst du 4 Innenverteidiger, die funktionieren. 4 und nicht 2. Das geht nicht über ein ganzes Turnier. Und da wäre Pekeler, der auch als dritter Kreisläufer natürlich super gewesen wäre, sehr, sehr wertvoll. Und wie ich jetzt gehört habe, ist er gesprächsbereit wieder für die Nationalmannschaft. Das wäre ein Schritt und bei den anderen beiden vielleicht auch, ja, klar. Das würde uns helfen. Ob das dann der Schritt unter die letzten 4 ist, muss man auch sehen, denn es war ja vor dem Tor ein kollektives Versagen. Man muss genau analysieren, was passiert bei so einer Mannschaft im Kopf. Und da war es dann nicht nur einer, sondern da waren es gleich 4 oder 5, die vom Tor nicht die richtige Entscheidung getroffen haben.
Und jetzt ist aber umgekehrt bei den Franzosen ja so, Dicker Mem, fand ich, hat gestern keinen guten Tag gehabt, aber wurscht, dann kommt halt ein zweiter Linkshänder rein, der ganz, ganz stark gespielt hat. Die haben Kente Mahé, du sagst es ja, die haben die beiden Karabatics im zweiten Hälfte, weiß ich gar nicht, ob ich Nikola überhaupt gesehen habe, 1-2 Mal. Aber diese unglaubliche Tiefe, wir sprechen immer drüber, dass die französische Liga mit der deutschen überhaupt nicht mithalten kann. Aber diese unglaubliche Tiefe, da verstehe ich nicht, wo die herkommt, Uwe, bei den Franzosen.
Sie haben eine gute Nachwuchsarbeit. Sie sind in den letzten Jahren, und ich verfolge das ja immer bei der U19, U21, sehr oft sehr weit vorne. Und die Nachwuchsarbeit funktioniert. Und ich muss dir auch ein bisschen widersprechen. Die französische Liga hat sich enorm gemausert. Es gibt vorne dort auch einen Dreikampf derzeit mit PSG, Montpellier und Nantes, die um die Meisterschaft kämpfen. Also das Feld ist deutlich breiter geworden. Sie haben dahinter mit Aix-en-Provence, mit Limoges, mit Chartres weitere Vereine. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange die deutsche Bundesliga noch den Status der stärksten Liga der Welt aufrechterhalten kann. Denn die Franzosen haben enorm nachgelegt und damit auch Spielplätze geschaffen für ihre jüngeren Jahrgänge, die sich dort beweisen. Und man muss auch sehen, bei den Franzosen haben ja auch 3 oder 4 Leute gefehlt, die sonst dabei gewesen wären. So ist es ja nicht. Ja, ein Nogueira oder ein Emerick Mignon als zweiter Spielmacher auf der Mitte, die waren ja gar nicht dabei. Und gestern war es so, dass Nikola Karabatic auf der Bank geblieben ist, weil plötzlich dieser Elohim Pondy, der sonst ein reiner Shooter ist, ja, im linken Rückraum und sonst auf alles knallt, was sich bewegt, sehr, sehr mannschaftsdienlich gespielt hat. Der hat so viele Anspiele plötzlich auf den Kreis und seinen Linksaußen geliefert und hat sich sehr zurückgehalten. Und daran siehst du auch die Handschrift des Trainers. Er hat ein klares Konzept allen verordnet und sie haben einfach so lange gespielt, bis die Chance da war. Und die Kamim konnte 10 Tage jetzt gar nicht trainieren mit seiner Bauchmuskelzerrung. Mhm. Ja, der ist jetzt erst wieder zurückgekommen. Und natürlich haben sie einen Remy Lee und einen Richardson dahinter, die ebenfalls Weltklasse sind. Aber diese Position ist auch untypisch gut besetzt, das muss man auch sagen. Also das hat natürlich nicht jede Mannschaft im Köcher, dass sie so viele Pfeile abschießen können. Und auf der anderen Seite sind die Franzosen relativ schlecht im linken Rückraum besetzt. Mhm. Und das haben sie aber super kompensiert, fand ich, ja, durch ihr allgemein gutes Spiel, das sie aufziehen konnten.
Das geilste Spiel für mich bis jetzt war dennoch Dänemark gegen Kroatien. Wer sich erinnern kann, du hast es, glaube ich, kommentiert und ich bin mir sicher, dass du es kommentiert hast, gemeinsam mit Pommes. Kroatien ist nicht mehr dabei, Dänemark spielt gegen Spanien und Frankreich jetzt gegen Schweden. Also gestern, ich habe es mit meinem Sohn gemeinsam angeschaut, Robin war schon auch sehr beeindruckt von den Franzosen, aber ich habe mir da gedacht, das heißt jetzt fürs Halbfinale doch gar nichts. Die Schweden haben Heimvorteil, die Hütte wird voll sein. Hast du unter diesen Vieren, also vor allen Dingen für dieses Schweden gegen Frankreich, für diese Begegnung. Hast du da einen klaren Favoriten?
Mittlerweile schon, weil sich ja gestern Jim Gottfriedson verletzt hat. Hm. Und da muss ich die Franzosen ein bisschen weiter vorne sehen. Und bei allen anderen Spielen ist Dänemark der Favorit auf den Titel für mich, ganz klar. Und was Schweden dann mit dem Heimvorteil veranstalten kann, das muss man sehen. Aber da ist Frankreich für mich leicht vorne, muss ich sagen. Die so oft schon in der fremden Halle obsiegt haben, da weiß ich nicht, ob dem Karabatic das ausmacht, was ausmacht, wenn 10.000 Leute gegen ihn brüllen. Das stachelt den ja nur noch mehr an. Ja, also das ist schon ein herber Verlust für das schwedische Kollektiv, das auch so bestimmt funktionieren wird mit Felix Klar auf der Mitte, aber in der entscheidenden Phase Jim Gottfriedson dabei haben, das ist natürlich schon ein Pfund, mit dem man sonst immer wuchern kann, der wird der Mannschaft auf jeden Fall fehlen. Also Finale würde ich sehen, Dänemark gegen Frankreich.
Wenn ich noch darf, ich möchte nochmal zu Mikkel Hansen zurückkommen, der auch in diesem Kroatien-Spiel, vielleicht sehe ich zu wenig von ihm, aber er hat die 7 Meter geschossen, das extrem souverän, hat aber sonst mehr die Bälle verteilt. War das auch dein Eindruck über das Ganze? Ich habe die Dänen, glaube ich, nur 2-mal gesehen, aber ich habe immer so den Eindruck gehabt, dass er sich fast ein bisschen zurückgenommen hat und eher die Leute links und rechts gut in Position gebracht hat, aber selber jetzt mit Ausnahme der 7 Meter eigentlich kaum geworfen hat.
Ja, und zwar liegt das einfach daran, dass er 2 Heißsporne neben sich hat.
Mit Gitzel, ja.
Die einfach ihre Chancen nehmen. Das war gestern wieder so. Die nächste Entdeckung der Dänen ist ja dieser Simon Pütlik, der im Rückraum spielt, neben Matthias Gitzel. Und die machen dann eben ihr Ding, eingesetzt von Mikkel Hansen. Und dann muss er auch gar nicht so viel werfen und wird auch in der Abwehr geschont und kann sich auf dieses Angriffsspiel und die großartige Organisation desselben konzentrieren. Und ich finde, in dieser Rolle ist er auch sehr, sehr stark. Er ist dann eben nicht mehr der Torschützenkönig von so einem Turnier, sondern er ist der beste Anspieler und behält die Übersicht. Und was er aus dem Stand leisten kann, also das muss ein Juri Knorr erstmal aus dem Laufen hinkriegen. Ja. Und da siehst du eben die Unterschiede und da ist ein Mikkel Hansen eben seit 12, 13 Jahren in der Weltklasse und hat so viel Erfahrung in den entscheidenden Phasen, das ist mit nichts aufzuwiegen. Ne? Und ich finde ihn in dieser Rolle besser denn je, ehrlich gesagt. Also und die Dänen haben es geschafft, das auch auf viele Schultern zu verteilen. Das heißt, er ist weiterhin frisch für Halbfinale und dann Spiel um die Medaille. Und von daher sehe ich Dänemark ein kleines bisschen weiter vorne als alle anderen Teams.
Wir werden das bis zum Ende uns anschauen und zwar mit größter Freude, weil Handball ist einfach ein grandioser Sport. Es ist immer was los, aber I can't let you go, ohne dass wir über Göteborg 1991 sprechen. Das Skandinavium, es gab ja bei Eurosport dieses Bild von dir und Matthias Stach. Ich habe euch beide erkannt dann am Ende des Tages, aber du hast mir geschrieben, ihr habt damals für das Radio kommentiert. Jetzt kann ich mir Fußball gut vorstellen, Handball schon ein bisschen schwieriger. Tennis fürs Radio zu kommentieren, Uwe, das muss eine Mammutaufgabe gewesen sein.
Ja, das war 1988.
88, nicht 91. Ah, sorry.
Ist aber auch egal. Ja. Das lief einfach so, dass wir plötzlich von, ich glaube, allen Privatradios, die Interesse hatten am Sport, angerufen wurden. Und das ging eben rum und es wurden Radioreporter gesucht, die dann eben kleine Zusammenfassungen machten. Also wir hatten nur wenig an Live-Berichterstattung, das muss man auch sagen, weil wir keine Zeit dazu hatten. Ja. Wir konnten keinem versprechen, 10 Minuten lang drauf zu bleiben in einem Satz, weil wir noch plötzlich ganz viele andere Kunden hatten, die immer für die Nachrichten oder in einer 2-minütigen Zusammenfassung etwas haben wollten. Und deswegen hat unser Telefon fortwährend geklingelt. Wir waren laufend dran, haben uns immer abgewechselt, weil es für einen auch viel zu viel gewesen wäre. Und zwar betraf das den Samstag. Wir waren am Freitag für unsere Stammkunden unterwegs. Klar, das war bis in die Nacht interessant. Aber Sportsendungen hatten ja auch die Privatradios dann klassischerweise Samstagnachmittag und dann rollte ein Tsunami auf uns zu, aus ganz Deutschland, von Antenne Bayern über FFH, NRW, Radio Schleswig-Holstein. Sie waren alle dabei. Und so sind wir eben ein bisschen bekannt geworden und hatten dann eben in der Folge Aufträge für die nächsten beiden Jahre und konnten uns auch den Turnierkalender damit aufteilen. Ne? Wir waren in Monte Carlo, wir waren in Indian Wells, wir waren in Paris, wir waren überall auf der Welt. Und so sind wir in dieses Geschäft reingekommen und dankenswerterweise muss man auch sagen wegen Boris und seinen Erfolgen zu dieser Zeit. Denn das wollte natürlich jeder haben, auch die Turniere, bei denen Steffi Graf dabei war, aber vornehmlich erstmal Boris, die Davis Cup Spiele und auch die Grand Slams. Und so kamen wir rein in dieses Geschäft. Und das Skandinavium in Göteborg war mehr oder weniger der Urknall von Stach und seinem Raum.
Ja, dieselben Geschichten erzählen ja auch die Kollegen Almaroth und Hasenkopf. Ja. Goldene Zeiten für Journalisten, Jörg Print, Jürgen Hasenkopf als Fotojournalist. Solche Zeiten werden wahrscheinlich nicht wiederkommen. Aber jetzt muss ich schon noch fragen. Ich weiß, dass Matthias Stach ein exzellenter Tennisspieler ist. Ich weiß auch, dass Uwe Semrau ein exzellenter Tennisspieler ist. Wer, Uwe, führt im Head-to-Head zwischen euch beiden?
Ich glaube, wir haben auf dem offiziellen Turnier gar nicht gegeneinander gespielt. Also da die jetzt die Trainingsmatches herbeiziehen, da führt auf jeden Fall Matthias. Der war ja im Kader der Bundesliga seinerzeit. Also der war wirklich ein guter Spieler, ein sehr guter Regionalligaspieler. Und ich war eine Klasse weiter drunten. Also ich war ein ordentlicher Oberligaspieler. Wir haben oft trainiert. Ich habe ihn auch oft gecoacht in der Regionalliga, was ihn zu Höchstleistungen angestachelt
natürlich,
hat.
Natürlich.
Und wir konnten gut zusammen trainieren. Wir haben gut zusammen Training gegeben auch in dieser Zeit. Und heute spiele ich, glaube ich, ein bisschen mehr als er. Er kümmert sich ja sehr um seinen Nachwuchs. Die alle Nationalmannschaft in irgendeiner Sportart spielen, also sehr viel Tennis macht er heute nicht mehr.
Außer bei Eurosport. Und da hören wir den Uwe auch in den kommenden Tagen. Uwe, großartig wie immer. Kurze Pause, Big Show 594.
Ja, hallo aus Wolfsburg. Hier ist Roy Preger und ihr hört Sportradio 360.
In der Big Show 594 geht es weiter mit der NFL. Das heißt, Nicolas Martin übernimmt, das sage ich immer mit größter Freude. Servus, Nicolas.
Hallo.
Und Nicolas ist schon auf dem Weg, im Geiste zumindest, nach Rom, Nicolas. Aber dazu vielleicht später ein bisschen mehr. Zunächst einmal geht es, wie gesagt, um die National Football League. Und ebenfalls mit dabei ist zum einen von der Zone Franz Büchner. Servus, Franz.
Hallo, grüß euch.
Und die Legende himself, Günther Zapf. Servus, Günni.
Servus, grüß euch.
Günni, du bist so eine, nicht nur eine Legende, sondern einfach ein Veteran. Schmerzt das aus der Cowboys noch oder hat's vielleicht eh nie so geschmerzt, weil du immer eine kritische Distanz hattest? Wie ist es dir gegangen an diesem Wochenende?
Schmerzt das letzte Play?
Naja, gut, das ja.
Vor allem bei Zeke Elliott schmerzt es, glaube ich. Also so vorgeführt zu werden. Ja, das war so ein bisschen, glaube ich, stellvertretend für die Gesamtsituation. Alles geht schief, dann versuchen wir jetzt mal was ganz anderes, ganz was Tolles. Wir legen alle rein und das geht dann noch gründlicher schief als alles bisher schon. Also Peinlichkeit hoch 5. Nee, natürlich ist es insofern schmerzhaft, weil du, ich glaube, da sind wir uns einig, das Spiel gewinnen kannst. Gegen eine extrem starke 49ers-Mannschaft, vor allem defensiv, das ist natürlich schon extrem hart, aber du kannst das gewinnen. Du wirst ein paar Quarterbacks, glaube ich mal, die mit denen es gelungen wäre, vielleicht den ein oder anderen Coach mit einer anderen Entscheidung. Es kommt halt alles zusammen und ich bleib dabei, solange Jerry Jones das Sagen hat, wird dieses Team kein Super Bowl gewinnen, weil dazu trifft er zu viele falsche Entscheidungen. Ich meine, ein 40 Millionen Dollar Quarterback muss in so einer Situation anders abliefern. Sonst ist er halt einer von der Bunch in der Mitte und da kriegt er 20, 25 Millionen und ich kann woanders Geld investieren. Aber was mich wirklich aufgeregt hat halt, das waren die Reaktionen danach. Denn ich glaube, ich habe zum 8., 9. oder 10. Mal in diesem Jahr von Dak Prescott gehört, ja, ich muss besser werden, es liegt an mir. Er soll es halt mal tun und nicht immer erzählen. Da wird er gelobt von dem, er ist ein Vorbild, er nimmt die Schuld auf sich. So what? Soll er Geld zurückgeben oder sonst was? Dann würde ich sagen, Hut ab, okay, der übernimmt Verantwortung. Aber immer wieder zu hören, ja, es liegt an mir und ich muss es besser machen, ja, das muss sich ändern, das hilft ja nichts. Er muss es ändern. Oder die Trainer oder wie auch immer, aber immer nur darüber reden, bringt gar nichts. Und ich kann jetzt schon lesen, hören und fühlen, wie zur Preseason erscheint. Ich war noch nie so fit wie jetzt. Gleiches gilt wahrscheinlich auch für Zeke Elliott. Noch nie besten körperlichen Zustand jemals seiner Karriere. Alles immer super, immer toll und dann liefern sie halt nicht ab.
Es erinnert
aber
mich
dran, ja. Damit soll es von mir genug sein.
Es erinnert mich dran, als ich noch Handball gespielt habe und als ich einen Fehler gemacht habe, habe ich immer die Hand gehoben und habe meiner gerufen, so dass der Coach gar nicht mehr auf die Idee kommen konnte zu sagen, Holber, dein Fehler. Sag, ja, weiß ich, mein Fehler. Nicht, dass ich was geändert hätte an meinem Verhalten, aber einfach die Schuld auf mich nehmen, hat mich menschlich groß dastehen lassen. Der Mannschaft hat es natürlich null gebracht. Und so.
Weil es 12 Mal pro Halbzeit passiert.
Ja, so in so in etwa, ja, genau. So,
der neuersche Abseitsarm ist nichts dagegen.
Gar nichts. Kein Reklamierarm, gar nichts. Okay, Nicola, ich übergebe an dich.
In seiner aktiven Karriere wurde Günther wahrscheinlich noch nie so auf den Rücken gelegt wie Zeke Elliott, oder?
Ja, doch, Rush End gespielt und schön schon den Quarterback vor Augen, Sapper Sapper, toll, gleich ein Sack und dann kommt halt einer von der Blind, damals war das ja alles noch und in Deutschland sowieso erlaubt, der hat mich dermaßen aus den Schuhen gekippt, also doch, ich wurde schon mal richtig. Aber das war das einzige Mal, an das ich mich so aktuell erinnere.
Okay, gut. Dann jetzt am Wochenende, Franz, also die besagten 49ers gegen das nächste NFC East Team, nämlich sie dürfen nach Philadelphia in den Sofa-Quarterbacks, haben sich schon auf ein brachiales Defense-Duell gefreut. Du auch?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube, wir können fast davon ausgehen, dass in dem Fall die Defense die Offense irgendwie bezwingt. Wobei, ich freue mich auch auf ein hoffentlich brutales Rushing-Back-Duell, wenn das denn soweit ist, wenn das denn passieren sollte, dass die auch spielen können, ja, weil McCaffrey und Elijah Mitchell ja beide jetzt nicht trainiert haben unter der Woche, aber gehen wir mal davon aus, dass wenigstens einer davon dabei ist. Ich glaube, das wird auch ganz interessant, in der Disziplin das Ganze zu beobachten. Und dann ist es vielleicht sogar ein richtig schnelles Spiel, wer weiß es schon. Aber ja, zwei Top-Defenses, zwei Teams, die sehr, sehr gerne und sehr erfolgreich laufen. Irgendwas muss da geben, muss da brechen. Also mal schauen, in welche Richtung das geht. Aber das, wenn wir die Punkte nehmen, ich glaube, das ist in der Hinsicht hochinteressant.
Was wird aus Günthers Sicht da am ehesten brechen in dem Spiel?
Ja, das ist in der Tat eine sehr, sehr interessante Frage. Ich meine, 3 und 5, was Offensiv-Ranking angeht, trifft auf 1 und 2 in der Defensive. Also irgendeiner muss einen Plan ausarbeiten, um diese Defense doch ein bisschen zumindest zu ärgern. Ich glaube an die Variabilität der San Francisco 49ers, vorausgesetzt natürlich alle spielen, aber davon gehe ich aus. Das sind alle so kleine Spielchen jetzt, auch Vorsorgemaßnahmen. McCaffrey hat ein bisschen was an der Wade, aber ich denke, er wird auflaufen. Dann zu Deebo Samuel, Ayuk, der wieder mehr eingebunden wird. Also da ist viel drin, was Philadelphia so auch noch nicht gesehen hat. Werden sich natürlich das Dallas-Spiel genau anschauen, denn die Defense der Cowboys hat gezeigt, dass man auch dieses Laufspiel zumindest über große Teile stoppen kann. Von daher bin ich mal gespannt, ob Philadelphia das ähnlich umsetzen kann. Das wird die Frage sein. Aber das ist ein echt richtig interessantes Matchup, was auch das Coaching anbetrifft. Denn irgendwo musst du dir was einfallen lassen, was eigentlich nicht deinem normalen Spielverlauf entspricht, um so vielleicht die Tendenz zu durchbrechen. Ansonsten erwarte ich auch erstmal eine tolle Defense-Schlacht.
Gut, also Freunde der Offense vielleicht auf das spätere Spiel vertagen. Da treffen dann die Kansas City Chiefs auf die Cincinnati Bengals. Wobei, Freunde der Offense, es steht und fällt, Günther, natürlich alles nicht mit der Wahl der Nation damals Michael Ballack, sondern mit dem Knöchel von Missouri, in dem Fall Patrick Mahomes.
Ja, das ist klar. Wir haben ja nicht zuletzt jetzt in dem Divisional-Spiel gesehen, was ein gesunder Mahomes ausmachen kann und was ein doch deutlich gehandicapter Mahomes nicht mehr zu Wege bringt. Es hat noch gereicht gegen Jacksonville, die dann auch irgendwie überraschenderweise wohl ein Friedensabkommen geschlossen haben, nicht Angriffspakt. Den Verletzten werden wir jetzt nicht noch weiter attackieren. Hätte man sich ja doch durchaus anders vorstellen können, um so ein Spiel, das sie auch hätten gewinnen können, vielleicht noch umzudrehen. Aber es hängt wirklich davon ab, wie beweglich ist. Patrick Mahomes hat ja wieder trainiert, also er wird auflaufen, davon ist 100% auszugehen. Und dann wird der Verlauf des Spiels zeigen, ob er tatsächlich wieder zaubern kann, denn die Plays, die ihn ausmachen und die dann auch dem Gegner richtig wehtun, das sind eben die, die man nicht vorhersehen kann. Wenn er plötzlich aus dem Lauf heraus irgendwelche Pässe anbringt, wenn er selbst dann zum First Down läuft, wenn es dir wirklich mal gelingt, alle Receiver abzudecken. Und wenn das limitiert ist, dann ist Mahomes immer noch ein extrem guter Quarterback, das soll man nicht vergessen, dass er auch auf einem Bein oder gar, auch wenn er gar nicht am Boden steht, in der Luft, haben wir auch gesehen, kann er trotzdem immer noch nahezu jeden Pass anbringen. Also das darf man nicht unterschätzen. Und dementsprechend wird auch das Coaching, das hervorragend ist in Kansas City, das wissen wir, sich vorbereiten auf die Partie. Aber das ist der ganz große Punkt gegen eine extrem solide und vorbildlich als Team spielende Cincinnati Defense, wo du dir die Lücken wirklich erarbeiten musst.
Also Franz, blitzen bis der Arzt kommt und gucken, wie mobil der Patrick tatsächlich ist?
Ich wollte gerade sagen, ne, also wir haben, wenn du meinst Defense auf der NFC-Seite, ich glaube, wir sollten eben auch die Defense in dem AFC-Championship-Game außen vor lassen, weil gerade auch dieses Spiel gegen die Bills hat nochmal gezeigt, wie kreativ, man muss es ja so nennen, Lou Anarumo als Defensive Coordinator ist. Also Defense ist ja eigentlich selten etwas, das jetzt Leute aus dem Hocker reißt, aber er ist einer, der macht Defense Play im Football irgendwie sexy. Also ich weiß nicht, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Wir haben es auch gesehen, da Pressure aufzubauen, diese Disguises mit diesen verzögerten Blitzes von irgendwoher, die irgendwie keiner so richtig wahrnimmt. Also das wird sehr, sehr spannend. Ich glaube, da wird man sich auch wieder auf einiges freuen können in der Beziehung. Und ich glaube, die Bengals werden Mahomes nicht so mit Samthandschuhen dann anfassen. Zumindest werden sie es versuchen. Also das wird glaube ich auch in der Richtung sehr, sehr, sehr spannend zu sehen sein, in welche Trickkisten da auf der Defensive Seite da Anarumo wieder reingreift.
Ja, das Glück für Cincinnati ist, dass er momentan noch nicht so auf der Liste der Headcoach-Kandidaten auftaucht. Also wenn sie den halten können, das wäre schon ein Riesengewinn. Dann hat er ja auch gegen Baltimore war das ja schon ein extrem gut gecalltes Spiel von der Defensivseite her.
Und es macht ja auch wirklich Spaß zuzuschauen, diesen Bengals. Ich meine, Burrow sowieso, den habe ich live schon gesehen, als er noch im College gespielt hat, dieses Halbfinale gegen Oklahoma. Aber das ist schon das, also das Gesamtpaket irgendwie, so sehr wir, Günther, fast 20 Jahre auf sowas Komplettes gewartet haben, jetzt ist es endlich da. Weil wir hatten irgendwie die Dalton-Zeit, aber da war es in der Offense nicht so spektakulär. Wir hatten davor die Palmer-Zeit, aber mit der Knieverletzung war es dann auch irgendwie schnell rum. Jetzt machen die Bengals richtig Spaß anzuschauen.
Absolut, bin ich 100% bei dir. Das ist das kompletteste Team, wenn man so ausdrücken will. Haben einen überragenden Kicker, vor allem in den Playoffs. Das ist auch nicht ganz unwichtig, wie
ein Team aus Texas weiß. Da ist das Mikrofon vom Günther direkt in Schockzustand gegangen.
Was fällt denen wieder ein? Also ich würde vor allem der Mahomes Verletzung durchaus mit Cincinnati als Favorit in dieses Spiel gehen. Haben sie ja letztes Jahr auch schon bewiesen, dass sie auch in Kansas City gewinnen können. Und die steigern sich zum richtigen Zeitpunkt, wie vergangenes Jahr auch. Also toll. Und wünschen würde ich mir natürlich aufgrund meiner langen Geschichte Cincinnati gegen San Francisco, dass dann Cincinnati das endlich mal drehen kann. Denn bisher gab es ja den Super Bowl zweimal und zweimal hat Joe Montana die Trophäe hochgehalten. Würde in Joe Burrows Händen gut aussehen, muss ich ehrlich sagen.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen, Nicola? Ich stelle sie gerne dem Franz. Warum ist mein Eindruck, dass Cincinnati irgendwie nicht ganz ernst genommen wird bei dieser Division? Okay, ich schaue auf die Steelers, dann sind die Ravens da drinnen, aber die waren im letzten vergangenen Jahr waren sie im Super Bowl. Jetzt stehen sie wieder ein Spiel davor. Ist dieser Eindruck richtig, dass Cincinnati irgendwie unterm Radar fliegt, weil natürlich die Bills in diesem Jahr die heißeste Geschichte waren? Oder sind die Kenner eh so weit, dass sie sagen, ja, also Cincinnati haben wir sowieso immer auf dem Schirm gehabt?
Ja, ich glaube, das liegt daran, also dein Eindruck würde ich tatsächlich so bestätigen, das liegt daran, dass die Bengals natürlich letzte Saison so ein bisschen aus der Kalten gekommen sind. Die hatte niemand auf dem Schirm und dann waren sie halt in einer Verfassung, gerade hinten raus, die dann viel möglich gemacht hat. Also eine absolute Überraschung, was zumindest den Saisonerfolg angeht. Das Talentlevel war, glaube ich, jedem bekannt, aber dass man das so schnell abrufen kann, das war dann schon überraschend. Jetzt eine Saison später, Ansprüche sind natürlich gestiegen. Trotzdem, glaube ich, gibt es nach so einer, nennen wir sie mal Ausnahmesaison, wie jetzt die letzte, eine zu sein schien, da gibt es natürlich dann erstmal Zweifel. Können die das wiederholen? Ja, ist das möglich, da Konstanz reinzubringen in so eine Truppe? Werden die Probleme, die sie offensichtlich hatten, gelöst? Ich glaube, das spielt da alles so ein bisschen mit rein. Und dann wird natürlich viel gemacht aus den Bills, aus den Chiefs, weil die jetzt einfach schon ein bisschen länger auf sehr, sehr hohem Niveau agieren. Das muss man auch sagen. Das kommt ja jetzt auch nicht von ungefähr. Und dann schwimmen die Bengals da so ein bisschen im Fahrwasser. Aber ich glaube, das tut ihnen gar nicht so schlecht, diese, ich nenne sie mal Underdog-Rolle. Ja, damit kann man sich selber ein bisschen motivieren, selber hochziehen und man gibt den Druck damit auch so ein Stück weit ab. Aber ich glaube, die wissen ja spätestens seit letzter Saison, wozu sie in der Lage sind. Sie haben ihre Probleme weitestgehend in den Griff bekommen. Siehe ja auch letzten Sonntag, was wurde nicht alles über die O-Line erzählt und dann spielst du halt mit drei Backups und es sieht besser aus als je zuvor. Also die kriegen das hin, die sind, wie wir es jetzt schon gesagt haben, wirklich ein komplettes Team, gut gecoacht und fühlen sich trotzdem, glaube ich, noch so ein bisschen gepiekst durch diese Underdog-Rolle und das ist eine gefährliche Kombination.
Ja, die können nur gewinnen. Und da werden auf der anderen Seite Mahomes, wenn sie jetzt wieder Championship-Game verlieren, dann heißt schon, ja, der muss quasi den Super Bowl gewinnen mit dem Team. Andy Reid an der Spitze, also die stehen eher unter Druck, während Cincinnati das locker aufspielen kann und sich eben da ganz gut verstecken kann hinter diesen Lamar Jacksons, Patrick Mahomes Teams, die eben immer im Fokus stehen und da rutschen die gut durch und Burrow ist der nächste große Favorit auf MVP, würde ich mal prognostizieren, denn es wird ja nicht viel schlechter, das Team, die sind ja noch unter ihren Rookie-Verträgen, Jamar Chase auch noch, also das wird uns noch eine Weile erfreuen, dieses Team.
Vor allen Dingen, wenn es gegen die 49ers geht, dann Günther. Gegen die 49ers erfreuten Günther gerne und oft ein Team. Entschuldige, Nicola, jetzt du wieder.
Ja, alles gut. Ja, apropos erfreuen, wir wissen, die Patriots-Fans hatten eine ganz harte Zeit. Ich meine, es ist schon, also es war schon Farbfernsehen, als sie das letzte Mal einen Titel gewonnen haben. Die Offense wird jetzt wieder gecoacht von Bill O'Brien, Franz. Man kommt also zurück nach Hause. Passt schon.
Ja, ich meine, das muss ja nichts Schlechtes sein. Ne? Es gibt ja da, wenn du das gewohnt bist, das Umfeld mit den ganzen handelnden Personen, ich glaube, dann wird das auch mit Bob ganz gut funktionieren. Also ich gehe mal davon aus, alles andere würde mich überraschen. Es wird wahrscheinlich ein Stück, es kann eigentlich aus Sicht der Patriots fast nur besser funktionieren als jetzt, was letzte Saison da gemacht wurde. Von daher gewohntes Gesicht und die anderen, die gewohnten Gesichter gehen vielleicht auch wieder auf das zurück, was sie am besten können. Und ja, die waren ja schon dicht dran an den Playoffs in dieser Saison mit seltsamen Voraussetzungen. Also gehen wir mal davon aus, dass sie nächste Saison auch in einer ähnlichen Position mindestens sind.
Aber Günther, so wirklich nachzuvollziehen, was die Patriots da geritten hat mit Patricia und Co., ist schwierig, ne?
Ja, das ist halt Belichick, der hatte da wieder einen Plan, der ja auch von der Defensivseite kommt und aber extrem ja stark eingebunden ist in den Offensiv-Gameplan, eben weil er es von der anderen Seite sieht. Bei Patricia ist es wohl nicht ganz so aufgegangen, wie man sich erhofft hat. Er wurde ja nie Offense Coordinator, damit Detroit noch schön viel Geld zahlen muss. Alles, das sind so typische New England Geschichten. Jetzt hat man gesehen, es funktioniert nicht. Man muss dem jungen Quarterback, von dem man immer noch überzeugt ist, eben jemand an die Hand geben, der ihn führen kann. Da kommt Bill O'Brien recht. Also sie merken auch, sie müssen was tun. Der Osten ist nicht so einfach zu gewinnen in der AFC, wie das mal eine Zeit lang der Fall war. Die rüsten alle auf und die sind auch alle gut, die da jetzt kommen. Und von daher die völlig richtige Entscheidung, denn mit Matt Patricia, das hat man gesehen und haben ja auch Kolumnisten geschrieben, was sie dann wieder verehrt hat. Der Coach halt aus der Sicht eines sehr konservativen Defensiv-Minds und das funktioniert nicht. Sie haben mit einer der besten Defensivreihen aufgebaut. Das können sie, das werden sie auch nächstes Jahr haben. Und wenn dann die Offense nur ein klein bisschen besser ist, dann ist das ein extrem gefährliches Team.
Also die Patriots, hoffentlich nächstes Jahr mit etwas ansehnlicher Offense. Dieses Jahr war echt schwierig. Ja, zur Erinnerung, die Termine, freie Sonntag, 21 Uhr, das NFC Championship Game zwischen Philadelphia Eagles und San Francisco 49ers und dann um 0.30 Uhr Kansas City Chiefs gegen Cincinnati Bengals. Das sind typische Uhrzeiten, wo der Producer einschaltet.
Ja, da bin ich, das ist genau, way past my bedtime. Werde ich euch beide hören? Franz, werde ich dich da auch hören? Günni, fangen wir mal an. Franz, bist du da auch am Start?
Ich bin nicht am Start, nee. Ich habe noch ein bisschen Pause, was NFL angeht. Eins mache ich noch. So viel kann ich verraten. Nee, ich bin am Wochenende im Eishockey- und Fußball-Einsatz.
Dritte Liga.
Einerseits Straubing, einerseits Bayreuth, dritte Liga. Ich glaube, es wird ein sehr kaltes Wochenende für mich.
Ja, das habe ich auch schon gehört. Steigen die 60er auf, meine Frage an dieser Stelle?
Also wenn es so weitergeht wie jetzt, dann nein.
Okay, na gut. Günni, welches Spiel hast du gezogen?
NFC. Ich mache das erste, also 21 Uhr, damit der alte Mann ins Bett kommt.
Bitte, entschuldige.
Nein, ich schau mir natürlich auch danach noch das AFC-Spiel an, ist ja klar. Das Playoffs sind Playoffs. Nee, ich habe wieder das große Vergnügen mit Adrian Franke zusammen. Flo Hauser moderiert. Wird wieder eine schöne runde Sendung. Und für die mich nicht hören oder nicht mehr hören können, gibt es ab den Championship Games ja bei der Zone dann auch die Möglichkeit, tatsächlich den Originalton sich zu holen.
Na gut, gut. Und dann, Nicola, löse bitte auf, warum wirst du nächste Woche hauptsächlich Italienisch sprechen?
Weil es nächste Woche nach Rom geht, weil nächste Woche gehen die Six Nations los, also über so quasi das Pro Bowl-Wochenende ist immer der Six Nations Start meistens und die Franzosen fangen in Rom an. Ich war noch nie in Rom und wir hatten es ja vor ein paar Wochen ich war schon mal in der Stadt, aber ich war noch nie beim Rugby in Rom. Mhm. Und wir hatten es ja vor ein paar Wochen mit Jan Lüdecke hier, das in Italien so begeistert hat und dann hat er gesagt, okay, dann kaufe ich Tickets. Und jetzt habe ich das Ticket und jetzt geht's nach Rom und dann schauen wir uns das mal an.
Wo spielen die? Spielen die im Olympiastadion?
Die spielen im Olympiastadion.
Ja. Ah, ist ja herrlich, weil das sieht man ja vom Foro Italico aus. Das hat schon Charme. Naja, gut, wir werden nächste Woche hoffentlich hier Jan und Simon dazu bewegen können, mit Nicola zu plaudern über die Six Nations. Bis dahin, danke Günni, danke Franz, danke Nicola, kurze Pause.
Hallo, hier ist André Ranke, ihr hört Sportradio 360.
Big Show 594, wir machen weiter mit dem Motorsport und ich freue mich, dass im winterlichen Bremen wahrscheinlich uns zugeschaltet ist Eddie Mielke. Servus Eddie.
Ja, servus, es ist in der Tat winterlich und richtig kalt, aber noch offen stehen.
Ja gut, da davon in München...
Da können wir auswählen.
Ja, in München geht der Schnee gerade wieder weg und wir nehmen heute schon am Mittwoch auf, weil The Voice, dich hat der Ruf ereilt, nämlich von Übersee. Was ist los, wo darfst du hin?
Ich darf hin ins Weber's Steakhouse in South Daytona. Where steak is king. Also das gehört zumindest dazu, dass wenn man bei den 24 Stunden von Daytona ist oder bei den 500 Meilen Auftakt der NASCAR-Saison, es sind gerade die Speed Weeks. Das ist quasi das motorsportliche Pendant zum Spring Break in Südflorida. Und mit dem 24-Stunden-Rennen in diesem Jahr beginnt was ganz Besonderes, denn wir haben ja eine neue Kategorie im Top-Sportwagensport, sowohl für die Langstrecken-WM inklusive 24 Stunden für Le Mans, als auch für die US-Sportwagenrennserie, die IMSA. Es sind also jetzt Hybrid-Sportprototypen, die jetzt auf Toyota treffen werden. In Europa und in Amerika beginnt die Saison etwas früher, weil naturgemäß zu dieser Zeit in Daytona schon gefahren werden kann, während wir hier in Hockenheim zum Beispiel noch Schnee liegen haben. Also ich freue mich sehr, dass das klappt, zumal eben auch aus deutscher Sicht dieses 61. 24-Stunden-Rennen von Daytona besonders spannend ist. A, weil sehr viele Fahrer aus der DTM, aus dem GT Masters mitfahren. Es ist die Creme de la Creme des Sportwagensports mit dabei. Viele Österreicher, viele deutsche Rennfahrer, die früh, so früh eben auch sich tatsächlich schon ein bisschen den Winterrost aus der Seele fahren können. Und bei 24 Stunden hat es genug Zeit, zumal wir auch ein riesen Starterfeld haben mit 61 Rennwagen in verschiedensten Klassen und das auf dem Highspeed-Oval, also dem NASCAR-Oval mit den Steilkurven plus dem Infield. Also da wird es zur Sache gehen. Und wie gesagt, Weltpremiere für Porsche mit ihrem Sportwagen, den sie zusammen mit Penske einsetzen, für BMW, die wieder mit dem Team Rahal Letterman zusammen einen M-Hybrid V8 einsetzen. Acura ist mit dabei, die Luxusmarke von Honda, plus auch Cadillac. Das sind also alles Autos, die ihr Weltdebüt geben.
Eddie, ist es, mir kommt das immer so früh vor. Ja, wir sind jetzt mitten im Januar und das ist schon das erste absolute Highlight. Ist das was, wo sich der europäische Motorsport ein Beispiel nehmen sollte, so früh einfach auch irgendwas hinzusetzen, wo jeder hinguckt? Oder ist dir das auch ein kleines bisschen zu früh im Jahr?
Nee, das ist mir überhaupt nicht zu früh. Also wir sind ja jetzt am kommenden Wochenende schon bei Rennen 2 der Formel-E-Weltmeisterschaft mit einem Doubleheader in Diriyah vor den Toren Riads in Saudi-Arabien. Aber Daytona, die 24 Stunden, das ist ein Klassiker. Und dann mit diesem Riesenfeld Porsche gegen BMW, die vielen großen Namen, die da fahren. Und da werde ich mir dann in München während der Formel-E übertragen. Auch ein bisschen Zeit nehmen, hinzugucken, ist natürlich logisch. Also gibt ja auch eine direkte Querverbindung zwischen Riad und der Formel E und Daytona Beach. Zum einen natürlich durch die vielen, vielen Namen, Stefan hat es angedeutet, die man kennt, aber es gibt eine direkt sehr schöne Geschichte. Sheldon van der Linde, das erste Mal im neuen BMW, der DTM-Champion. Und sein Bruder wird das allererste Mal in einem Formelauto ein Rennen bestreiten. Der sitzt nämlich in Riad als Ersatzmann für Robin Freins im Abt Cupra. Auch interessant, der zweifache Sieger des 24-Stunden-Rennens in der Eifel, der zweifache ADAC GT Masters Champion Kelvin van der Linde, der ältere der beiden, der ist noch nie ein Formelrennen gefahren und springt jetzt da in Riad dann ins kalte Wasser. Ich bin mal gespannt.
Lass uns gleich nochmal zu Riad kommen, aber The Voice, wenn wir jetzt über Daytona sprechen und du sagst viele Deutsche, viele Österreicher, realistischerweise, wer fährt um den Sieg mit?
Also um den Gesamtsieg fahren die natürlich in den Prototypen, wobei ich glaube, weil tatsächlich diese neue Kategorie von Autos ein bisschen noch Schwachstellen gezeigt hat, wie immer, wenn du eine komplett neues Reglement hinsetzt, das die nächsten Jahre eigentlich gelten soll, ist klar, du hast als Werksteam nie genug Zeit zu trainieren. Es sind auch relativ viele Einheitsteile, nämlich der Hybridantrieb, die von allen Herstellern verwendet werden müssen. Und genau mit diesen Einheitsteilen, der Teufel sitzt da im Detail, gab es die meisten Probleme. Das ist also nicht mehr in den Verantwortungen der Werke, der Hersteller selbst, sondern die kriegen die Teile geliefert. Und so ein bisschen was, und da ist eine weitere Parallele,
wird der Eddie gleich bestätigen können. Wir hatten ja auch ein bisschen Probleme mit den Hybrid-Einheitsteilen bei der Formel E. Eine weitere Parallele zwischen tatsächlich Formel E und Daytona ist dann auch das Penske-Team, das ja auch in der Formel E Auto einsetzt oder Autos einsetzt und jetzt eben das Einsatzteam für Porsche ist in der Langstreckenweltmeisterschaft und in der IMSA. Also wir haben wirklich eine Menge Parallelen hier wie drüben und klar ist, dass bei BMW zum Beispiel eben mit Marco Wittmann, einem zweifachen DTM-Champion, ein Siegkandidat ganz klar im Auto sitzt. Der fährt zusammen mit Philipp Eng aus Österreich, mit Colton Herter, den wir ja schon fast in der Formel 1 hatten und der möglicherweise mit Andretti kommen wird. Also wir haben da wirklich Top-Namen. Interessant, dass noch nicht, müssen wir sagen, noch nicht, zumindest nicht in den USA, bei dem Einsatz in Daytona, Porsche auf einen deutschen Fahrer setzt. Die haben internationale Besetzung, aber noch keinen deutschen Kutscher dabei. Das wird dann in der Sportwagen-WM ein bisschen anders sein.
Eddie, wenn ich jetzt von einer neuen Klasse höre, die letzten Jahre, als wir über Le Mans geredet haben, die zwei interessantesten, also vor allen Dingen die interessanteste, war immer die LMP1, wenn ich mich richtig erinnere. Und da gab es ja die Situation, dass Toyota mit 5 Autos gegen sich selbst gefahren ist, aber keine Gegner gehabt hat. Führt man solche neuen Klassen auch deshalb ein, damit mehr Hersteller am Start sind?
Ja, absolut. Und der Zuspruch gibt ja den Offiziellen und den Veranstaltern recht. Das ist in dem einen oder anderen Fall vom Programm ja noch ein bisschen anders aufgestellt. Porsche und BMW gehen da ihre Wege. Da schauen wir mal. Da ist dann übrigens die nächste Parallele zur Formel E. André, da wird auch einer der Porsche-Fahrer sein, der dann auf der Langstrecke eingreifen wird. Ist ja auch logisch, wenn man den im Fahrerkader hat als dreifachen Le Mans-Champion, dass der dann mit seiner Expertise da auch noch eingreifen wird und helfen soll. Also da gibt es wirklich viele Parallelen und das, was Stefan gerade erzählt hat, ja, das ist bei uns bei der Formel E genau das Gleiche mit den Einheitsteilen, mit den sogenannten Spare Parts, die an allen Autos gleich sein müssen. Da hat man jetzt im Vorfeld der Gen 3 Autos in der Formel E die meisten Schwierigkeiten gehabt. Bremserei war ein Riesenthema. Jetzt wird in Diriyya in Saudi-Arabien und morgen geht's schon los mit einem halbstündigen Shakedown. Das ist dann vielleicht für Kelvin van der Linde ein Vorteil, dass er statt einer Viertelstunde eine halbe Stunde, bevor es dann ins erste freie Training geht, schon mal am Rennauto Luft schnuppern kann, weil der hat noch nie in dem Auto gesessen, in dem Cupra, und das wird wirklich eine Riesenaufgabe. Aber da haben wir ganz, ganz viele Parallelen, und was man immer wieder hört, sind halt Lieferschwierigkeiten, gerade bei den Spare Parts, bei den Einheitsteilen. Das eint dann die Formel E mit dem Feld in Daytona. Da gibt es nämlich dann wirklich auch bei diesen Teilen, auf die die Hersteller nicht direkt Zugriff haben, die größten Schwierigkeiten.
Eddie, wenn ich gleich bei dir bleiben darf, warum sind nicht jedes Wochenende 2 Rennen in der Formel E, und Shakedown klingt großartig, kann mir im Moment gerade nichts drunter vorstellen. Ich bin sicher, ihr habt mir das schon mal erklärt, aber was ist ein Shakedown und warum gibt es manche Wochenende, wo ich nur ein Rennen habe, so wie letzte Woche in Mexico City, und manche, so wie jetzt, an diesem Wochenende, wo ich 2 Rennen habe?
Ja, Shakedown ist im Grunde genommen ein Warm-up. Das ist ein Funktionstest. Eigentlich ist der 15 Minuten, wo man die Systeme checkt, wo man den Funk ausprobiert, wo man guckt, ob auch alles klappt und läuft. Das hat man jetzt, weil man eine neue Bremse, eine sogenannte Notbremse, die man auch nur ein einziges Mal betätigen kann. Das Ganze wird elektronisch überwacht. Diese Bremse hat man eingeführt aufgrund einiger Unfälle, die es doch in der Vorbereitung und auch in Mexico City gab, weil die Fahrzeuge an der Hinterachse keine Bremse hatten. Deshalb jetzt diese Notbremse und deshalb die Verlängerung des Shakedowns, also des Warm-ups, bevor es dann richtig losgeht mit dem ersten freien Training, auf eine halbe Stunde, um eben auch dieses System auszuprobieren und den Teams die Möglichkeit zu geben, sich daran zu gewöhnen. Ja, und warum gibt es dann manchmal 2 Rennen und manchmal nur ein Rennen? Das ist in erster Linie, glaube ich, dem lokalen Promoter geschuldet. Okay. Und manchmal natürlich auch den Begebenheiten, weil man darf ja nicht vergessen, die Formel E fährt weitestgehend auf nicht permanenten Rennstrecken. Und das heißt, es müssen ja teilweise Wohngegenden abgesperrt werden, öffentliche Straßen abgesperrt werden. Das klappt in dem einen oder anderen Fall leichter als in dem einen oder anderen Fall. Zum Beispiel in Berlin 2 Rennen an 2 aufeinanderfolgenden Tagen überhaupt gar kein Problem, weil man da auf dem Tempelhofer Flugfeld behindert. Da geht das. Jetzt hier in Diriyah, das ist die saudi-arabische Regierung auch mit involviert, ist es auch kein Problem. Da gibt es drumherum eine ganze Menge Konzerte mit Menschen wie John Legend zum Beispiel. Also da ist eine Menge los. Martin Garrix, einer der weltbesten DJs, wird da auflegen. Das feiert man ein bisschen. Und da man da ohnehin ja auch unter Flutlicht auch noch fährt, das ist auch besonders in Saudi-Arabien mit 170 großen LED-Türmen, die da wirklich dann auch punktuell angesteuert werden können. Wird auch wieder eine riesen Lightshow demnach geben. Also das lassen sie die Saudis sich nehmen. Die waren sonst immer der Saisonauftakt in den letzten Jahren. Jetzt sind sie eben halt das zweite Rennwochenende. Aber ich find's gut. Besser zwei Renntage als ein Renntag.
Ja, also wir wollen nicht verhehlen, dass Saudi-Arabien nicht das Land ist, in dem wir gerne Sport sehen. Jetzt spreche ich mal nur für mich. Wir hatten das ja auch schon öfter. Wir schauen es uns natürlich trotzdem an diesem Wochenende. Bevor wir eine kurze Pause machen, The Voice, wen von deinen alten Kumpels, und ich denke hier hauptsächlich an Mario Andretti, aber wen erwartest du an diesem Wochenende zu treffen?
Also Mario Andretti wird ganz sicherlich in Daytona sein, das ist überhaupt gar keine Frage. Leider werde ich nicht treffen Manfred Jandke, mit dem ich, glaube ich, die 24 Stunden von Daytona
gewonnen
mal übertragen habe.
Ah, übertragen. Ich dachte, gewonnen vielleicht.
Gut. Nee, leider nicht. Wir sind da sogar auch gefahren, aber nur Ehrenrunden mit historischen Autos. Ich bin den Löwenbräu 962, einstmals Siegerauto in den 70er Jahren, durfte ich fahren. Unglaublich. Aber war auch durch die Steilkurven, da wird dann wirklich anders. Das ist natürlich alles im Schritt, quasi Schritttempo. Also wir sind maximal 120, 130 gefahren. Aber du kriegst trotzdem einen heiden Respekt. Und wehe, wenn sie losgelassen. Also Manfred Jandke kann diesmal aus Gesundheitsgründen nicht kommen. Er ist leicht gesundheitlich angeschlagen mit Grippe, wie viele andere auch, in diesem Januar. Deswegen werde ich allein rübergehen und werde aber bei ihm natürlich im Lighthouse Landing, auch das ein Restaurant, bei dem wir immer sind, im Ponds Inlet werde ich dann eine Kerze für ihn anmachen. Das ist eine Kneipe auch, die gehört dazu. Da ist die gesamte Rennszene eigentlich auch mal wieder zu finden. Und da steht unter anderem Schild, Unattended children will be sold as slaves. Das war ein Buch, den der Manfred besonders gerne gelesen hat.
Ah, das müssen wir kurz sacken lassen. Und dann habe ich doch noch ein paar Fragen an Eddie und an The Voice.
Hier ist Mike Rockenfeller und ihr hört Sportradio 360.
Weiter geht's in der Big Show 594 mit Eddie Milke und mit Stefan The Voice Heinrich. Und bevor wir auf die Rallye Monte Carlo kommen, wir hatten ja letzten Donnerstag gesprochen, The Voice und Eddie, und wart ihr beide guter Dinge eigentlich, dass bald eine Entscheidung fallen sollte, wer denn jetzt die DTM überträgt. Ich weiß nicht, wer möchte dazu etwas sagen? Eddie, magst du?
Ja, also ich kann dazu was sagen, nämlich, dass sie nichts geändert haben. Okay. Nachdem es jetzt mittlerweile über das Reglement einige Auskünfte gibt, es gibt ja die Einschreibegebühr Auskünfte, man hört aus DTM-Kreisen, dass es einen großen Run an Teams gibt auf die DTM-Verantwortlichen des ADAC, also man wird wahrscheinlich eher zu viel als zu wenig Autos haben. Wir wissen leider immer noch nichts. Das zieht sich noch ein bisschen anscheinend, die Frage, wer denn in der Saison 2023 die DTM überträgt. Mal schauen, vielleicht höre ich jetzt am kommenden Wochenende von meinen Chefs aus dem Hause Run Racing, Pro7, Sat1, was. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auch nicht, wo es da hakt, aber ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, sobald ich da was höre.
Ja, bitte. Also ich wüsste jetzt ja auch nicht, wer außer euch jetzt wirklich seinen Hut in den Ring geworfen hat, außer vielleicht irgendwelche Streamingdienste, aber das ist Spekulation, The Voice, oder? Weil RTL.
Das ist genau wie mit der Formel 1, dass tatsächlich die Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel gesagt haben, also Wettbewerb, Rennen mit Verbrennermotoren sind für uns überhaupt gar kein Thema, nicht in dieser Zeit. Deswegen haben sie unter anderem bei den Möglichkeiten abgewogen, die vier freien Formel 1 Rennen zu übertragen, mit Sublizenz. Das gilt für die DTM vergleichbar, und nachdem sie es ja lange Zeit auch gemacht haben, ist das eh kein Ding. Also es ist entweder tatsächlich die Eddie-Truppe rund um Sat1 Pro7 oder eben RTL, wobei da auch klar ist, sollten die das RTL Nitro abschieben, wäre die DTM gar nicht dazu bereit, denn klar ist Hybrid, diese Klasse ADAC GT Masters hat bei Nitro stelle ich einen gefunden, das ist ihr Platz. Und Klaas auch, die wollen natürlich mit der DTM als Premium-Marke natürlich einen großen Sender haben und nicht einen kleinen. Den hätten sie momentan in der Kombination Sat.1 Pro7, aber in der Tat ist noch nichts gekommen. Und das stört jetzt schon ein bisschen, abgesehen von Eddie und seinen Leuten von Run Racing, die natürlich sich auch vorbereiten wollen und auch müssen. Aber es hakt jetzt irgendwie doch sehr viel mehr. Nachdem so viele andere Fragen tatsächlich beantwortet sind, sollte man das vielleicht, diese Kuh, jetzt auch bald vom Eis kriegen. Es ist dringend geboten.
Ja, keine Frage. So, wir gehen nach Monte Carlo noch ganz kurz und ich glaube, Andrea Kaiser, Eddie, hat was zum Jubeln gehabt, oder bringe ich da die Sebastians durcheinander?
Nee, schon richtig. Die ist mit Sebastian Ogier verheiratet, der seit letztem Wochenende der neunfache Rallye Monte Carlo Sieger ist.
Das Wahnsinn. Muss man sich
vorstellen. Neunmal hat er da seine Heimrallye gewonnen und wie er das verwaltet hat, Sebastian Ogier, ich hatte ja auch das Vergnügen, durch Andrea ihn mal kennenzulernen und kenne ihn auch ein bisschen. Das war schlicht und ergreifend weltmeisterlich. Das war großer Sport, den er da geboten hat. Und ja, hat mich sehr gefreut, dass Sebastian Ogier das Ding nach Hause gefahren hat.
Ja, und genau wie Eddie sagt, absolut souverän. Von der ersten Wertungsprüfung an hat er dominiert. Also es ist ein Startzielsieg, gibt es in der Rallye-Weltmeisterschaft eigentlich nicht. Dazu sind die Abstände zu gering. Und auch ein überragender Calero Vempere, der ein bisschen Probleme hatte am Donnerstag, Freitag, weil er als Weltmeister die Straßen eröffnen musste. Und da gab es tatsächlich doch in den Seealpen noch ein bisschen schwarzes Eis. Der war schlicht und einfach ein bisschen zu vorsichtig und wollte seinen Toyota nicht zerknüllen. Ogier mit seinem gleichen Auto auf seiner Heimrallye. Der kommt aus Gap in Südfrankreich. Das ist also, die Rallye führt quasi um seinen Geburtssitz drumherum. Und da ist der einfach nicht zu knacken. Ein bisschen schade ist, dass wir dieses Traumduell, Eddie, aus dem letzten Jahr nicht hatten, als Sebastian Loeb noch mit dabei war. Aber schön fand ich auch tatsächlich auf sozialen Netzwerken, früher waren sie sich nicht so grün, inzwischen wissen beide, dass sie große Stars sind und haben entsprechenden Respekt voneinander. Schön fand ich gleich die Gratulation von Loeb in den sozialen Netzwerken und dass die gleich gesagt haben, wir wollen unbedingt ein Rematch.
Ja, also da bin ich auch sicher, dass wir das sehen werden nächstes Jahr. Das sollte eigentlich klappen. Ja, und das ist natürlich dann für Rallye-Fans das absolute Highlight. Ogier gegen Loeb bei der Rallye Monte Carlo geht, glaube ich, nicht allzu viel drüber. Also das wird voll zustande kommen und da freue ich mich auch jetzt schon drauf.
Wenn man, was wir auch noch vielleicht sagen sollten, 40 Jahre ist tatsächlich dieser Sieg von Ogier jetzt her, 40 Jahre, dass Walter Röhrl mit dem Lancia damals, den Lancia Integrale, das erste Auto tatsächlich, das damals von den Italienern gebaut wurde, das das Reglement ausgetrickst hat. Denn es war immer so, dass vorher, in den Jahren vorher, auch der Audi Quattro, auch der Opel Ascona 400, das waren Serienautos, aus denen ein Rallye-Auto gebaut worden ist. Und Lancia hatte angefangen mit dem Stratos, dann haben die gesagt, okay, wir bauen jetzt ein konsequentes Rallye- und Rennauto und werden da eine Kleinserie draus machen. Die sind also den anderen Weg gegangen, haben quasi ein Wettbewerbsfahrzeug gebaut und ihr Integrale war eines der Lieblingsautos auch von Walter Röhrl, weil es ein Mittelmotorauto war, genau zu ihm gepasst, mit Heckmotor. Er sagt, der E-Allrad kann jeder Affe fahren, Heckmotor, da musst du das Auto mit dem Gaspedal steuern und das passt dem Regensburger. Also es ist jetzt 40 Jahre her, dass er mit dem Lancia zum Montesieg gefahren ist und das war ja auch ein kleines Jubiläum aus deutscher Sicht.
Wenn jetzt Walter Röhrl durch die Fußgängerzone in München, Marienplatz geht, Eddie, es erkennen ihn sehr, sehr viele Leute. Und wenn du sagst, du hast Sebastian Ogier persönlich kennengelernt, kann man irgendwie ermessen oder kannst du irgendwie beschreiben den Status, den er hat in Frankreich? Ist das ein Status, den auch ein Formel-1-Weltmeister wie Alain Prost haben würde? Ist er höher? Wird er nicht so oft erkannt? Gibt es da irgendwelche belastungsfähigen Schätzungen?
Also ich glaube, der ist gar nicht so oft in Frankreich, weil er mit Andrea in und um München beziehungsweise...
Nein!
Und, aber natürlich, Sebastian Ogier, also jeder, der schon mal mit Rennsport zu tun hatte, ich erinnere mich mal, als ich ihn mal bei der MotoGP mit Valentino Rossi zusammengebracht hat, der ja auch mehrfach die Rallye Monza gefahren ist, bevor er jetzt seine GT3-Karriere gestartet ist. Ja, das war schon beeindruckend zu sehen, wie neunfacher Motorradweltmeister wirklich den roten Teppich ausrollt und fast auf die Knie gegangen ist vor Begeisterung, dass auf einmal Sebastian Ogier vor ihm stand. Aber an dem Sebastian ist das alles vorbeigegangen. Der hat überhaupt gar keine arroganten Anwandlungen. Der ist total bodenständig geblieben. Ein sehr liebenswerter, sehr, sehr netter, eloquenter Mensch. Da kann ich nur sagen, Chapeau Andrea Kaiser, da hat sie in dem Fall alles richtig gemacht.
Sebastian Ogier war, glaube ich, sogar mal zu Gast bei Wetten, dass. Kann sich da jemand dran erinnern? Der ist, glaube ich, im Parkhaus, so einem klassischen Parkhaus raufgefahren oder runter. Ich kann mich an die Wette nicht mehr erinnern, The Voice, aber der war da, glaube ich, gell, bei Thomas.
Ja, das war ein Geschicklichkeitswettbewerb, natürlich, das macht er auch. Aber klar ist, der ist bodenständig, wie im Grunde fast alle Rennifahrer. Also wir hatten mal ein paar Leute mit Allüren. Ich erinnere mich da an Sandro Munari in den 70er Jahren. Ein paar Leute, aber auch die ganzen Skandinavier, die gewonnen haben, oder so ein Kalle Rovanperä aktuell, oder auch ein Loeb, das sind absolut bodenständige Leute. Deswegen ist der Sport, glaube ich, auch so irrsinnig populär und so nahbar, weil man nah rankommt. Wir haben die Aufnahmen ja unter anderem bei Servus TV jetzt deutlich gesehen von der Monte Carlo, was da auch im Col de Turini wieder los war. Da waren Hunderttausende unterwegs und die jubeln natürlich einem Ogier zu. Und der Ogier ist im Grunde vergleichbar mit einem Quartararo in Frankreich. Die können in Frankreich zwar über die Straße gehen, aber ein paar Autogramme wird es geben. Und man muss sagen, natürlich sind das absolute Superstars. Für Ogier im Übrigen interessant, der hat gerade heute bestätigt, er wird in Mexiko wieder antreten. Wir wissen noch nicht, was Sebastian Loebs Teilzeitprogramm in diesem Jahr ist. Der konnte bei der Monte nicht antreten, weil er vorher die Dakar gefahren ist und dort ja, wie wir hier gemeldet haben, bei Sportradio auch Zweiter geworden ist. Es war ihm zu knapp danach, nach dem Ende der Dakar, um jetzt auch noch die Monte zu fahren. Aber im nächsten Jahr ist das durchaus sicherlich drin und es wird eine klasse Saison, da bin ich ganz sicher. Dazu Extreme E, Eddie, ist ja der Loeb auch noch dabei, gell?
Richtig, da fährt er auch. Und zwar als Permanentstarter. Okay, das sind jetzt nur vier Events, vielleicht auch fünf. Aber das geht ja auch bald los und das muss man mittlerweile auch ernst nehmen. Also schon tut er sich nicht, er hat ein ordentliches Programm.
Okay, da habe ich jetzt noch kurz zwei Anschlussfragen. Erstens, ist irgendjemand von euch beiden vertraut mit dieser E-Series, wo es um Elektroboote geht, wo Rafael Nadal angeblich ein Team gekauft hat? Habt ihr da was gehört, Eddie?
Naja, vertraut nicht, das kommt halt auch aus dem gleichen Stall wie die Xtreme E und die Formel E. Also das ist auch eine Idee von Alejandro Agag. Mhm. Und Rafael Nadal ist jetzt der erste große Name und die ganze Struktur um Alejandro Agag drumherum, die versuchen das genauso wie bei der Formel E und bei der Xtreme E, da dann erstmal mit großen Namen, die sie spielen, und Rafael Nadal ist ja in der Welt des Sports ein ganz, ganz großer Name, so ein bisschen zu spielen und ein bisschen Marketing zu machen. Viel mehr weiß ich darüber aber nicht, außer dass es das bald in Zukunft dann geben wird.
Okay. So, und jetzt sind Valentino Rossi, der Name ist gefallen, The Voice, dann ist Fabio Quartararo der Name gefallen, aber der größte Name, natürlich nicht größer als Rossi, aber schon der letzten Jahre, der größte Name ist Marc Marquez. Das vielleicht zum Abschluss noch eine Einschätzung, The Voice. Er hat lange herumgetan, immer wieder verletzt. Erwartet ihr in der Szene, wenn es dann losgeht mit der MotoGP in ein paar Wochen, erwartet ihr Marc Marquez wieder so stark, wie er davor war?
Aber hallo, also da bin ich sicher, dass das Eddie ähnlich sieht, aber vier Oberarmoperationen, ist klar, dass das natürlich die Frage aller Fragen ist. Wird der 2023 der Marc Marquez, der Serienweltmeister, wieder in Bestform sein? Wenn du gerade aktuelle Bilder siehst aus den sozialen Netzwerken, wie er tatsächlich bei Red Bull im Athletikzentrum in Thalgau bei Salzburg, wie er da trainiert, jeder weiß, der nimmt das irrsinnig ernst. Jeder weiß, auch Honda liest ihm jeden Wunsch von den Lippen ab, aber klar ist auch, wir haben es im letzten Jahr gesehen bei seiner Rückkehr, mal eine Pole Position, mal ein Podiumsplatz. Klar ist, dass die Honda überhaupt nicht konkurrenzfähig aktuell ist, aber dass er selbst, Marc Marquez, es ernst nimmt, ist überhaupt gar keine Frage. Also es sind eindrucksvolle Bilder, wie er sich quält für dieses Comeback. Und im nächsten Jahr wird der WM-Titel ganz klar auch über ihn gehen. Erinnern wir uns noch, die letzte Saison, Eddie, wo er unverletzt war, war 2019. Und bei 19 Rennen 18 Mal in den Top 2. Also besser geht's eigentlich nicht. Und der 29-jährige Spanier ist jetzt zwar 29, aber er ist 29 Jahre jung. Und an der Motivation, glaube ich, sollte keiner irgendwelche Zweifel haben.
Nein, auf keinen Fall. Also der ist immer noch top motiviert und 29 ist ja kein Alter. Und im Gegenteil, also diese Leidenszeit, die er mit den Operationen jetzt hinter sich hatte und auch mit der Nicht-Konkurrenz wegen Honda letztes Jahr, der wird alles dran setzen. Und es war neulich bei der Teampräsentation Enea Bastianini, der mal ziemlich deutlich gesagt hat, also für mich ist nicht Fabio Quartararo oder meine Ducati-Markenkollegen der WM-Favorit, sondern Marc Marquez. Also da sollte keiner überrascht sein, zumal Honda auch die Weichen stellt. Man hat Ken Kawauchi, einer der entscheidenden Männer, der ja dann auch für die gute Suzuki-Performance in den letzten Jahren gesorgt hat. Und wer sich in Japan so ein bisschen auskennt, da wechselt man nicht mal eben so einfach von Suzuki zu Honda. Den hat man sich aber rüber ins Honda-Lager geholt. Also auch Honda gibt alles, um Marc Marquez ein konkurrenzfähiges Motorrad hinzustellen. Ja, und der Faktor Marc Marquez, den werden wir dann sehr, sehr schnell und bald auch wieder in der MotoGP sehen, da bin ich mir sicher.
Gut. So, dann lass es uns schließen. Eddie, vielleicht starten wir wieder mit dir. Du hast ja letzte Woche auch schon die Streaming-Zeiten, aber mein Gedächtnis ist ungefähr gleich schlecht wie das meiner Schüler in manchen Fächern. Wann an diesem Wochenende, beginnend mit Donnerstag, können wir dir lauschen?
Also natürlich übertragen wir wieder alle Sessions live aus Saudi-Arabien. 16 Uhr geht's los am Donnerstag mit dem freien Training. Aber viel wichtiger sind die Zeiten 13:30 und 17:30. Das gilt dann für Freitag und für Samstag. Beide Rennen sind Nachtrennen, Rennstart jeweils kurz nach 18 Uhr deutscher Zeit. Und ab 13:30 Qualifying auf RAN.de, 17:30 dann Freitag und Samstag jeweils auf Pro7. Rennen 2 und Rennen 3 aus Diriyah in Saudi-Arabien.
Tja, das ist von der Zeit her vielleicht sogar noch besser als Primetime. Ja, und The Voice, wann geht's für dich los? Wo fliegt man genau hin? Wenn man wohin fliegt, hat Daytona einen Flughafen oder muss ich da irgendwo in die Nähe? Ein kleines bisschen Reiseplanung für unsere Hörer bitte noch.
Also üblicherweise fliegst du nach Jacksonville oder nach Miami, weil wenn du rüber gehst, wirst du meistens noch ein paar Tage vorher oder nachher dranhängen. Das geht diesmal nicht. Ich werde tatsächlich, und Daytona hat auch einen eigenen kleinen Flughafen, allerdings nicht übersee, normalerweise nicht übersee. Diesmal habe ich das Glück, ich darf mitfliegen mit einer kleinen Maschine, Learjet, hier von Stuttgart. Wir werden direkt nach Daytona fliegen, insofern bin ich da morgen unterwegs. Deswegen auch die frühe Aufnahme, danke an euch beide, dass das klappt. Und dann geht's am Samstag los. Der Roar Before the 24 hat schon stattgefunden auf Pole Position, also Acura. Porsche direkt daneben und wenn man bedenkt, dass ich jetzt, glaube ich, mein 29. Daytona-Rennen habe, werden wir dann 2024, glaube ich, dann den Ding zumachen und dann werde ich mein 30. Daytona haben. Ich freue mich sehr, dass ich drüben bin und werde dann nächste Woche hier an gleicher Stelle ausführlich berichten, was da passiert ist.
Ja, freuen wir uns doch auch drauf, was Eddie aus der Formel E zu berichten hat. Und hoffentlich vielleicht tut sich auch was in der Rechtevergabe bei der DTM. Danke euch beiden. Kurze Pause, Big Show 594.
Hier ist Roger Kluge vom Radsportteam Rotterdam und ihr hört das Sportradio 360.
In der Big Show 594 geht es jetzt weiter mit dem alpinen Skisport und ich kann mich an keinen 7-Tage-Stretch erinnern, wie wir Franzosen sagen, wo so viel los war. Dreimal Kitzbühel, zweimal Schladming bei den Männern, dreimal Cortina, zweimal Kronplatz bei den Frauen. Und um das zu besprechen, habe ich jetzt zum einen, wie schon die letzten Wochen, Tom Heberlein am Start. Servus, Tom.
Servus.
Und Lukas Zara von der Standard.at. Servus, Lukas.
Hallo, servus.
Ich meine, wo muss ich anfangen? Der Lukas, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, hast du diese, ich weiß gar nicht, welches Wort du gebraucht hast, Lukas, aber diese immer noch kindliche Begeisterung von Michaela Schifrin, wenn sie Marlies Schild und Benny Reich und Tanja Putjainen sieht, erwähnt. Und müssen wir schon mit Schifrin anfangen, die, also nach diesem ersten Lauf am Dienstag war es von Lara Gut in Kronplatz, haben wir gedacht, okay, zweiter Platz ist auch schön, nehmen wir mit, weil ich bin ja Team Schifrin, Gesamtweltcup, alles gut. Und dann brennt sie aber einfach mal, weil gerade Zeit ist, eine Bestzeit noch runter, auch im zweiten Durchgang. Ich glaube, am Mittwoch war es dann die zweitbeste Zeit im zweiten Durchgang. Kann man es wirklich drauf reduzieren, Lukas? Denkst du, das, was der Alex Kilde sagt, dass sie einfach Spaß am Skifahren hat?
Das spielt sicher eine Rolle.
das Wall Street Journal, glaube ich, oder was, die Washington Post, die reduzieren es darauf, dass die Michaela Schifrin beim Mittagessen bei Roger Federer war.
Ah, okay,
gut. Olympischen Spielen, ja. Also vielleicht ist es auch das, das wird dir sicher auch gefallen, Jens, dass sie da in Lenzerheide, wo der Roger aufgetaucht ist beim Weltcup, hat der Roger sie dann noch irgendwie eingeladen und das hat wieder ihr Feuer entfacht, heißt es. Das ist auch ein sehr spannender Ansatz. Und naja, man sieht bei diesen Rennen in Kronplatz, wie sich, also dass es schon nochmal eine eigene Liga ist, gell? Wie die anderen da doch viele Tore antriften und dann kommt da die Creme de la Creme vorne und das schaut wirklich nach Carving aus, das ist schon wirklich beeindruckend und Spaß muss sie dran haben derzeit, weil sonst wird sie auch nicht dieses Orgelprogramm fahren, ja. Das für uns Zuschauer schon anstrengend ist, aber wie muss es dann erst sein, wenn sie da selber unterwegs ist. Und dann nebenbei spricht sie auch noch über ihren Menstruationszyklus, was ich auch sehr, sehr bemerkenswert finde. Und ja, sie überrascht einen irgendwie immer wieder, auch aus journalistischer Sicht.
Großartig übersetzt übrigens, dieses Interview.
das war natürlich höchst unglücklich, ja. Er hat sicher nicht richtig verstanden und ja, schade, dass man jetzt mehr auch darüber redet, als über das Thema eigentlich selber.
Ja, ich habe mir das Tom bei Eurosport angeschaut und Martina Lechner und Viktoria Rebensburg haben zumindest den ersten Riesentorlauf kommentiert und die haben halt schon auch darauf hingewiesen, dass das, was man aus dem amerikanischen Team hört, die scheint halt einfach auch eine nette Person zu sein, zu der man im Grunde genommen immer hingehen kann. Und es gibt ja niemand, der mehr Rummel um sich herum hat. Und das ist, ich mochte Lindsay Vonn auch, weil ich fand, Lindsay Vonn war gigantisch gut für den Skizirkus. Aber das ist halt eine ganz andere Kategorie, was jetzt nicht zwingend schlimm ist, oder?
Ja, finde ich überhaupt nicht. Also ich widerspreche ein bisschen, was Lindsay Vonn angeht. Ja, sie war gut für den Skizirkus, weil Aufmerksamkeit gebracht, immer ein bisschen Drama. Also insofern, aus der Sicht betrachtet, alles gut. Wenn man sie vergleicht mit Schifrin, muss man halt deutlich sagen, Schifrin ist offensichtlich ein Teamplayer. Also sie ist offensichtlich in das Team so weit wie möglich integriert. Ja, sie ist Ratgeberin. Sie lässt sich von den anderen offensichtlich auch ein bisschen mitziehen, wenn sie vielleicht mal schlechte Laune hat. Was ich bemerkenswert fand gestern, als sie nach dem Rennen war sie erstmal ein bisschen so im Trance und ein bisschen später hat sie dann gesagt, naja, sie braucht das nicht mehr, aber sie will es ganz einfach. Mhm. Also und ich glaube, dass das halt gerade auch so ein bisschen ihren Erfolg ausmacht, dass sie da vielleicht eine gewisse Lockerheit hat. Also schon sich immer verbessern zu wollen, sagt ja auch Kilde, sie liebt einfach diesen Skisport und sie liebt es sich, sich verbessern zu wollen. Und man zieht ja diesen Spaß einfach auch an. Ich meine, wenn du diesen ganzen Trubel da mitgekriegt hast, was die da am Dienstag und am Dienstagabend alles hatte, die Nacht nicht geschlafen und dann stellt sie sich da am Mittwoch hin und fährt noch dominanter als am Dienstag. Also ich finde es extrem bemerkenswert, was die unter dem ganzen Stress, den sie dann hat und dann ja auch noch ihre Tage hat. Also nötigt mir allen Respekt ab. Und dass er dann drüber redet, finde ich auch gut. Weil
man vergisst das einfach gern, ja.
Ja, man vergisst ja gern und solche Dinge gehören einfach, ich weiß nicht, ob man es enttabuisiert nennen muss, aber sowas gehört einfach auch dazu, dass man der Öffentlichkeit auch mal bewusst macht, dass Frauen eben, wenn man das Problem nehmen will, halt mit Problemen zu kämpfen haben, mit denen die Männer nicht zu kämpfen haben und dass die eben gewisse Dinge dann auch erklären. Ja.
Ja, gilt für viele Sportarten. Ich meine, geht ja fürs Tennis genauso und auch da ist es ein Thema, das eigentlich nie thematisiert wird. Heute läuft's bei mir wieder. Gar kein Zweifel. gut, so viel zu Michaela Schifrin, die offenbar einen ganz anderen Sport betreibt als die Österreicher, aber Österreicherinnen wohlgemerkt. Kann man sich, Lukas, immerhin daran erfreuen als Österreicher, also wir sind natürlich alle, pflegen die kritische Distanz. Aber können wir uns daran erfreuen, dass die Deutschen im Riesenslalom noch weniger zusammenbringen als wir?
Ah, oh, da bin ich mal ein Gegner davon, weil
natürlich.
Da ist ja nicht besser.
War ja nicht ernst gemeint.
Zur österreichischen Situation kann ich vielleicht schon ein bisschen was sagen. Da gibt's diese die Julia Scheib, die 2 Jahre verletzt war und die
wirklich, also wirklich einen coolen Schwung fährt, sogar fast ein bisschen ein bisschen in Alice Robinson Manier, ja. Und dann fährt die auf Platz 12 und Platz 11 jeweils Bestleistungen in ihrer Karriere und sagt, sie ist komplett grantig, anfressen, unzufrieden, weil da wäre noch viel mehr drin gewesen. Hey, das ist doch mal etwas ganz anderes als der Rest des Teams auch irgendwie ausstrahlt, ja. Auch interessant, dass die aus einer anderen Trainingsgruppe ja kommt als die vermeintliche erste Riege da. Aber dieser Riesensalom, ja, der bleibt ein Problem. Das wird sich auch in dieser Saison vermutlich nicht mehr ändern. Immerhin hat es der Marco Schwarz da in Schladming aufs Podest geschafft, zum ersten Mal in seiner Karriere im Riesenslalom. Das ist ganz cool, ja. Und dass der Livio Magoni ist ja jetzt weg. Es sind so viele, gefühlt so viele Meldungen passiert, auch mit dem Kitzbühel-Wochenende und so weiter. Aber Livio Magoni, dieser ja Personal Trainer für die Katharina Liensberger, der hat sich, so es jetzt irgendwie offiziell dann geheißen hat, selbst zurückgezogen aus dem ÖSV. Da gab es, wie war's, logistische, organisatorische
und technische Probleme,
genau. Ja. Also logistische, das heißt, ist ein Magoni am falschen Berg gestanden oder wie haben sie da? Und technische Probleme, okay, also sie haben eine andere Auffassung vom Skifahren anscheinend, und organisatorische, ja, weiß nicht, komisch irgendwie, ja. Also dass dieses Missverständnis ist vielleicht jetzt dann auch ausgeräumt. Ja, das macht man halt jetzt schon mitten in einer Saison, weil man irgendwie gemerkt hat, es läuft wirklich nicht rund. Muss man so hinnehmen. Man hat sich natürlich von diesem Livio Magoni erhofft und irgendwie, ja, auf jeden Fall erhofft, dass die Katharina Liensberger auch zu einer Anwärterin für den Gesamtweltcup macht. Es ist das absolute Gegenteil passiert. Sie kämpft darum, in zweite Durchgänge zu kommen. Das ist irgendwie, deswegen hat es diesen harten Cut wahrscheinlich gebraucht.
Ja, und ich hatte aber den Eindruck, und Tom, wir kommen gleich zum Kitzbühel-Wochenende, aber ich hatte beim Interview mit Liensberger den Eindruck, und jetzt muss ich zitieren aus The Good, The Bad and The Evil, dass dieser Rücktritt Katharina Liensberger wie der Blitz beim Scheißen getroffen hat, weil sie, also wie sie darüber gesprochen hat, die hat ja fast geweint, also die, als ob sie überhaupt nicht darauf vorbereitet gewesen wäre, und das überrascht mich dann schon, also bei allem, was im ÖSV gerade drunter und drüber geht, ist sowas, nur ganz kurz, Lukas, ist sowas für dich vorstellbar, dass der Magoni einfach von einem Tag auf den anderen gesagt hat, ich mag nicht mehr, und der Liensberger gar nichts gesagt hat davon?
Jetzt verbringe ich so viel Zeit mit diesem Skiweltcup und genau dieses Interview ist mir jetzt nicht bekannt. Ja.
Ich habe es auf Instagram gesehen, ja.
Ihr Statement vor dem ersten Kronplatz Riesensalom, da war sie wieder ganz die klassische Katharina Liensberger und hat gesagt, ja, jetzt konzentriere mich auf mich selber. Hat auch gesagt, der Livio Magoni ist gar nicht aus der Welt. Wenn es irgendwas gibt, kann ich mich ja melden. Das fand ich auch noch spannend. Aha, aber was auch immer das heißt dann. Ich finde die nach wie vor Katharina Liensberger unfassbar schwer zu lesen. Die hat sich das natürlich sicher auch ganz anders vorgestellt. Wie gesagt, die wollte da im besten Fall in zwei Disziplinen um Siege mitfahren und Kugeln mitfahren, und jetzt ist sie komplett auf dem anderen Ende des Klassements. Das muss irgendwie jetzt durchdrucken, sag ich jetzt mal, diesen Winter, und dann dich vielleicht neu aufstellen und das abhacken. Nächstes Jahr greifen wir wieder an.
Ja, das höre ich immer. Und das ist auch gut so, dass wir das hören. But anyway, so Tom, das Kitzbühel-Wochenende. Spektakulär. Wir waren ja beide dort, und ich darf sagen, netterweise war ich auch zu Gast bei Tom und der Crew mit Johannes und mit noch drei absolut kompetenten Kollegen bzw. Kolleginnen. Aber wenn man natürlich Freitag und Samstag in der Früh dorthin gegangen ist zur Strecke, hat man sich eigentlich gar nicht vorstellen können, so richtig das gefahren wird, fand ich. Also von der Sicht her hat es theoretisch schwierig ausgeschaut. Praktisch ist es dann gegangen. Beim Slalom war einigermaßen schönes Wetter. Der Gesamteindruck vom Wochenende für dich, ich bin einmal unvorsichtigerweise auch durch die Stadt gegangen, werde ich nie mehr machen, am Samstag um 16 Uhr. Der Gesamteindruck war welcher für dich, Tom?
Der Gesamteindruck war, dass ich fand, es waren gute Rennen, es waren spektakuläre Rennen, es war auch schön, dass wieder Zuschauer da waren.
Was mich ein bisschen konsterniert hat, muss ich sagen, dass sowohl am Freitag und dann erst recht auch am Samstag als 17, 18 Läufer durch waren, hat sich die Ehrentribüne schlagartigst geleert, dass ich mir gedacht habe, ey Leute, ihr wisst doch alle, dass am Freitag da noch ein bisschen was los war, dass da Startnummer 43 auf 2 gefahren ist und 46 und 53 noch unter die Top 10. Ihr könntet auch noch ein bisschen sitzen bleiben. Aber nein, der gemeine VIP oder der sich dafür hält, der verlässt dann irgendwie nach Startnummer 17 oder 18 auf einmal die Ehrentribüne und begibt sich keine Ahnung wohin. Wahrscheinlich müssen sie ihre VIP-Karten abessen oder so in diesem Palast da hinter der Haupttribüne. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich schon ein bisschen verwundert. Also das fand ich auch, ja, also fand ich total unpassend. Ansonsten, ja gut, dass in Kitzbühel es lärmt und schreit und Flaschen zerbersten und hast du nicht gesehen, das gehört halt einfach dazu. Ich meine, man kann es darauf reduzieren, dass es Ballermann im Schnee ist ein bisschen. Man kann jetzt sagen, Mai, das ist halt Kitzbühel. Und damit muss das dann wahrscheinlich auch belassen. Im Gegensatz dazu hast du dann halt wirklich halt dann bei der Abfahrt auch 40.000 an der Strecke. Du hast da 20.000 am Samstagabend, die Sieger der Abfahrt abfeiern vor dem Zielhaus. Ich glaube, man sollte sich einfach auf diese Eindrücke dann konzentrieren oder auf das blicken, weil das halt einfach einzigartig ist im alpinen Skirennsport. Und das, finde ich, macht Kitzbühel dann am Ende auch mehr aus als diese ganzen Sandler, die dann da durch die Altstadt ziehen, diese ganzen Radiosender von hier bis Buffalo, die dann meinen, sie müssen einen neuen Dezibel-Rekord aufstellen und was weiß ich, die Messlatte der Geschmacklosigkeit durch irgendwelche drittklassigen Lieder unterbieten, aber das sind alles Geschmacksfragen. Ich fand's gut, dass, wie gesagt, dass so das Positive an Kitzbühel einfach wieder da war. Ich finde, die haben einen super Job gemacht, die Pisten hinzubekommen, auch mit dem Schneefall. Es waren geile Rennen, vor allem das halt am Freitag. Ich meine, wann hast du das schon mal, dass du erst mit dem letzten Läufer weißt, ja, wer eigentlich gewonnen hat und wer unter den ersten 10 ist? Also, glaube ich, habe noch nie so lange gewartet mit der Vormeldung. Es war für alle und für jeden was dabei. Also, jetzt, natürlich brauchst du nicht irgendwie so diese brutalen Stürze, wo sich Menschen dann zerlegen, die es ja auch wieder gegeben hat. Aber grundsätzlich muss ich sagen, es war schön da zu sein und es war schön, dass mal wieder ein bisschen was los war.
Lukas, meine Theorie ist ja, dass Kilde das Rennen auch am Freitag gewonnen hätte. Er ist immer näher rangekommen an Kriechmeier. Aber dieses eine Bild, das man dann ein bisschen später gesehen hat, oder diese Bildfolge, wie die Drohne hinter dem Kilde nachgeflogen ist, und ich glaube, das muss die Realgeschwindigkeit gewesen sein. Also wer immer noch glaubt, dass das gar nicht mal so schlimm ist, da runterzufahren, wenn du das gesehen hast, mit welcher Geschwindigkeit der auf die Bande zugeflogen ist, mit einem Ski dann mit dem rechten halt die Kurve noch bekommen hat, das ist einfach schon gigantisch spektakulär gewesen. Lukas, ich habe dich gar nicht gefragt, ob du auch dort warst oder ob du es aus der Ferne beobachtet hast. Dein Eindruck und deine Würdigung vielleicht für einen der drei Sieger, such dir einen aus.
Ich habe mir das von zu Hause aus angeschaut und muss mal wieder sagen, also so von der Inszenierung, Vermarktung her, gibt's nichts drüber, glaube ich, im Skiweltcup. Das ist eben auch eben, und dann hast du auch diese Bilder mit der Drohne von Kilde. Unfassbar, ja, du sagst das eh. Ich meine, der fährt da auf die Wand zu und schafft das irgendwie auf einem Ski noch das herumzudrehen. Und das Orge ist ja auch, dass dem Marco Odermatt das ja ganz oben zwar, aber auch passiert ist, dass plötzlich die Skier in Richtung Netz geschaut haben und er das auch irgendwie abfangen hat können, mit einer leichten Verletzung dann, irgendwie das Knie, den Meniskus eingezwickt oder so. Spektakuläres Wochenende finde ich wirklich, ja. Ganz, ganz komisch, der Sturz, den der Tom angesprochen hat, ja, dass da hat es davor auch schon zwei Läufer verschnitten, nämlich direkt beim Zieleinlauf. Also leider waren auch schlimme Stürze dabei, aber es war wirklich ein spektakuläres Wochenende, finde ich. Ja, dass am Freitag das dass da ausgerechnet Kinde und Odermatt beide gleichzeitig auslassen und dann der Kirchmeier den Sieg davon trägt, war natürlich cool, hat das vielleicht auch angeheizt für einen Samstag dann. Und Tom, das kann ich mir schon vorstellen, wenn ihr auf der VIP-Tribüne sitzt, ich meine, da sind ja Intervalle von 2 oder 2:30, wenn die ersten 10 unten sind, sind da schon über 20 Minuten vergangen. Da kriegst du ja fast einen Hungerast oder zumindest einen Durst. Also ich weiß nicht, ob man da nicht auch, ja, da muss man sich schon versorgen wieder, oder?
Auf jeden Fall, eine Runde Mitleid.
Ja, genau. Aber der Arni, so viel ich, also ich hoffe, ich habe keinen Blödsinn, aber der Arni war am Sonntag um 9.30 Uhr, nein, wann war der?
10.30 Uhr
war der Schneizt und Kampet, sagt man bei uns, ja, der war ready und ist dort gesessen im Zielbereich und hat sich den ersten Durchgang gegeben, natürlich, ja.
Also ja. Der ist natürlich auch am Samstag lange geblieben, das darf man nicht vergessen, gell? Also der ist schon, der hat da schon, der, genau, der hat da noch Niveau.
Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der Kilde, der hat ja dann die Hand vom Arni geschüttelt, das hat man dann gesehen, dann hat der Arni ihn gratuliert und gesagt, hey, schau, ich habe ja auch noch die Linze Wann dabei, dann ist die Linze Wann auch auf einmal im Bild und sagt, und winkt so in die Kamera und dann schwenkt die Kamera noch ein bisschen nach links und dann steht da der Johann Elias schon grinst in die Kamera. Das war der Cringe-Moment schlechthin von diesem Wochenende. Ganz furchtbarer Fernsehmoment.
Naja, gut.
Ich finde übrigens, weil wir es über die Sieger haben, das vielleicht noch, ich fand das extrem eindrucksvoll, was der Kilde am Samstag gemacht hat. Ich meine, der bricht sie am Donnerstag die Hand.
Ja, ja.
Schon wieder vergessen.
Am Freitag, ich meine, er hat es ja selber als Nahtoderfahrung bezeichnet. Das Ding musste auch erstmal stehen und dann haut er da am Samstag wieder so ein Ding runter. Also, ich meine, du kannst auf der Streif nicht davon sprechen, dass einer wie an der Schnur gezogen runterfährt, aber das war schon, finde ich, echt nahe an der Perfektion. Und wenn du dann dir noch überlegst, dass den diese zwei Dinge da nicht umgeworfen haben, offensichtlich, oder er die irgendwie verdrängt hat oder sich davon nicht hat massiv beeindrucken lassen, dann muss ich sagen, dann ist diese Fahrt von ihm am Samstag einfach noch höher zu bewerten als ohnehin schon. Also ich war extrem beeindruckt, muss ich sagen. Das war schon ganz großes
Kino. Ja, und wenn man jetzt halt sieht, die Norweger, die müssen so viel richtig machen, weil der Sten Olsen, der schon einen Superslalom gefahren ist in Kitzbühel, der glaube ich auch einen ordentlichen Slalom in Schladming gefahren ist, aber auf jeden Fall einen sehr, sehr ordentlichen Riesenslalom am Mittwoch in Schladming. Und bei Kilde war es ja auch so. Der hat ja von, als er noch jünger war, irgendwie gar nicht so einen massiven Druck gehabt, weil Svindal und Jansrud noch da waren. Und der hat sich so toll entwickeln können und das ist ein ganz geiler Typ, der gestern übrigens auch einen anständigen Riesenslalom gefahren ist, wie ich meine. Eine Sache habe ich noch, Tom. Erstens mal.
Natürlich auch eine tolle Freundin, gell, um es
weiterzusagen. Ja, ich wüsste gar nicht, von wem du sprichst in diesem Zusammenhang. Passt natürlich auch, dass Lindsay Vonn dem Kilde gratuliert und die Schifrin. Okay, das ist was anderes. Tom, eine Sache muss noch angesprochen werden. Und das ist der erste Durchgang in Schladming von Lino Strasser.
Tja. Zwei Worte dazu.
Also ich fand's auch gut, er ist ja dann zu Markus Othmer ins Interview gegangen einfach Unkonzentriertheit. Ich weiß nicht, ob er dumm oder deppert gesagt hat, aber irgendwie, das wäre so sinngemäß rausgekommen. Ich mag den Linus sehr. Ich mag den Linus wirklich sehr. Das ist ein komplett entspannter Typ.
Ja, mittlerweile schon. Ich glaube, da ist er mal wieder ein altes Muster zurückgefallen. Ich meine, der hat er letztes Jahr gewonnen, das findet er geil. Ich meine, wenn 40.000 da an der Strecke stehen, dann hast du, glaube ich, noch einen zusätzlichen Kick und dann auch noch Nachtrennen. Und ne, also ich glaube, er wollte es einfach richtig biegen. Und er hat ein bisschen einen verräterischen Satz gesagt. Er hat gesagt, man muss da oben schon die ersten 4, 5 Tore ne, hoch anfahren, damit man hinterher nicht in Schwierigkeiten kommt. Also ich glaube, dass das ein bisschen ein Hinweis darauf ist, dass er vielleicht schon mit den Gedanken beim 5., 6. oder 7. Tor war und einfach nicht richtig aufgepasst hat. Und das ist gut, wenn du gewinnen willst, dann fährst du eine extreme Linie, das ist völlig klar. Aber ich denke, dass er vielleicht ein bisschen zu viel wollte und ein bisschen einfach schon weiter gedacht hat, als es eigentlich angemessen gewesen wäre. Ich glaube, wenn du am 1. oder 2. Tor ausscheidest, dann ist es einfach auch ein bisschen Unkonzentriertheit oder ja, du bist mit dem Gedanken schon ein bisschen weiter weg. Er hat es ja im Prinzip bestätigt. Er hat ja auch gesagt, dass man das in die Abteilung ne, Unkonzentriertheit abheften muss. Und insofern, ja, schade. Also ich hätte mal gern gesehen, was passiert wäre, wenn er beide Läufe gebracht hätte. Das, ja, müssen wir mal schauen, ob ihn das jetzt irgendwie nachhaltig ein bisschen verunsichert. Er behauptet zwar das Gegenteil, aber man weiß ja nie, gell? Wie auch er immer selbst sagt, der Kopf spielt beim Slalom die wichtigste Rolle.
Ja.
Es gibt auch Leute, die sagen, das zur Abfahrt oder zum Super-G oder wie auch immer, aber ja, das ist, glaube ich, nicht so einfach.
Ja. Nur eine letzte Anmerkung meinerseits oder Beobachtung meinerseits noch, vielleicht gestern bei diesem Riesenslalom auf der Planei. Natürlich auch durch das Flutlicht bedingt, aber da hat man erst einmal gesehen, es ist ein Eislaufplatz, auf dem die da fahren. Also gestern ist mir das erste, nicht das erste Mal, aber wieder mal, also so richtig deutlich vor Augen geführt worden, da fährt jemand mit normalen Skiern bis zum zweiten Tor, aber fliegt dann raus, aber nicht wegen Unkonzentriertheit, sondern einfach, weil es die Skier nicht mehr da packen und weil man es nicht mehr da fährt. Das ist schon beeindruckend.
Ja, was machen wir jetzt mit diesem Riesenslalom? Sollen wir denn, weil alle sagen, also im OF hörst du ja nur, das muss unbedingt bleiben und das ist das Beste überhaupt. So gut funktioniert wie das klassische Night Race, hat es ja jetzt nicht so von diesen Massen, aber es, glaube ich, geht auch nur einmal. Aber ist das jetzt gut gewesen, was wir da gesehen haben oder nicht?
Mir war es zu kurz schon. Ein bisschen. Mir war es zu kurz, Tom.
Wie dir war es zu kurz?
Von der Zeit her. Ich habe mal, glaube ich, jetzt haben wir eine Laufzeit von 1:10 gehabt. Da hätte ich mir 7-8 Sekunden mehr gewünscht.
Ja, gut. Da muss man vielleicht mal einen Kompromiss eingehen. Also ich glaube ganz einfach, was ja auch die Läufer sagen, wenn du ein Abendrennen hast oder so ein Nachtrennen, wie sie es ja immer bezeichnen, das ist halt einfach eine ganz andere Atmosphäre. Das ist eine viel dichtere Atmosphäre. Das macht als Zuschauer wesentlich mehr Spaß, weil sich dein Blick einfach auf die Piste und auf die Leute auch fokussiert. Gut, der Ganzland ist auch schön und wenn die Sonne scheint, so wie am Sonntag früh, und auch da deutlich zu erkennen ist, dass wir hier eigentlich Schlittschuh laufen und nicht Skifahren, dann schweift halt dein Blick mal ab und du blickst mal in der Gegend rum. Und bei so einem Nachtrennen, da hast du halt einfach, oder andersrum gesagt, wenn du beim Neujahrsskispringen in Garmisch-Partenkirchen bist und es sind 25.000 Leute da, dann ist die Atmosphäre lang nicht so gut, wie wenn 3 Tage später oder 4 Tage später ein Nachtslalom ist, wo 7.000 Zuschauer da sind. Mhm. Da war die Atmosphäre ganz, ganz anders. Weil, wie gesagt, du hast dieses beleuchtete Band, du kannst dich nur auf das konzentrieren. Da kommen die Läufer runtergefahren und also ich finde, solange man die Chance hat, Nachtslaloms zu machen, sollte man das tun. Ich finde, es ist ein absoluter Gewinn für den Skirennsport, weil das einfach, ja, das, also als Zuschauer auch am Fernsehen finde ich das einfach cool, muss ich sagen.
Und da gibt's jetzt einen Hörer, den Service-Hinweis von mir. Live Skispringen, no good. No good. Man friert immer in der Regel. Und man sieht erstaunlich wenig dafür, dass man, egal wo man steht eigentlich, und das allerschlimmste, ganz, ganz übles Erlebnis, meinerseits nicht übel, aber es war halt komplett sinnfrei, Skifliegen am Kulm, ich weiß es noch, als ob es gestern gewesen wäre, im März 1993, glaube ich, also die Skiflieger fahren gefühlt, nicht nur gefühlt, das ist ja mehr als ein halber Kilometer entfernt, dass sie losfahren. Und dann damals hat man, glaube ich, den Anlauf auch zu kurz gewählt gehabt. Dann kommen sie nicht einmal bis ins letzte Drittel des Bergs. Also geht's lieber zum Skifahren, geht's in die Handballhalle, macht sonst irgendwas. Aber Skispringen live, no good.
Nur Lukas. Vorher hätte ich eine Konsultation des Augenarztes Ihres Vertrauens.
Ja, oder? bitte. Und auf jeden Fall nicht nur Kaltgetränke mitnehmen, sondern auch einen Feldstecher. Ja. Lukas, vielen, vielen Dank. Tom, vielen Dank. Kurze Pause. Dann machen wir ja weiter.
Servus, das ist der Felix Neureuther und ihr hört das Sportradio 360.
Big Show 594, es geht weiter mit Boston und mit Los Angeles. Und das Schöne ist ja, dass sowohl Jürgen Schmieder als auch Heiko Olderb so vielfältig interessiert sind. Aber Jürgen, ich frage mich, du schaust ja wirklich auch, und das ist für euch keine gute Zeit, für dich schon gar nicht. aber du schaust dir ja fast sklavisch, möchte ich sagen, die Australian Open an. Warum nur in Gottes Namen? Welche Geschichte interessiert dich dort?
Alle. Es gab ja irgendwie 50.000 Geschichten. Und bei uns ist es halt schön, jetzt wird es ein bisschen schwer. Die ersten Runden ging es bei uns um 4 Uhr Nachmittag los. Hm. Das heißt irgendwie, also es ist halt einfach Feierabend schauen. Du konntest so ab 16 Uhr schaltest du ein und je nachdem, wie lange du wach bleiben willst, guckst du halt. Und dann wird halt gestern, weil ich mir dachte, ach komm, ein Satz von Rublev Djokovic schaue ich mir noch an. Ja, dann ist es 2:30. Dann gehst du ins Bett. Also es ist halt immer so ein bisschen verführerisch. Ja, dann gab es ein Erdbeben um 2. und dann war ich so wach, dass ich quasi das ganze Match irgendwie noch verfolgte.
Schmiede war auf Klo, da war gleich Erdbeben.
Das war völlig irre. 4,2 und 3,9. Und direkt bei uns quasi. Also mehr zwischen uns und Malibu. Schönes Gerät.
Ich habe einmal... Das
war wirklich alles gewackelt.
Ich
bin dann früh vor und dachte mir, oh cool, die Couch schaut ja dort echt cool aus.
Ach wirklich? Echt? So schlimm? Ich habe einmal in Malibu eins miterlebt und ich meine natürlich schon leichte Panik gehabt, weil ich nicht wusste, was passiert. Wie oft kommt das jetzt? Kommt das einmal im Jahr vor oder weniger oder öfter? Nee,
also es gibt so Mini-Rüttler, spürst du alle 2 Wochen mal. Mhm. Wo so ganz, so wirklich mini, aber du merkst so, oh okay, oder eine Welt der Hund, aber es gestern war tatsächlich, als hätte so ein Riese dein Haus genommen und einmal so ein, also keine 2 Sekunden, aber so richtig. Und meine Frau ist beim ersten schon aufgewacht, ich erst bei, die hat dann so, what the fuck? Und ich glaube, ich bin nur durchs what the fuck meiner Frau aufgewacht und habe dann den zweiten gespürt. Und das war schon so, okay. Also wenn das Ding irgendwie 30 Sekunden dauert, glaube ich, fällt unser Haus um. Hm.
Naja.
Also das war schon so ein Wackler. Und dann war ich wach und dann habe ich einen dritten Satz Djokovic Rublev angeschaut.
Ich dachte,
also das ist halt so einfach eine Versuchung der Australian Open und es gab ja so viele Geschichten mit den Amerikanern, mit Murray gegen Kokkinakis, mit Gottes Willen. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Naja, schon, aber ich habe gar nicht überlegt. Also der Beginn 16 Uhr Nachmittag ist natürlich tempting. Bei Heiko wäre es 19 Uhr auch schön, sich zum Abendessen hinzusetzen. Ja. Jetzt ist Melbourne.
Ich guck mir das immer ab. Also wenn hier lokal NHL und NBA vorbei sind, also sprich 22 Uhr unserer Zeit, dann switche ich rüber und dann gucke ich das so noch 2-3 Stunden nebenbei. Aber ne, und heute Morgen oder was, gestern Mittwoch. Wir müssen mittwochs und freitags immer um 5 aufstehen, weil die Kinder vor der Schule schon Eishockey haben, da weiß ich, eine Stunde. Ja. Und da habe ich mir auch noch nebenbei, da lief Djokovic Rublev noch. Das kann man nebenbei ganz gut gucken. Mhm. Dann.
Und es läuft halt, die Australian Open sind bei ESPN und damit auf der App kannst du alles gucken.
Mhm. Mhm.
Und das ist natürlich schon cool, weil dann schaust du auf Platz 12 und so, also man fühlt sich das ein bisschen wie im Medienzentrum bei US Open, wenn du tatsächlich nicht ein Spiel vorgesetzt kriegst, sondern die App offen hast und sagst so, oh cool, 5. Satz auf Platz 9, da schalte ich jetzt mal rüber. Also das ist so dieses Verführerische, wie bei Olympia irgendwie, da drüben ist, beim Eiskunstlauf ist los, da schalte ich jetzt mal rüber. Deswegen läuft es andauernd.
Heiko ist schon akkreditiert für Olympia 2024, ich bin noch auf der Warteliste. Wenn's wem interessiert.
Skandal.
Ja, es ist wirklich.
Einen Huber setzt man auf keine Warteliste, sondern in die VIP-Lounge oder in die erste Reihe.
Ich möchte gerne in die ASICS-Lounge, wo der Johannes Knut und du bei der Leichtathletik-WM wart. Wobei ich gar nicht weiß, ob es der Johannes jemals hingeschafft hat. Jetzt haben wir vorhin gesprochen, kurz im Vorgespräch, Super Bowl Phoenix. Also Melbourne ist ja noch, ich war noch nicht dort, nach allem, was ich weiß, Heiko, eine Stadt, die unbedingt besuchenswert ist.
Most livable city, ne? In the world, sagen sie in Melbourne.
Ja, und die Nummer 2 ist, glaube ich, Wien. Glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber Heiko,
wir sind wieder in Top 10.
Ah ja.
LA hat es wieder in die Top 10 geschafft.
Welche Stadt?
Jetzt willst du wissen, ob Scottsdale
lebt. Nein, ich möchte einfach wissen, ob ihr oder Heiko mit deiner Erfahrung und dann Jürgen auch, macht das überhaupt noch. Ja, fährst du nur wegen des Events hin oder gibt's noch Städte, Heiko, in den USA, wo du sagst, okay, es ist auch beim dritten Besuch noch spannend?
Also ich freue mich jetzt nicht sonderlich auf den Super Bowl in Phoenix. Nächstes Jahr Vegas ist dann was Neues. Also in Phoenix war ich schon 2-mal beim Super Bowl Das war 2008, als die Giants den Patriots die Perfect Season versaut haben und dann 2015, als die Patriots gegen Seattle dieses super Comeback hatten im vierten Viertel. Das ist jetzt nicht sonderlich spektakulär dort, aber nächstes Jahr Vegas, das ist halt das erste Mal dort, das wird schön, und dann 2025 New Orleans, da war ich 2013, als das Licht ausfiel da, und New Orleans ist einfach geil. Also wenn es nach mir ginge, könnten die immer wechseln zwischen Miami und New Orleans im Super Bowl. Also das ist so eine einzigartige Stadt, das Essen ist genial da, und damals, weiß ich noch, das ist ja auch immer wichtig, Media Party war halt dort, wo sie diese Floats für Mardi Gras bauen. Das war mega. Das Media Taxi war halt ein Schaufelraddampfer auf Mississippi. Also authentischer geht's gar nicht. Das war super.
Sensationell. Das braucht Heiko zum glücklich sein, fressen und besoffen sein.
Naja, nee, aber das Essen ist wirklich so unique und einzigartig da in New Orleans. Also das ist wirklich, wirklich toll. Ich finde es grandios. Also ich möchte im Sommer nicht sein, viel zu heiß, viel zu spül. Aber da im Februar oder im Frühjahr auch, das ist toll. Und die ganze Geschichte da alles und so, das ist wirklich, also ich sag mal, es gibt ja Städte, die ähneln so ein bisschen. New York ist New York, aber Philadelphia ist wie Boston, finde ich. Aber New Orleans ist in Amerika gibt's keine andere Stadt, die wie New Orleans ist.
Ja, aber du brauchst halt, also finde ich, als Journalist brauchst du eine Geschichte aus dieser Stadt. Also was letztes Jahr halt in L.A. konntest du Rams daheim in diesem neuen Stadion. In diesem neuen Stadion konntest du so ein bisschen erklären, wie die NFL tickt mit Stadionbau und Eigentum. In Vegas kannst du jetzt ein Stadtporträt machen, wie sich die Stadt ändert von Sin City zu Sports City irgendwie. Also Formel 1 kommt dahin. Heuer haben sie schon den Pro Bowl. Sie wollen Basketballteam, Eishockey, Football gibt schon. Boxkämpfe gibt's dort. Also du merkst so, wie sich da was tut in Vegas. Und dann finde ich, wenn du sportlich mit der Stadt was zu tun hast, also Rams, LA, oder aus der Stadt irgendwas ziehen kannst, dann finde ich, macht Sinn, da als Journalist hinzufahren. Scottsdale, ja, ist eine Boomtown. Da tut sich sehr viel wirtschaftlich. Die machen ganz viel mit diesen Wasserstoff-LKWs und viele aus der Tech-Branche beziehen hin. Also dahingehend ist die Stadt spannend, aber das bringt natürlich nichts, wenn der Super Bowl da ist. Also du, Scottsdale, Phoenix, finde ich, musst du wann anders hin. Und daran richte ich mich so ein bisschen, ob ich mich akkreditiere oder nicht, wo ich sage, bringt's mir wirklich einen richtigen Vorteil? Kann ich Geschichten erzählen, die ich von anderswoher nicht kriege? Und da geht's mir heuer so, bei Phoenix, Scottsdale, egal wer den Super Bowl erreicht, die Geschichten, die ich schreiben werde, da verschaffe ich mir keinen Vorteil vor Ort, weil an die 3-4 Personen, über die man schreibt, an die kommst du nicht ran. Es gibt jetzt keine Geschichte, oh, Kansas City in Scottsdale. Ja, das ist Kansas City relativ wurscht, wo die denn den Super Bowl spielen. Deswegen, mir fehlt so, und ich finde, man muss den Lesern so, das ist unsere Chance als Journalist, wenn man sagt, ich bin wo, und von dort kann ich dir was erzählen, das für dich interessant sein könnte. Und dieser Aspekt fehlt mir heuer einfach. Deswegen.
Du sagst immer Scottsdale. Du sagst immer Scottsdale. Das sind aber die Golfer. Glendale ist das Stadion. Ein Ort weiter.
Nee, aber zwei Orte weiter. Die Städte gehören ja zusammen.
Also ja, das ist alles. Tempe ja auch.
Das Mariposa County. Also Glendale interessiert keine alte Sau. Dieses Mariposa County ist Phoenix und Scottsdale. Das sind die zwei Städte. Das ist wie Minneapolis und St. Paul. Und genau deswegen, kein Mensch würde jemals einen Text über Glendale schreiben, aber man kann Texte schreiben über Scottsdale und Phoenix. Deswegen, das sind halt die zwei Städte, ja, die prägend sind.
Also ich habe auch keine Ahnung, warum die da jetzt zum dritten Mal seit 2008 hingehen. Also, ja. Für mich macht das auch nur Sinn, weil ich das verbinde mit Eishockey. Die Arizona Coyotes, die spielen da seit dieser Saison in Tempe in einer College-Arena mit 5000 Zuschauern maximal. Müsst ihr euch mal angucken, gibt's im Internet, sieht super zu sehen. Die Gästekabinen, das ist einfach nur so ein Platz, schwarze Vorhänge und dann stehen da Stühle. Würdest du nie denken, das ist die stärkste Eishockey-Liga der Welt. Und die Arizona Coyotes haben einen Schweizer, Jannis Moser. Und da mache ich was, ein Interview mit ihm fürs Schweizer Fernsehen, halt über diesen Witz da an NHL Eishockeyhalle. Und deshalb lohnt sich das für mich auch, weil ich das kombiniere. Ansonsten, ja, also da stimme ich Jürgen zu, da gibt es halt nichts Großes über Phoenix zu schreiben und es ist auch total egal, also ob, wer da jetzt im Finale ist, da ja, da brauchst du nichts. Und einen deutschen Blickwinkel gibt es ohnehin
auch als,
nicht.
Bin ich auch als Touri, also ich würde auch als Tourist, wenn ich jetzt tatsächlich sage, auf meiner Bucketlist steht Super Bowl. LA, ja, natürlich. New Orleans, wie Heiko gesagt hat, klar, Vegas, ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber also wenn du jetzt so die letzten vier und die nächsten vier Super wo du es anschaust als Deutscher und sagst, ich will mal einen Super Bowl gesehen haben, glaube ich, ist der letzte, wo du hinfahren würdest.
Ja, Tampa auch. Also Tampa machst du auch nur wegen Wetter, aber das Stadion ist eine Bruchbude, die braucht eine Übergangslösung. Ja, aber
da bist du in Florida und kannst du im Februar nach Florida fahren, kannst du Urlaub machen und so. Also das ist schon irgendwie verführerisch, ja.
Das Wetter ist auch schön in Arizona. Also Günther Zapf, der ist ab 4. Februar dort, der macht da schön Golfurlaub. Bietet sich natürlich auch an, wenn man es denn mag.
Also Günther ist ja ein Outlier, der ist ja eine Ausnahmeerscheinung. Ein Gesamtkunstwerk und deshalb völlig zu Recht eine Legende. Und der natürlich, also ich glaube Scottsdale und Phoenix sind die größte Golfplatzdichte der Welt, vielleicht sogar nach Palm Springs oder so. Natürlich ist Günni da vor Ort.
Günni, wir haben ihn ja vorhin.
Aber wer sonst ist Günther?
Niemand ist Günther, das ist das Schöne. Und
Moritz Lang ist übrigens auch vor Ort wieder, Jens. Der ist auch jedes Jahr dabei.
Der Moritz enttäuscht mich immer wieder. Ich dachte, er wäre nur ein Tennis-Freak, aber okay, dann ist er auch ein NFL-Freak. Spielst denn, weil es schon angesprochen wurde, Heiko, spielst denn, denkst du, für die Amerikaner überhaupt eine Rolle? Ich habe ja gesehen, so die Quoten um Weihnachten herum hat die NFL die NBA aus dem Wasser geblasen. Überhaupt kein Vergleich. Viel mehr Leute schauen Football, als dass sie Basketball anschauen. Aber ist das ein Trend, der anhält, dass es wurscht ist, wer den oder die Super Bowl spielt? Oder bräuchte man schon irgendwann mal vielleicht wieder die Cowboys, damit es wirklich wieder
ein Mittel? Ich persönlich brauche sie nicht, aber das wäre schon mal, ich weiß damals in Houston 2017, da haben die Leute in Texas, also in Houston gesagt, stell dir mal vor, ich glaube, da sind die Cowboys in dem Conference-Finale rausgeflogen und so, wenn die da gewesen wären, da wären, keine Ahnung, 300.000, 400.000 Cowboys-Fans in der Stadt gewesen. Ne? Also ich habe viele Super Bowls jetzt schon erlebt, Cowboys waren noch nie dabei, kenne es nur vom Hören sagen, dass die Fans halt wirklich, ja, crazy sein sollen. Green Bay ist auch immer schön, aber so generell, ich glaube, fürs Fernsehpublikum ist es total egal. Also die schalten dann, je nachdem, ob das in Ostküste bist, da schaltest du um 18.30 Uhr ein, da geht's los. Westküste ist 15.30 Uhr. Ich freue mich nur, Phoenix, das Gute ist, dass das halt, was sind das, Jürgen, 2 Stunden oder 3 Stunden Ostküste entfernt?
2, also eine von mir.
Ah ja, das heißt, es wird noch wieder wie letztes Jahr auch in L.A. ein Super Bowl, der im Hellen beginnt und dann bist du so einigermaßen gegen Mitternacht fertig. Das finde ich immer schön, Super Bowls an der Westküste, weil dann an der Ostküste, da schreibst du bis morgens um 4 oder um 5, da hast du nichts von. Und das ist schön.
Es ist völlig egal, wer dieses Finale erreicht. Also was mir in dieser Saison bewusst wurde, welch Meister des Geschichtenerzählens diese NFL ist. Und wenn du jetzt schaust, an wen die ihre Rechte verkauft haben, die kriegen von jedem der bedeutenden Sender oder Streamingportale kriegen die 1 Milliarde Dollar. Also die machen das raus, jetzt zahlt ihnen Apple heuer noch die Halftime-Show. An Amazon haben sie das Thursday Night verkauft und sie machen einfach, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, ein unfassbar unterhaltsames Produkt mit tausenden Geschichten. Und dann spitzt sich's irgendwann mal so zu und schau mal, jetzt haben die Detroit Lions dieses Jahr endlich mal was getaugt, fast in Playoffs. Wenn die sich jetzt verbessern, haben einen guten Draftpick gekriegt von den Rams. Hm. Gott sei Dank. Dann hörst du so eine Geschichte, oh wow, die alten ehrwürdigen Detroit Lions, ja, für die sich 20 Jahre niemand interessierte. Und zwar völlig zu Recht. Aber sollten die den Super Bowl erreichen, kannst du wieder Geschichten erzählen. Und wieder Geschichten erzählen. Und es ist so, klar, die Cowboys haben geile Fans oder die Bills. Als die Bills hier in L.A. gespielt haben, haben die Bills-Fans unseren Pier einfach übernommen. Das komplette Wochenende war die Bills-Mafia hier unterwegs. Und das war toll. Und damit ist es aber wirklich, wirklich wurscht, wer dieses Spiel am Ende bestreiten wird. Überleg mal, Cincinnati ist jetzt kein großer Markt. Kansas City ist auch eher eine Kleinstadt. Ja,
ja, aber da machst du es halt über die Stars. Also Patrick Mahomes zieht ja, immer, ne?
Borrow. Du hast 500.000 Geschichten zu erzählen und die NFL schafft's derzeit mit genau der richtigen Dosierung. Sie schaffen es auch, dass es nicht überkandidelt wird, weil du eben diesen Vergleich mit der NBA machst. Es wird einem hier jeden Tag, werden einem zwei Spiele als das allergrößte, tollste Must-See-TV. Weil hier spielt Kevin Durant mit seinen Nets gegen die 76ers. Joel, und das sagst du so, es ist Mitte Januar. Ich weiß gar nicht, ob Embiid spielt, ja, weil meistens sitzt der dann irgendwie ein Superstar, gerade bei den Clippers, wo du dir denkst, oh, jetzt ist ja, Paul George schon wieder verletzt oder ach, der spielt nicht, oh, weil es den Trainern auch wurscht ist. Aber sie verkaufen es gerade über, die NBA, weil sie wirklich, wie der Monaco Franze sagen würde, jeden Scheißdreck zu einem Weltereignis hochstilisieren. Und so ist es. Und dann schaust du die Werbung, was heute wieder in der NBA ist, und dann sagst du, nee, schaue ich lieber Australian Open. Weil was auf Platz 9 bei den Australian Open passiert, interessiert mich mehr als so ein Regular Season Game, wo die Stars geschont werden. Ehrlich.
Du siehst ja auch, Jürgen oder Jens, auch welche Sportart, welches Ereignis schafft es. Es sind ja zwischen Conference Finals und Super Bowl wirklich 2 Wochen. Und trotzdem ist ab dem Montag nach dem Conference-Finale, da sagt man nicht, ja, okay, diese Woche ist ja kein Spiel, Pro Bowl lassen wir mal weg. Da geht das schon sofort los. Die reden 2 Wochen lang über ein 60-minütiges Footballspiel. Nenn mir ein anderes Ereignis.
Also sie schaffen es halt, und ich finde halt, es ist so geil, weise Geschichten erzählen. Also ich weiß nicht, wie sie es machen, sie packen dich irgendwie. Also beim Fußball ist es mittlerweile auch schon so irgendwie überverkauft und du bist so, interessiert mich nicht mehr. Aber beim Football ist es tatsächlich so, gerade wenn du so ein Lieblingsteam dann hast, also wie jetzt gesagt, meine Detroit Lions, denkst du ja jetzt schon wieder so, oh ja, wir kriegen den Pick von den Rams. Also wenn der Super Bowl vorbei ist, ist so ein Monat Ruhe und dann geht's aber schon wieder los. Wer wird gesigned, was machen wir mit dem Draft, bla bla bla. Also die schaffen es tatsächlich, so ein Feuer immer am Lodern zu halten und genau zum richtigen Zeitpunkt hauen sie so ein Holzscheit hinterher, wo du so, ah ja, ha, cool. Und also wer immer dafür verantwortlich ist, ist ein Genie. Also das muss wahrscheinlich die Nummer 2 hinter Goodell sein oder irgendjemand, der so Storytelling NFL macht, ein Genie.
Großartig. Kurze Pause. Das lebt ja auch diese, achso.
Mach mal kurze Pause, Heiko, gleich.
Hallo, hier ist Herr Roskopf, Tischtennis-Bundestrainer. Ihr hört Sportradio 360.
Weiter geht's in der Big Show 594 mit Heiko und mit Jürgen. Heiko, du wolltest noch eine Anmerkung machen zum Storytelling und dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass uns Schmiedi vor kurzer Zeit in der Süddeutschen einen Besuch in San Francisco madig gemacht hat. Da wollte ich ihn schon nochmal drauf ansprechen, weil das ist immer so eine Traumstadt, fand ich, San Francisco. Und Jürgen, dein Bericht da, wo du bei Elon Musk vorbeigeschaut hast, der liegt mir immer noch schwer im Magen. Aber Heiko, du wolltest noch was zum Storytelling sagen.
Ja, das, ich meine, man sieht ja auch diese Super Bowl-Woche dann, wenn man da mal in die Radio Row geht, was da für Leute sind, was da für Celebrities sind. Hm. Ne? Und die geben sich ja auch offen. Die sind bei dem Radio, sind bei dem. Also es sind natürlich viele Ex-Spieler, ist natürlich auch klar. Dann viele Spieler oder Trainer, die dann als Experten arbeiten, die dann halt in den Playoffs ausgeschieden sind oder die Playoffs gar nicht erreicht haben. Aber dann sitzt da halt auch mal ein Adam Sandler oder so. Also die sind komplett zugänglich. Das ist halt ein Ereignis, dass der Super Bowl, das alle anpackt. Also den Super Bowl guckt ja auch niemand zu Hause alleine. Das ist ja egal, ob du dich dafür interessierst oder nicht, du gehst hin. Ich weiß noch damals, als ich hier nach Amerika ging, Katies Mitbewohnerin Meredith, die hatte in der Werbebranche gearbeitet. Die hat den Super Bowl nur wegen der VW-Werbespots geguckt, die sie halt gemacht haben da. Ne? Da gibt's ja auch Wetten auf Werbespots und alles drum und dran. Also die ganze Woche über schon in den Supermärkten gibt es Fressangebote, alles drum und dran. Also das ist wirklich was, ein Tag nicht nur zum, also ein Tag zum Konsumieren sowieso. Man kommt zusammen, man guckt sich das an und aber jeder hat so ein bisschen andere Gründe, da dabei zu sein. Für einen ist es die Gemütlichkeit, für andere die Halbzeit
zum Storytelling. Also Schau, wo bringst du Kultur und Sport so zusammen wie beim Super Bowl? Also du kannst jetzt schon sagen, ja, beim WM-Finale tritt vielleicht auch ein Popstar vorher auf, aber dass da tatsächlich eine Halftime-Show ist, die, und haben sie heuer auch noch Rihanna. Re-Motherfucking-Anna. Die seit 6 Jahren kein Ding ist, da bringt sie ein Lied raus und die ganze Welt dreht durch, die über popkulturelle Frau. Spielt beim Super Bowl. Lady Gaga hat gespielt. Letztes Jahr haben wir West Coast Rap gehabt. Also das ist ja auch popkulturell einfach allererste Sahne. So, dann bringst du die Werbeindustrie mit rein, wo du sagst, normalerweise geht dir Werbung tierisch auf den Sack. Beim Super Bowl sagst du ja, nee, das ist ja eine Versammlung der allerkreativsten Köpfe dieser Branche und die Werbefilme machen tatsächlich Spaß. Dann ist es ein Feiertag der Kulinarik, wo du sagst, wer kocht denn was? Also wo du sagst, schau mal, die machen so ein Ereignis aus 60 Minuten Sport, entsteht so ein komplett kulturelles Zusammentreffen. Ja, wie du sagst, meine Frau schaut nur wegen Rihanna. Der ist völlig wurscht, wer dieses Spiel spielt. Letztes Jahr hat sie nur die Halftime-Show geschaut und schreibt mir dann, ey, Motherfucking Eminem ist on stage und Snoop und keine Ahnung. Wir mussten einen Tag später ins Snoopermarket gehen und haben uns dann Tassen und was weiß ich gekauft. Also das meine ich, in wie viele Bereiche Sport da vordringt, ist also popkultureller Wahnsinn.
Was aber immer wieder interessant wird, und ich gucke da immer ganz genau drauf und werde auch dieses Jahr wieder drauf achten, diese kolportierte Zahl, die irgendwann mal sich einer, keine Ahnung, aus dem Arsch gezogen hat, dass weltweit 1 Milliarde einschalten. Also das wurde nie nachgezählt, das wird immer wieder übernommen. Und wenn man mal so ein bisschen sich hinsetzt und sagt, okay, in Amerika gucken es 115 in Spitzenzeiten, dann sind noch vielleicht paar im Ausland. Also mit in Deutschland mögen es mittlerweile 2 Millionen sein, aber doch niemals 1 Milliarde. Und trotzdem wirst du diese Zahl auch dieses Jahr wiedersehen. Das wird irgendwann mal hat einer ausgedacht und seitdem wird es immer so übernommen.
Nein, das stimmt nicht. Es sind 150 Millionen weltweit ungefähr. Wirklich. 150, ja. Mehr ist es nicht. Aber du musst halt, ich finde halt so Pop-Cultural Reach bedeutet halt nicht, dass du an dem Tag zuschaust, sondern diese Halftime-Show von Rihanna, die wird 1 Milliarde auf YouTube in der Woche danach kriegen, ne? Und die Werbefilme schaust du in der Woche vorher schon und am nächsten
Tag. Und wenn es dann noch ein Nippel geht,
hast du eigentlich die VW-Werbung gesehen mit dem Darth Vader-Jungen? Ja, wer sie nicht gesehen hat, der ist aber ganz, ganz schnell an seinen Computer gegangen, dass er mitreden kann. Und das meine ich. Also allein 110 Millionen ist eine Wahnsinnszahl, wo du sagst, jeder Dritte schaut dieses Ding. Das kriegst du in Deutschland beim WM-Finale nicht. Wie viele Leute schauen in Deutschland WM-Finale? 25 Millionen.
Nein, ich hab's gestern mal gerade aufgerufen, das EM-Halbfinale 2016, Deutschland gegen Frankreich, wo Deutschland ausgeschieden ist, 28 Millionen. Also mehr als ein Drittel. Aber okay, knapp mehr.
Okay, ist mehr als, okay,
ganz knapp mehr.
Also dann sind wir tatsächlich, und in Amerika ist es aber egal, wer spielt.
Ja,
ne. In Deutschland schaust du EM-Halbfinale nur, wenn Deutschland spielt. Also schau dir mal die Zahlen fürs andere Halbfinale an, da bist du wahrscheinlich im einstelligen Millionenbereich. Ne? Und hier ist es wurscht. Es ist egal, wer spielt. Es könnten tatsächlich die Detroit Lions gegen die Jacksonville Jaguars spielen. Und es würden immer nur 110 Millionen zuschauen. Und das ist das Fantastische. Dieses Ding ist ein Ereignis, egal was passiert. Wer die Geschichten über die NFL erzählt, ist ein Genie.
Sonntag der Superlative, ne?
Ja, und wir sprechen, das sind 3 Wochen und 3 Tage noch bis zum Super Bowl. Und wir sprechen jetzt schon drüber. Jürgen, warum lohnt es sich nicht mehr, vielleicht hat sich's auch nie gelohnt, aber nach deinem Artikel, ich habe keine Lust mehr nach San Francisco zu fahren. Genau. Wo ich immer gedacht hätte, also ich meine, wenn man diese Zahlen liest, die du in deinem Artikel geschrieben hast, was es dort kostet, Cost of Living, es bringt also gefühlt jeder noch Geld mit, egal wie viel er verdient, mit ganz wenigen Ausnahmen. Es hat keinen Spaß gemacht. Es war natürlich grandios geschrieben, aber es hat keinen Spaß gemacht, das zu lesen.
Danke. Na, das soll's auch nicht, aber also du musst dir halt überlegen, wenn du ein Einkommen von $107,000, ich glaube 107.000 was, also sechsstelliges Jahresgehalt, wirst du am Ende, wenn du nicht in Urlaub fährst, nicht, also wenn du nichts mal, wenn du einfach nur lebst, Miete, Einkaufen, Strom und so weiter, wirst du am Ende des Jahres ein Minus von $5,000 haben. Hm. Also überleg mal, du hast bei einem sechsstelligen Gehalt, kannst du dir noch nicht mal einen Urlaub und ein anständiges Auto leisten. Und dann musst du dich natürlich fragen, warum? Also es gibt ja schon irgendwie so einen Grund, warum ziehst du nach L.A., warum ziehst du nach New York? Und also das zieht einen an. Und bei San Francisco war es natürlich eine Opportunity, ja, weil du als direkt vom College konntest du in einer richtig tollen, sehr liberalen, sehr linken Stadt, hättest du sehr viele Möglichkeiten, einen spannenden Job zu finden, ja, der auch sehr, 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 sehr gut bezahlt war. Also selbst wenn du bei so einem Startup warst, sagst, okay, Wetter gut, also es gab sehr viele Positiva, dorthin zu ziehen. Und mittlerweile musst du dir halt schon überlegen, wenn du jetzt so 30 bist und sagst, jetzt hast du so ein Angebot von Google und die bieten dir 170.000. Wo du normal sagst, pff, geil, überlegen die sich schon, also für 170.000 in San Francisco bist du nicht wirklich reich und kannst dir kein wirklich tolles Leben leisten. Und das sagen jetzt dann schon viele Leute, naja gut, dann verdiene ich lieber 150 als Ingenieur und lebe in Scottsdale zum Beispiel. Ja. Und sagt, in Scottsdale kann ich mir ein schönes Haus leisten, kann in Urlaub fahren und so weiter. Und dann kommt natürlich noch der zweite Aspekt, wo du sagst, diese Schere Arm und Reich geht so weit auseinander, wo du sagst, also Obdachlosigkeit war schon immer ein Problem und ich war oft in San Francisco die letzten 10 Jahre. Ich würde sagen, zweimal pro Jahr oder einmal pro Jahr mindestens. Und wenn du jetzt vom Twitter-Hauptquartier, also vorher gehst, zu der UN Plaza, es ist unfassbar. Also da stehen 70 Obdachlose für eine öffentliche Toilette an. Hm. Und du weißt, was passiert ist, wenn Nummer 20 aus dieser Schlange ausschert. Das ist ganz klar, was passiert. Der hat einfach auf die Straße gekackt, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Und da musst du schon sagen, was sind wir denn für eine Gesellschaft, in der ein Mensch so verzweifelt ist, dass er vor allen Leuten auf die Straße scheißt. Also das ist für mich der traurigste Anblick, den es gibt. Vor allem, wenn man weiß, 5 Minuten zu Fuß ist die Firmenzentrale von Twitter. Und da hockt einer, der sich dieses Ding für $44 Milliarden gekauft hat. Weil er es wollte, weil er es konnte. Es ist nicht schlimm. Du kannst mit deinem Geld machen, was du willst. Das ist völlig klar. Aber es ist dann so verstörend, wenn du einfach so ein Unternehmen siehst, 5 Minuten zu Fuß gehst und sagst, da sitzt jemand auf der Straße und weiß sich nicht mehr anders zu helfen, als zu kacken. Das ist, also ich weiß nicht, wie man das anders beschreiben kann als verstörend.
Also Solidarität? Ja. Ich weiß nicht, also das sind halt dann.
Solidarität, sie probieren's. Also es ist halt, man debattiert sehr viel über Obdachlosigkeit, man debattiert sehr viel auch in San Francisco, wo man sagt, schau mal, ihr habt wirklich viele Milliardäre, nicht nur Milliardäre, sondern diese sogenannten 100-Millionäre, also Leute, die ein Vermögen von $100 Millionen aufwärts haben. Ich weiß gar nicht, gibt es 1.000, glaube ich, oder knapp 1.000 in San Francisco, das ist eine unvorstellbare Zahl. Also so viele Leute haben ein Vermögen von $100 Millionen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was $100 Millionen sind. Und es gibt auch Leute, die sich wirklich bemühen und die tatsächlich Ideen haben. Und ich habe mich damit so Non-Profits und so weiter unterhalten und irgendwann wird dir klar, das ist ein Problem, das du nicht einfach mit Geld wirst lösen können. Und du kannst nicht einfach 40 Milliarden draufschmeißen und sagen, das passt morgen schon, weil letztlich bräuchtest du viel mehr. Weil diese Leute brauchen ja nicht nur ein Haus, du musst denen helfen, die brauchen Psychologen, Und wenn du mit den Non-Profits redest, sagen die, das ist ein Problem, das kannst du allein mit Geld. Die Amerikaner lösen gerne Probleme einfach nur mit Geld. Sie werfen einen Berg Geld drauf und sagen, das wird schon gut. Aber in dem Fall musst du so viel tun, dass ich tatsächlich nach den Gesprächen zu so einem Schluss komme und sage, boah, wir sehen das Problem, aber ich glaube, es ist ganz, 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 ganz schwer, eine Lösung zu finden.
Tja. Heiko, wie schaffen wir jetzt den Sprung zurück zum Sport? Ich weiß es nicht. Was?
San Francisco 49ers.
Ja, okay, gut.
49.
Ja.
Obwohl, die spielen ja nicht in San Francisco, die spielen ja da in San Jose, ordentlich was entfernt.
Ah, gut. Naja, dann.
Das ist auch der nächste Traum, wo du sagst, so Silicon Valley, fahrt mal hin und schaut euch mal um und hockt euch mal in so Cafés. Und ich glaube, dieser große Traum, dass im Silicon Valley an der Zukunft gebastelt wird, ich sage jetzt nicht, der platzt, aber ich glaube, die Leute merken mittlerweile, du musst nicht mehr in dieser Gegend sein, um die Zukunft zu gestalten. Du kannst nach Seattle ist mittlerweile ein großer Hub. Du kannst nach Austin, du kannst nach Scottsdale. Also es tun sich da ganz andere Regionen auf und es ist interessant, was sich die nächsten 10, 15 Jahre in San Francisco, San Jose, Silicon Valley so tun wird. Muss man schauen.
Nun gut. So, dann noch, wie gesagt, 300 Wochen Zeit bis zum Super Bowl. Heiko, wie wirst du diese Zeit gerade an diesem Wochenende nutzen? Zieht dich irgendwas irgendwie in den Boston Garden oder ist Ruhe angesagt im Hause Ulderb?
Nee, die Lakers kommen zwar am Sonnabend, aber das interessiert mich nicht, weil ich hoffe, dass ich morgen früh Donnerstag, also ja, zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung im Garden gewesen sein werde beim Morgentraining der New York Knicks. Ich will mich mal mit Isaiah Hartenstein unterhalten. Mhm. Aber da kriege ich morgen erst um 9 Bescheid vom Pressesprecher, ob die überhaupt Training haben. Und dann geht's um 14 Uhr, wir holen die Kinder früh aus der Schule, geht's nach Vermont. Ryan hat da an der kanadischen Grenze ein Eishockeyturnier, Freitag, sondern am Sonntag, 4 Stunden hoch. Oh. Und dann machen wir ein schönes, Ryan spielt Eishockey, Katie guckt zu und Lini und ich fahren Ski.
Ja, mit Recht übrigens, aber was ist aus dem alljährlichen Lake Placid Trip geworden? Kommt der noch?
Der wäre ja im Februar, aber da geht's, wir müssen uns ja auch mal bei Schwiegermutter zeigen, einmal im Jahr und deshalb fliegen wir dann nach Jacksonville.
Diese Probleme hat Schmiedi nicht. Schmiedi, Wochenende irgendwas?
Wochenende ist Zukunftstag.
Ach was.
Ist Führungen durch beide Schulen, weil unser Sohn überlegt, ob er entweder für die Miracosta Mustangs spielen wird oder die Redondo Beach, Honey? Kein Hockey, ja, aber was ist denn da? Die Eagles. Also er überlegt, ob er nach Redondo Beach oder nach Miracosta geht und Miracosta ein Hockey-Team. Redondo Beach nicht. Das heißt, wenn er nach Redondo Beach ginge, müsste anders Eishockey-Team finden, dann ist am Samstag das große Spring-Hockey-Team-Meeting. Also wir reden dann drüber, wo er im Frühling spielen wird, ob es dann Highschool wird oder ob er Junior Kings macht. Und dann haben sie am Sonntag, geht's langsam um die Playoffs. Die sind gerade Zehnter und spielen am Sonntag gegen die California Wave, die sind Neunter. Das heißt, wir müssen jetzt mal ein paar Spiele gewinnen, weil die ersten 8 qualifizieren sich für die Playoffs. Also wäre ein Sieg nicht schlecht.
Wäre gut, aber man muss natürlich echt sagen, schön. Wir bräuchten alle ein Korrektiv im Hintergrund, wie du, Jürgen. Wenn wir uns ein leichter tun, faktisch.
Auf Platz 8 sind nämlich die Junior Ducks und auf Platz 7 die Maple Leafs. Und Das würde mich ein bisschen ankacken, wenn die Bucks und die Maple Leafs in die Playoffs kommen und die Kings nicht.
Ja, wir werden uns...
Wo Jürgen oder Hanni gerade sagte, nee, die haben kein Eishockey-Team da. Ich habe gerade hier gehört, der Sohn, der Jonathan Kraft ist ja Robert Krafts Sohn. Und sein Sohn ist Siebtklässler an der Privatschule hier. Und da gab es irgendwie Facility, die braucht ein bisschen Geld, hat er mal eben 20 Millionen gegeben und dann wurde das gebaut.
Ha! Geiles Ding. Das wäre für mich auch mal eine Geschichte von den Australian Open. Was einem so auffällt, ist Kinder ehemaliger Sportler.
Oder oh ja.
Tennisspieler. Also wo du einfach schaust und so, oh Taylor Fritz, wer bist du denn eigentlich? Und dann sagst du, okay, ja klar, Elternbruder Sebastian Korda. Ja, wer kennt ihn nicht, den alten Peter? Und dann schau, was habe ich noch geschaut?
Wo ja, dann Ben Shelton. Brian Shelton.
Brian Shelton war der Vater, aber bei irgendjemand anders, wo die zwar nicht Profisportler waren, aber die Mutter war Leiterin des Tenniszentrums in Moskau, glaube ich, und hat unter anderem Kunikova rausgebracht und wurde schon Rublevs Mutter, weil ich nachgeschaut habe. Und dann sagst du so, wer hat's denn eigentlich, sag mal, bei der U30 in den Top 50, wer hat's denn dahin geschafft, ohne dass die Eltern entweder Profi-Sportler, vor allem Profi-Tennisspieler oder eine Tennisschule oder irgendwo Leiter, also quasi schon in dieser Welt waren, wie bei Zverev, wo du sagst, der wurde ja auch ins Tennis reingeboren. Und ich finde das schon interessant. Ich glaube, da gibt's nicht mehr viele, die tatsächlich Tennisspieler wurden und nicht schon in diese Welt geboren sind.
Oder du hast einfach... Du hast einen Papa wie Jessica Pegula, dem halt
ja, oder Jessica, das ist dann der nächste, deswegen fand ich so interessant, wo Heiko sagte, Robert Krafts Sohn. Also wo du sagst, entweder sind deine Eltern ehemalige Sportler, sind im Sport drin oder stinkreich. Der Outlier ist der self-made Profi-Tennisspieler. Und da glaube ich, gibt's unter 30 nicht wirklich viel.
Also aber es gibt ja auch,
möge es unter den Twitter-Eintrag von Jens morgen schreiben.
Ja, bitte.
Aber Jürgen, da gibt es ja auch andere Sportarten. Wenn du mal siehst hier, Bruce Springsteen, ne, der hat ja seiner Tochter, der Jessica, dieser faszinierte Reiterin, so viele Pferde ermöglicht und der hat damals, ich glaube 2012, ich weiß nicht mehr, wer Olympiasieger wurde in London und da hat er direkt das Pferd weggekauft, also für seine Tochter. Und hier Michael, oder war es Michael Bloomberg? Ich weiß nicht. Also Michael Bloombergs Tochter hat auch geritten, auch für die USA. Das ist unglaublich.
Ach, Heiko Olderbs Tochter. Also, das wär's doch, reitet für die USA.
Chance. Also wir haben keine Chance, glaube ich, dass unsere Kinder Profisportler werden oder die Chance ist sehr gering, weil wir nicht reich genug sind, um wie Robert Kraft denen eine Halle hinzustellen, um wie Bruce Springsteen ein Pferd zu kaufen oder die teuersten Privattrainer zu machen oder halt ehemalige Sportler sind. Aber wir sind auch nicht arm genug, dass die Kinder sagen, das ist mein einziger Weg raus. Mhm. Ich glaube, so Mittelklasse-Familien ist, glaube ich, die Chance auf Profisportler die geringste, würde ich sagen.
Ich muss immer lachen.
Anschauen, wo kommt ihr her?
Heiko.
Ich muss immer lachen, wenn ich unseren Nachbarn hier sehe. Der Sohn ist 16 oder so. Die haben auf ihrer Auffahrt Basketballlinien aufgezeichnet. Der kriegt da immer ein paar Mal die Woche mit einem Privattrainer, arbeitet der. Ich sage immer, Junge, du bist ein weißer Junge, bist ein weißes Kind aus Wellesley, einen der wohlhabendsten Orte hier in Boston. Du wirst es niemals in die NBA schaffen. Das vergeudet die Zeit, was du hier hast. Also wirklich.
Ja, vergeudete Zeit. Na, also man muss schon, weil meine Frau und ich reden auch viel über Hockey und wie teuer es ist und ob man sich das nicht leisten kann und auch leisten will. Und dann sagst du aber, schau mal, die waren jetzt beim Turnier in Salt Lake City und unser Bub hatte die Zeit seines Lebens. Hm. Und die werden jetzt nach Santa Rosa in 2 Wochen zu einem Turnier fahren und dann sagst du so, schau mal, erstens lernt er das Land kennen. Dann ist Teamsport, finde ich, so wichtig für die Persönlichkeitsbildung. Dann ist aber auch, wenn es jetzt so ein bisschen ernster zugeht, also wenn du nicht irgendwo zum Spaß spielst, sondern bei den Junior Kings oder bei in Deutschland, wenn du jetzt sagst, du bist bei 68 München in der tollen Jugendabteilung, ja, oder bei Hoffenheim oder irgendwo, lernst du auch, schau mal, du musst dann mit Rückschlägen zurechtkommen, ja, dann sitzt du auf der Bank, dann bist du mal nur in der dritten Line, du musst Konflikte austragen und ich glaube, es ist dann schon so eine Investition, nicht nur in, oh, schafft das mal aufs College oder wird der Profi, sondern es ist schon so eine Investition in Personality und Persönlichkeitsbildung. Und ich finde das wichtig. Und wenn ich bei mir zurückdenke, es war echt wichtig, dass ich Fußball gespielt habe und auch Tennis gespielt habe. Und da auch mal irgendwie 5 Stunden mit dem Auto wohin gefahren und dann verlierst in der ersten Runde 6-0, 6-1. Und dann fährst du 5 Stunden wieder heim. Und wo du sagst, warum sind wir da jetzt hingefahren? Und das war der größte Scheißdreck, dass wir da hingefahren sind. Aber im Nachhinein betrachtet, sagst du, doch, ich habe was gelernt, ja, und ich habe gelernt, nein, ich werde nie wieder 6-0, 6-1 verlieren, wenn ich 5 Stunden im Auto hocke. Ich werde jetzt ein bisschen härter trainieren. Und ich finde das schon wichtig. Und so nimmt man dann die horrenden Kosten doch auf sich.
So, ja. Ich schließe mit folgender Story. Meine Eltern, ich dachte mal, dass ich irgendwann mal den Ironman auf Hawaii machen werde. Es ist dann nur der in Kärnten geworden, aber meine Eltern auch. Nein. Naja, auch 3 Stunden nach Zell am See gefahren, weiß ich noch, als ob es gestern gewesen wäre. Es hat geregnet, das Wasser hat 17 Grad gehabt, mir war kalt auf dem Radl im Wasser beim Laufen. Aber da haben sich eben dann die Wege getrennt, weil ich habe nicht gesagt, ich trainiere noch härter, sondern ich habe bald den Hut draufgeworfen. Und ja, kann auch passieren.
Naja, aber schau, du hast aber jetzt trotzdem eine Geschichte, wie du diesen Ironman geschafft hast.
Ja,
und du hast ein Erlebnis mit deinen Eltern und du kannst jetzt sagen, okay, das war jetzt im Triathlon-Business, war das mein Höhepunkt.
Ja, ja. Immerhin.
Und vielleicht ist es aber auch wichtig, ich finde ja dann auch wichtig zu erkennen, hey, das war mein Ironman und ich werde ihn nie wieder machen. Auch das ist ja eine Lebenslehre, ja, wo du sagst, okay, gut, dass ich es gemacht habe, weil jetzt weiß ich, dass ich es nie wieder machen werde. Deswegen, mehr als lasst eure Kinder Sport treiben und lasst sie diese Erfahrung machen. Mein Bub hat sich jetzt eine zweite Sportart ausgesucht. Ihr dürft raten.
Snowboard.
Es ist der Traum meiner Frau, der spielt jetzt Rugby. Das ist dann die zweite Sportart. Meine Frau hat sich freiwillig bereit erklärt, ihn zu den Trainings zu fahren, weil da glaube ich, der Trainer ist ein Giltinis-Profi oder irgendwas. Und manchmal spielen sie Rugby am Strand und da hat meine Frau schon angekündigt, da wird sie sich einen Strandstuhl nehmen und jedes Training intensiv beobachten.
Bitte, wenn das mal kein Vorsatz ist. Danke Jürgen, danke Heiko. Pause.
Hi, this is Pat Rafter and you're listening to Sport Radio 360.
Big Show 594. So, raus geht's mit dem Tennis und vielleicht kriegen wir es ja auch noch hin, dass wir live die Entscheidung im zweiten Halbfinale der Frauen bei den Australian Open mitbekommen, denn Arina Sabalenka führt gleich mit 4-1 gegen Magda Linette im zweiten Satz. Ersten hat sie gewonnen. Darüber zu sprechen, aber noch um über mehr zu sprechen. Oliver Fasnacht ist noch da geblieben nach dem Fußball, hat sich eine kleine Pause genommen. Servus Oliver nochmal.
Hallo, welcome back an alle und gut in die Runde.
Ja, vor 2 Wochen haben wir mit Klaus Bellstedt schon gesprochen, vor den Australian Open. Grüß dich, Klaus.
Moin in die Runde, hallo Jens.
Und Paul Häuser ist auch wieder da. Servus, Paul.
Servus, good day.
Good day. Klaus, die übergeordnete Story für dich bei diesen Australian Open 2023 ist welche?
Ach Gott, jetzt fängst du so wieder mit an.
Ja, ich muss mit dem Großen und Ganzen anfangen, weil Sabalenka wird gleich gewinnen, muss ich einfach so um die Ecke kommen.
Ja, diese Langeweile, die uns Herr Djokovic bietet, die ja irgendwie auch beeindruckend ist, weil er so gut ist, aber irgendwie macht es mich schon auch fertig, weil ich Tennis nur noch, wenn er spielt, nur noch mit so ein bisschen Langeweile schaue und irgendwie so fassungslos fast bin, dass gar nichts mehr geht auf der anderen Seite. Ja klar, er ist so gut, aber ist es nur das? Keine Ahnung, aber so die Nummer ist schon, finde ich, übergeordnet das Megathema aus Männersicht zumindest. Und wenn jetzt nicht noch irgendein Wunder passiert und Tsitsipas seinen kleinen Djokovic-Komplex ablegt im Finale, denn wir alle gehen davon aus, dass es das Finale wird. Widersprechen mir gerne, nein, widersprechen mir nicht. Dann wird es Djokovic wieder machen und finde ich persönlich, du hast mich jetzt gefragt, finde ich lame, langweilig und vielleicht tut's auch dem Tennis gar nicht so gut.
Ja, jein. Ich bin aber mittlerweile soweit, bekanntermaßen nicht im Djokovic-Lager, aber ich schaue mir das einfach an und bin unfassbar fasziniert von ihm, wie er Tennis spielt. Mit welcher Ruhe, mit welcher Stabilität er aus den Ecken heraus spielt. Das ist einfach, es ist so grandios, großartig. Und natürlich ist es langweilig. Paul, widersprichst du Klaus, was den Sieger, was das Finale angeht? Widersprichst du mir, was die Großartigkeit von Novak Djokovic angeht?
Nee, ich widerspreche keinem. Also, ja, Klaus hat völlig recht, Dominanz ist nie gut. Manche freuen sich darüber, dass diese Statistik, diese Rekorde halt jetzt weitergeht, aber so eine, also der große Gegenspieler, der wird hoffentlich Tsitsipas im Finale sein können, auch mit den Zuschauern vielleicht, ja, also da erwarte ich schon was und da glaube ich, kannst du Djokovic natürlich vielleicht auch ein bisschen erwischen, aber ich glaube, er ist, also wenn es einer schafft, dann Djokovic, er hat ja in diesem Stadium bei den Australian Open noch nie verloren, wenn er so weit kommt, dann gewinnt er das Turnier und ja. Warum soll es jetzt schief gehen bei einem Turnier, wo er sich, es muss er sich mal reinziehen, der hat sich im Turnier hat er sich von der Verletzung regeneriert. Der ist so gut, dass er das hinbekommt mit einer Oberschenkelzerrung oder ich weiß es nicht, mit was für Methoden er das jetzt hinbekommen hat. Er ist auf jeden Fall so, war er jetzt für de Menon und Rublev war er unantastbar. Das waren jetzt wahrscheinlich auch die völlig falschen Gegner und ich sehe schon ein paar Möglichkeiten, wie Tsitsipas ihn nerven kann und ihn erwischen kann, auch wenn er gut variiert, wenn er vor allem natürlich einen Sahnetag erwischt, wenn er gut aufschlägt und dann auch die Zuschauer hinter sich hat. Er braucht sicherlich irgendwie einen guten Start in das Finale. Das würde extrem helfen, aber es spricht eigentlich alles für Djokovic und ja, ich bin natürlich auch fasziniert irgendwo, wie gierig man sein kann, wie professionell und es ist trotzdem irgendwo, ich erwische mich auch dabei, dass ich dann natürlich nicht ganz so fasziniert bin und diese Matches verfolgen kann, wenn er die Gegner so komplett zerstört, komplett im Griff hat. Das ist ja roboterhaft. Also wie er dann auch immer wieder, also man hat das Gefühl, Rublev, der konnte ihm einfach gar nichts. Der schmeißt alles rein, hat dann auch nicht die Spielintelligenz, glaube ich, um dann gegen Djokovic was noch zu verändern. Aber das ist schon heftig. Wir reden hier von einem Top-10-Spieler und er hat nicht den Hauch einer Chance gegen Djokovic.
Und nicht eine halbe Sekunde Oliver dran geglaubt, dass er es gewinnen kann. Und das finde ich halt bemerkenswert, dass es ganz wenige gibt, die auf den Platz gehen und wirklich glauben, dass sie gegen Djokovic gewinnen können. Das ist aus meiner Sicht nur Nadal bei den French Open. Und das ist, wenn er gesund ist, Alexander Zverev und vielleicht in Bestform Daniil Medvedev. Aber auch da ist schon ein ganz großes Fragezeichen dahinter. Ich ziehe nur meinen Hut vor Djokovic, aber was traust du denn Tsitsipas, wenn er den Khachanov schlägt? Es gibt eine 5-0-Bilanz, glaube ich, Tsitsipas gegen Khachanov und es gibt eine 2-10-Bilanz von Tsitsipas gegen Djokovic. Oliver, was machen wir daraus?
Also erstmal finde ich Djokovic, das ist inzwischen so langweilig wie Sampras früher. Ich fand Sampras auch todlangweilig. War zum Teil auch roboterhaft, das Wort ist vorhin gefallen. Weiß aber, da gibt es auch einige, die das anders sehen, aber fand Sampras Matches immer langweilig, fand den Typ auch langweilig und da hat Djokovic schon noch ein bisschen mehr, aber das Problem ist einfach, dass diese, also ich sehe erstmal Tsitsipas noch nicht im Finale, denn jetzt muss er ja zeigen, was er drauf hat, jetzt Halbfinale den nächsten Schritt machen und das ist nicht immer das Einfachste für Tsitsipas gewesen. Mhm. Deswegen, ich sehe das so, ja, 60-40, 55-45 für Tsitsipas, aber also Khachanov würde ich noch nicht abschreiben. Und dann ist es wurscht, wer im Finale ist letztlich und bei Djokovic ist es halt so, wie wir schon gesagt haben, das ist halt seine Professionalität in allem. geht in ein Turnier rein und hat natürlich, hat man ja gesehen, er hatte Probleme. Das ist auch irgendwann langweilig im Übrigen, ja, diese Geschichte. Das ist auch irgendwas, wo ich sage, mei, also ist er verletzt, ist er nicht verletzt. Ihm vorzuwerfen, er würde simulieren, ist natürlich total albern. Aber du hast es angesprochen, die Geschichte mit Nadal, der dran glaubt. Der Nadal hat aber auch daraus eine Erzählung gemacht bei der French Open.
Ja, oh ja, dabei. Oh ja,
das war eine ganz clevere Erzählung von Nadal, sich eigentlich schon in Anführungsstrichen in den Rollstuhl zu setzen vor dem Turnier und zu sagen, eigentlich alles, was ich hier erreiche, ist sowieso eine Sensation, weil mein Körper kann nicht und so war das Djokovic-Match. Der hat dem Djokovic so lange gezeigt, dass er eigentlich nicht richtig kann, dass es dann irgendwann zu so einer Situation kam, alle gegen Djokovic, weil alle ja für Nadal auch waren. Und da hat Djokovic zum ersten Mal, glaube ich, ist er da auf einen kleinen Marketing-Gag von Nadal reingefallen, weil ich fand auch da Djokovic den besseren Spieler eigentlich. Also unterm Strich, es ist seine Perfektion, es ist seine Professionalität, es ist seine Bereitschaft, sich zu verändern, sein Team zu verändern, um wieder ein festes Team zu finden in den letzten Jahren. Es ist seine Bereitschaft, neue Dinge auszuprobieren, ob wir darüber nun gestritten haben oder nicht, ist ein anderes Thema. Klar war das heftig mit der Zeit des Gurus, aber er hat eben Dinge ausprobiert. Er ist offen und die allerwenigsten sind doch offen für wirkliche Veränderungen und auch mal ja etwas strikter durchzuziehen. Deswegen ist er so stark, wie er ist.
Tja, den Guru hatte ich schon ganz verdrängt, Klaus. Da war doch mal was. Er ist mir sogar mal in Paris dort entgegengekommen, in der Nähe, wo ich gewohnt habe. Pepe Imaz. Ja, hieß er, da heißt er, glaube ich. Und Klaus, weil Oliver das anspricht, wir sind ja bei diesem Viertelfinale gegen Nadal da oben gestanden. Das war so bummvoll, habe ich dieses Stadion noch nicht gesehen. Also man konnte ja gar nicht rankommen. Aber ich finde halt, dass Djokovic genau aus solchen Dingen halt auch dann was lernt. Ja, wird ihm nie mehr passieren, sollte er jemals wieder in diese Situation kommen, dass er sich davon dann irgendwie ablenken lässt. Und das spricht schon auch für ihn. Wollen wir Khachanov loben, der jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander beim Grand Slam Finale im Halbfinale steht, oder beim Grand Slam Turnier im Halbfinale steht, Klaus? Möchtest du Tommy Paul loben? The floor is yours.
Hattest du gerade ein paar Aussätze, so habe ich deine ersten Ausführungen nicht miterlebt. Also
war nicht so wichtig.
Ich Tommy Paul, ob ich der jetzt irgendwas Großes zu sagen möchte, nein, habe ich jetzt auch gar keine großen Erwartungen. Ne? Also ich habe mir das Spiel sehr intensiv angeguckt von ihm gegen Ben Shelton, aber weil ich eine Ben Shelton-Geschichte vorher geschrieben hatte und eigentlich auch davon ausgegangen bin, dass er weiterkommt, weil das fände ich die weitaus, sagen wir mal, aus journalistischer Sicht schönere Geschichte gewesen. Da haben mich beide eigentlich nicht überzeugt. Ich fand, es war kein richtig gutes Tennis für ein Viertelfinale bei einem Grand Slam Turnier. Aber klar, also ich meine, aus der Riege der Amis, die wir ja nun alle auch hoch gelobt haben an anderer Stelle, ist es natürlich ein super Erfolg. Ich bin sehr gespannt, das Umfeld ist ja total intakt, dieser Ami-Spirit, den trägt er ja voll nach außen. Aber ja, also ich meine, wir wissen alle, dass das wird natürlich nicht reichen. Aber wenn wir jetzt nochmal ganz kurz, erlaubt mir nochmal einen kleinen Schwenker. Paris, also ja, wir waren da letztes Jahr, Jens, zusammen oben bei dem Spiel. Aber lasst uns nochmal ein Jahr zurückgehen. Und da komme ich nochmal auf Tsitsipas zu sprechen. Denkt dran, wie er das Ding vergeigt hat nach 2-0 Satzführung gegen Djokovic. Und ich habe ihn vom Jahr in Malaga mal 2-3 Tage begleiten dürfen und hat mit ihm auch gesprochen, auch über dieses Spiel. Und er hat gesagt, das war natürlich das prägendste Spiel seiner Karriere, aus dem er unfassbar viel gezogen hat. Also auch mit Trainerteam, mit seinem Vater, auch was Mentales betrifft und so weiter. Nicht mehr so nervös agieren bei 2-0 Führung und so weiter. Also es ist genau wie Olli auch sagt, Ja, Khachanov ist sozusagen die kleine Reifeprüfung. Ich gehe davon aus, dass er das gewinnt. Aber jetzt kann er wirklich zeigen, was er daraus gelernt hat. Ich glaube auch, wie Paul, dass das Publikum eine Rolle spielen wird. Ihr wisst nicht oder wir wissen alle nicht, was jetzt diese Sache mit Djokovics Vater auslöst
vielleicht auch nochmal bei Djokovic selber, bei dem Publikum, diese ganze Charmoffensive und so weiter, das hat ja jetzt vielleicht auch ein Ende, habe ich mich auch vollkommen als unerträglich empfunden, da diese Hymnen, das Geburtstagsständchen für die Mutter da noch und so diese ganze Nummer, das ist ja auch so berechnet von ihm, aber okay, geschenkt, aber also Tsitsipas ist besser geworden, finde ich. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, ob er mental diese Herausforderung von Djokovic wirklich dann auch annimmt, was mich irgendwie auch positiv stimmt, so das Verhältnis zu seinen Eltern, insbesondere zu seinem Vater, das scheint auch, sagen wir mal, also es war ja nie schlecht, aber so dieses ongoing Game zwischen den beiden auf dem Platz und er in der Box, Apostolos, das ist auch deutlich entspannter. Das ist ja ein Faktor bei ihm, das wissen wir ja. Das kann ihn auch aus dem Konzept bringen und dann auch, wenn die Mutter da noch rumtobt. Aber jetzt ist das sehr, sehr konzentriert. Ja klar, er weiß damit natürlich auch besser umzugehen. Aber es ist genau wie Olli sagt, es ist jetzt Zeit, Crunch-Time für ihn zu zeigen. Er ist diese mittlere Generation und er hat das vielleicht im Tank, dass er das schafft. Ja, also ich finde, er spielt brillantes Tennis bei diesen Australian Open bisher.
Und davor schon beim United Cup, dürfen wir nicht vergessen. Entschuldigung.
Genau. Ich bin fertig.
Alles. Paul, darf ich kurz? Kurz zu Tsitsipas?
Ja, bitte. Oliver, ich muss auch unbedingt was dazu sagen, aber Oliver, was du...
Ja, einmal kurz. Mir ist nur aufgefallen, dass Tsitsipas in einem Interview vor den Australian Open hat er gesagt, war bei uns bei Eurosport zu sehen, dass er, also ich glaube, er weiß, er muss jetzt was, den Schritt machen. Es reicht nicht nochmal so eine Saison. Es muss jetzt mehr kommen. Und ich hatte den Eindruck, Paul, vielleicht kannst du es sogar bestätigen, du hast ja sehr viel auch von ihm gesehen, auch in Vorbereitungsturnier und so weiter. Ich glaube, er weiß, er muss reifer werden. Er muss seriöseres Tennis und seriösere Auftritte hinlegen. Dazu gehört das gesamte Matchup, das ganze, auch dieses ganze mit den Eltern, mit dem Vater und so. Es muss Ruhe reinkommen in das Ganze. Es muss Ruhe in sein Leben, in sein Tennisleben rein. Und er muss jetzt noch professioneller werden, weil ich denke, was Djokovic allen vormacht, ist harte Arbeit. Und es ist eben nicht alles harte Arbeit, was vielleicht Spieler als harte Arbeit für sich selber schon empfinden, wenn man sieht, wie hart Djokovic arbeitet. Und ich glaube, diesen letzten Schritt, diesen nächsten Schritt, den muss Tsitsipas machen. Sonst ist es eine verlorene Saison aus meiner Sicht. Er muss Grand Slam Endspiele erreichen. Vielleicht sogar schon einen Titel gewinnen, aber ich sage jetzt mal Endspiele auf jeden Fall. Und er ist sich dessen bewusst. Das ist mein Eindruck. Es ist ein gereifter, ein bisschen geerdeterer Tsitsipas. Ob er das dann umsetzen kann, ist wieder was anderes. Aber das ist so seine Planung, glaube ich, für diese Saison. So wirkte er auf mich. Ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst, Paul.
Bin ich komplett bei dir. Also genau so sehe ich es auch. Da ist richtig was passiert. Ich glaube auch, dass diese Niederlagen ihn Ende der letzten Saison, die haben ihn so ein bisschen erschüttert. Also wie er dann auch, wie deutlich, wie klar er gegen Djokovic zum Beispiel, ich glaube Finale in Astana war es. Da stand er da und hat gedacht, oh Mann, ich muss schon wieder gratulieren, ich habe keine Chance in diesen Endspielen. Also der war da wirklich komplett auf verlorenem Posten. Man hatte auch das Gefühl, dass dieses Matchup überhaupt nicht mehr funktioniert. Und das hat ihn angestachelt, ganz sicher, weil ganz interessant, was du auch erzählt hast, Klaus, also dieses French Open Finale, er hatte eine 2-0 Satzführung und letztendlich, sind wir doch ehrlich, eine richtige Chance auf den Titel hatte er nicht. Er war in den Sätzen 3, 4 und 5, wurde ja auch viel diskutiert drüber, Djokovic geht auf die Toilette, kommt zurück und es ist ein komplett anderes Spiel. Mhm. Er hat keine Möglichkeit mehr gegen Djokovic gefunden. Mhm. Und ja, ich bin deswegen klar bei Djokovic jetzt auch, weil es einfach die Geschichte immer so uns das gezeigt hat, gerade in Australien, gerade in Melbourne. Wenn Djokovic sein bestes Tennis spielt, dann ist er für mich, dann ist er dort unspielbar, dann ist er unschlagbar. Dominic Thiem hat im Finale mal, ich glaube, 2-1 Satzführung gehabt, Jens, ne?
Das war ein Ball, ein Volley, ja, von Djokovic, der das ganze Match gedreht hat im vierten Satz.
Genau. Ja. Richtig, genau. Und ja, also ich glaube auch der beste Roger Federer von Melbourne 2017, wenn er gegen den besten Djokovic spielt, Melbourne, dann ist dieser Djokovic nicht zu schlagen. Und das ist ja das Kunststück, dass man das Gefühl hat bei Djokovic, der kann sich jetzt noch weiterentwickeln, noch weiter steigern und sein bestes Tennis abrufen. Und ist dann in diesen Big Points, macht er dann einfach gar keinen Fehler und spielt hier jeden Ball hinten an die Grundlinie hin. Tsitsipas hat sich extrem verbessert. Was mich fasziniert bei Tsitsipas, ist, dass er wirklich, also wie er seine Aufschlagspiele durchzieht und wie er es jedes Mal hinbekommt, nach dem Aufschlag seine Vorhand so gut einzusetzen. Ich glaube, 88% seiner Schläge nach einem Aufschlag sind Vorhände. Und da hat er eben, und das ist der springende Punkt, was Oliver anspricht, da hat er sich auch nochmal verfeinert. Und genau das muss er gegen einen Djokovic, muss er das natürlich auch dann leisten. Er muss die Punkte kurz halten, muss sie zu Ende bringen. Und er hat einen anderen Punch. Also die Vorhand ist nochmal wuchtiger, nochmal entschlossener. Und ich finde auch im Transition Game und auch im Surf and Volley, also da hat Marc Filippussi sicherlich auch einen entscheidenden Einfluss. Also er ist da vorne am Netz nochmal zwingender. Und ja, es ist am Ende ist es ein Finale, das nochmal seine eigenen Gesetze hat. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf den Auftritt. Und es wäre so schön, wenn es wirklich Tsitsipas gegen Djokovic wird. Aber na klar, die Statistiken sprechen komplett. Da spricht alles für Djokovic.
So, Klaus.
Weil du gefragt hast, Jens, diese Geschichte mit dem Vater, das ist ja das Problem für alle anderen. Das Lieben, das ist ja so, dass denen ja noch mehr Power gibt. Also eigentlich dieser Skandal ist ja letztlich das Blödste, was den Gegnern passieren konnte. Weil jetzt ist es ja noch mehr die Familie Djokovic gegen die ganze Welt. Und wenn es gegen das Stadion ist, ist es halt gegen das Stadion, wenn es Tsitsipas wäre im Endspiel. Also das macht ihn eher noch griffiger, noch stärker als schwächer, würde ich sagen.
Ja, aber da würde
nicht. Ja, das sehe ich nicht ganz so, Olli. Ja. Das sehe ich nicht ganz so. Er hat ja oft schon diesen Schrei nach Zuneigung und Liebe losgelassen, Djokovic. Und diese Reden, die er jetzt da schwingt und die Tour, die er da jetzt fährt in Australien, seit er da ist, das ist alles. Er braucht so ein bisschen ja den Zuspruch von Fans. Der ist ja total sensibel, was das angeht, was Pfiffe angeht, was Publikum angeht, das nicht auf seiner Seite ist. Also da gab es genug Beispiele, wo er eben nicht dadurch stärker geworden ist, sondern eventuell auch ein bisschen vielleicht ins Straucheln kommt. Also ich bin da sehr gespannt. Ich sehe die Nummer nicht unbedingt als Vorteil jetzt für ihn mit seinem Vater. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht wird er auch nochmal was sagen vorher. Das hat er, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, so bei anderen Turnieren, gerade für solche Themen. Ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, wie sensibel er ist, was Publikum angeht.
Da würde ich wahnsinnig gerne kurz darauf antworten noch, Klaus. Da würde ich dagegen halten. Und zwar dagegen halten mit Wimbledon 2019. Mit einer für mich der größten Leistungen, die jemals ein Spieler gezeigt hat, wo er gegen das ganze Publikum angekämpft hat und einfach für sich dieses, was er damals sagte, oder war es auch schon 2015, zu sagen, ich habe die Schreie für Federer, habe ich in Schreie für mich in meinem Kopf, in meinem Geist umgewandelt. Und dass er das kann, das ist eigentlich, finde ich, schon mal eine Riesengeschichte, das kann eigentlich, glaube ich, sonst keiner. Und ich denke, das stimmt zwar, du hast recht, dass er diese Liebe zwar auch braucht, aber was er gar nicht gestatten wird, ist, dass er, wenn er die Liebe nicht spürt im Match, dass er dann das sich davon ablenken lässt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass ihn im Match nichts stören kann, kein Pfiff, keine Anti-Djokovic-Rufe, sondern er hat genug serbische Fans, die da auch sind, die auch eine Menge Stimmung machen können. Danach vielleicht, Klaus, und vielleicht auch so in ruhigen Momenten, aber er ist viel zu fokussiert auf das, was jetzt kommt, als dass er sich von Dingen, die eben jetzt seit Jahren ja bekannt sind, eigentlich ist es seine Karriere, ist immer unter solchen Umständen hat immer stattgefunden, glaube ich nicht, dass ihn das wirklich stören könnte. Also würde ich anders sehen.
Gut, ja. Klaus muss los. Wir hätten noch viele Themen. Wir schließen jetzt einfach mal die Big Show 594 hier. Ich hätte nur für mich persönlich, eine Frage, die nie beantwortet werden wird, aber was hat Djokovic gestern am Abend mit seinem Vater besprochen, nachdem er diese Bilder gesehen hat? Hat er gesagt, okay, Papa, muss das jetzt sein, ich bemühe mich so und dann das? Oder hat er gesagt, ist mir komplett wurscht oder hat ihn beglückwünscht? Das wäre eine spannende Frage, die aber nur Paul Häuser wahrscheinlich klären kann im Podcast mit Michael Stich und mit Patrick Kühnen. Vielleicht, man weiß es nicht.
Nein, da wird noch was kommen von Djokovic, bin ich mir auch sicher. Ich glaube, Oliver hat es richtig gesagt, vielleicht sogar ein Statement vorher jetzt.
Wir schauen mal.
Also irgendwas, oder nach dem Sieg von Tommy Paul
glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Nee. Ich glaub's schon.
Ja, echt, ich glaube wirklich, da kommt eine Erklärung. Was soll er denn da noch erklären? Ich meine, da reitet er sich doch komplett rein. Wenn er jetzt anfangen müsste, das zu erklären, dafür gibt's ja keine Erklärung.
Oder eine Distanzierung.
Nein. Die Frage wird ja kommen, Olli. Nein. Die Frage wird ja kommen. Das ist ja klar. Er wird sich äußern müssen.
Vorbereitet sein. Ja.
Ach, ja, wir sind gespannt und das ist das. Wenn das schon das Spannendste ist, was wir sportlich bei den Männern an diesem Wochenende erwarten, na dann gute Nacht. Das war's, die Big Show 594. Danke an alle, die dabei waren. Danke jetzt am Ende nochmal ganz speziell an Klaus, Paul und Oliver. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!